Max, wir müssen reden.
Hallo. Ah, so. Jetzt habe ich hier,
nimm doch einfach das.
Um den tollen Effekt willen, habe ich hier mit einer geschlossenen Bierflasche angestoßen. Herzlich willkommen, Gast.
Ah, hallo.
Hallo, Clemens, wollte ich sagen. Kaspar.
Clemens.
Ich weiß gar nicht, warum ich Clemens sagen wollte.
Clemens sagen immer spießige Leute zu mir.
Echt?
Ja. Das haben in der Schule immer die Lehrer, die spießig waren, haben mich immer Clemens genannt.
Stimmt, weil du hast ja Kaspar Clemens Mirau.
Genau. Und Kaspar ist halt so für manche kein richtiger Name. Ja? Kaspar, also.
Achso.
Ja, Kaspar.
Das hätte ich dachte, du einfach verwechseln.
Das bist einfach der Kasperl.
Ja. Ich habe auch,
muss jemand heiraten mit dann hast du Initialen CCC, wenn du jemanden heiratest jetzt.
Aber Kaspar ist auch so. Nichts lege mir ferner, ja.
Ist Kaspar nicht auch so ein bayerischer Name eigentlich?
Kaspar ist, glaube ich, ein orientalischer Name. Ne? Wir kennen ja auch die drei heiligen Könige.
Ach stimmt,
Knick,
ja.
Knack, ja, der Schatzmeister.
Das ist auch einer Kaspar.
Genau.
Das stimmt.
Ja.
Stimmt.
Aber alle erinnern sich natürlich immer nur
Kasperle.
Ans Kasperle, beziehungsweise Leute, die aus Amerika kommen, alle an den Geist.
Stimmt, Kaspar the Ghost, ja. Stimmt, das ja.
Casper.
Das war dieses, das war eines, das haben sie mal bei Simpsons, haben sie sich da irgendwann mal so drüber lustig gemacht, weil das war dieses Kaspar the Ghost, das war ja wirklich ein Zeichentrickfilm ohne Handlung, wenn ich mich recht erinnere.
Ich kann mich jetzt auch an keine konkrete Handlung erinnern, ja.
Ich weiß, also bei welcher Zeichentrickserie kann man sich schon an konkrete Handlung erinnern? Oh, ich habe gehört, dass die neueste Simpson-Folge ganz hübsch sein soll.
Ich habe so Ewigkeiten keine Simpson-Folge.
Ich auch nicht. Und die habe ich mir dann extra geladen. Da geht es nämlich um Raubkopien.
Aha. Okay, das klingt spannend.
Das könnte ganz lustig. Also, und das ist wohl, also kommt wohl nicht an die alten Folgen ran, aber ist jetzt halt eine Post-Shark-Folge sozusagen.
Eine über dem Hai hinübergesprungene, schon wieder gelandete, schon wieder eine zweite Runde.
Und dafür gedrehte, ist aber noch gut.
Schon wieder eine zweite Runde gedrehte Folge von, ja.
Genau, vielleicht leben wir ja gar nicht in Post-Snowden-Zeiten, sondern in Post-Shark-Zeiten.
Ja, auf jeden Fall.
Das Universum ist einfach über ein Hai gesprungen.
Ich glaube auch, die Geschichte ist einfach vorzeit. Das ist ja diese Fukuyama-These.
So. Gott fällt nichts mehr ein.
Das Ende der Geschichte, so, ja.
Also ich habe ja keine Ahnung von Simpsons, wenn ich ehrlich bin. Was ist Post-Shark?
Ach so,
ja.
Also es gibt das ist unabhängig davon.
Es gibt diese Serie, ich glaube, die heißt Happy Family oder sowas.
Nee, Happy Days.
Happy Days, genau, Happy Days. Und eine alte US-amerikanische Serie und die sehr, sehr lange ging und irgendwann war die halt irgendwie so ein bisschen ausgebraucht, die war so ein bisschen ausgelaugt. Da gab es halt diese Szene, wo der Familienpapa, glaube ich, dann irgendwie so...
Ich habe es nie gesehen. Also wo einer der Protagonisten auf Wasserskiern über einen Hai springt.
Genau, also sie fahren halt über den See und übers Meer und dann halt so gefährliche Situationen, Haiflosse so, ja, und dann nein, und dann irgendwie springt er da so rüber. Ich habe die Szene irgendwo auf YouTube gesehen. Dann springt er da halt in so einem... so ein actionmäßigen Stand. Und das ist einfach so peinlich, weil diese Serie eigentlich...
Das ist so dieser Moment gewesen, wo jedem der Zuschauer instant bewusst geworden ist, ja, die hat's wohl hinter sich.
Den Drehbuch
also wo man eigentlich schon lange das Gefühl hatte, aber jetzt ist das so für Serien sozusagen, wenn sie über den Punkt sind, wo man deutlich sieht, jetzt ist es leider vorbei. Also ich würde sagen, bei hier Sherlock ist jetzt in der letzten Folge, falls ihr gesehen hast, über den Hai gesprungen.
Das hatte man von Anfang an dieser Staffel das Gefühl.
Genau das ist es. Man hatte von Anfang an dieses Gefühl und irgendwann so Mist, das war's jetzt.
Stimmt, ja, eigentlich der Ich will schon wieder Leute spoilern.
Ich will auch nicht spoilern, aber
ich hätte so Ärger gekriegt, nachdem ich Breaking Bad das
Ende zurecht.
Ja, das ist auch hart, wenn du jemanden
kriegst. Komm, das war, ich denke mir mal so, es ist halt irgendwie eine Woche Karenzzeit. Das ist halt okay.
Also bitte, ja, ich habe Familie. Ich habe das gerade vor 2 Wochen zu Ende geguckt, Breaking Bad.
Aber auf jeden Fall, aber man muss auch über solche Dinge reden können.
Ja,
Scheiße,
ja, da muss man halt vorher mal Spoiler-Warning sagen.
Ja, so. Spoiler-Warning. Es ist ja, ich habe da sowieso dauernd das Gefühl, ich habe jetzt gerade, habt ihr die dritte Staffel Homeland geguckt?
Noch nicht. Ich bin in der dritten Staffel.
Du bist in der dritten Staffel.
Homeland, ehrlich gesagt, ich fand's, also ich hab's mir, als ich krank war, ich war ja so lange krank hier, deswegen diese Sendung sich ja verschoben hat hier, in der wir jetzt gerade sind. Und da habe ich mir Homeland angeguckt und ich habe es dann auch so ein bisschen darüber hinaus geguckt, aber ich bin null getriggert. Also ich bin wirklich, ich habe aufgehört zu
gucken. Magst du nicht die Carrie? Ich mag sie total gerne. Ich möchte sie in den Arm nehmen und sie trösten.
Nö. Keine, also es ist so, ich komme mit den Charakteren so, es ist so, also es ist, ich finde die Dialoge teilweise geil, total, wirklich total gut. Ich finde so dieses, dass man so mitkriegt, wie die so alle, wie deren persönliche Privatleben zerbrechen daran, dass sie mit die ganze Zeit beim Geheimdienst arbeiten und nie irgendjemand erzählen können, was unterwegs ist und sowas. Das finde ich ist erstaunlich cool. Ich finde aber so andere Sachen finde ich wirklich hanebüchend furchtbar. Also so Sachen wie, also es gibt so eine Szene, wo also seine Frau glaubt ja die ganze Zeit, dass er sie betrügt, was ja auch der Fall ist, und da ist er irgendwie gerade in dem Untergrundgefängnis vom CIA und darf zwischendurch mit ihr telefonieren, sagt, ich komme nach Hause und dann erkläre ich dir alles und sie ist total aufgebracht und dann fängt so diese Szene an sozusagen, wo gleich kommt er nach Hause und dann sitzt sie draußen auf der Terrasse so ganz entspannt mit einem schönen Glas Rotwein. So was, wo ich so denke, sorry, das ist, wer auch immer sich ausgedacht hat, dass diese Frau da jetzt in totaler Rage und erklär mir jetzt bitte, was passiert ist, da so ganz entspannt da sitzt und so. Und so eine Szene sind mir zu viele und auch so also Leute, sehr, sehr viele Leute, also sie dann gerade hier auch diese Carrie, als diese Bombe hochgegangen ist, wo sie ja für so auf ihn zustürmt, ihn knarre so, du bist es gewesen. Er sagt, ich war es nicht. Sie, okay, dann muss ich dich so schnell wie möglich außer Land geben, weil niemand wird dir klar. Also wie so Leute.
Sie hat ja nur einen kurzen Anflug von Zweifel. Das war ja nicht so, dass sie wirklich
gedacht hat. Man spoilt die hier gerade total.
Ja, wir spoilen hier schon wieder.
Ist ja furchtbar.
Ja. Naja, das ist. Aber dann wollte ich noch sagen, jetzt habe ich gerade die dritte Staffel von Girls angefangen. Da waren jetzt die ersten beiden Folgen, sind jetzt gelaufen. Da habe ich auch schon wieder das Gefühl, dass die Serie irgendwie über den Hai gesprungen ist.
Ach, das ist wirklich halt. Das liegt am Winter. Das liegt alles am Winter.
Ich glaube auch.
Mythbusters hingegen wird gerade wieder mal besser. Ich bin ja großer Freund von Mythbusters. Und die waren auch definitiv so ein bisschen drüber, aber jetzt haben sie zwei, also die aktuelle Staffel fängt gut an.
Also nochmal zu kurz, über den auf das, über den Hype zu springen eingehen. Eigentlich war das ja früher auch nicht üblich, so Sendungen wirklich zu beenden, also so Serien, oder? Also
das sind jedenfalls nicht,
nee. Ja, aber das sind ja auch generell, das ist doch eher, würde ich jetzt einschätzen, das sind eher so diese modernen Serien, die auch so Charaktere über so lange Zeit entwickeln und dann auch wirklich sagen, jetzt ist auserzählt und jetzt ist Schluss. So.
Genau.
Also Mad Men wird, glaube ich, auch gerade die letzte Staffel gedreht. Das ist irgendwie 2015, ist es dann zu Ende. Und das finde ich auch gut. So, also da passiert das halt natürlich auch nicht so schnell.
Wobei ein bisschen ist das, glaube ich, auch um den, also bei manchen Serien ist das, glaube ich, auch so ein bisschen um den, das Mitkriegen, dass es einfach nicht mehr so gut ist wie früher und dass sie deswegen eher so sagen, naja, dann lassen wir es auch mal gewesen sein, dass dann auch die, vermute ich mal, die Schauspieler, gerade wenn das Bekanntere sind, wo die Serie am Anfang gut war und dann kriegen sie langsam mit, es läuft nicht mehr und dann sagen sie halt, okay, eine Staffel mache ich noch, aber dann bin ich raus und dann haben sie einfach gar keine andere Wahl mehr.
Ich glaube, das sind die Drehbuchautoren, weil ich meine, selbst wenn du halt nicht diesen großen staffelübergreifenden Plot hast, ne, den du jetzt heutzutage ganz hoffentlich in den Serien hast, diese epische Geschichte, ja, das ist ganz klar, dass die irgendwann auserzählt ist, ne? Also wenn, ne, das da, die hat halt ein Narrativ und dieses Narrativ ist irgendwann zu Ende. Aber zum Beispiel bei solchen alten Serien wie dieses, von der wir geredet haben, oder auch Knight Rider oder was weiß ich, was man sich alles so
für nicht
Serien.
Nicht gegen Knight Rider jetzt,
ja. Das sind ja stateless, man kann ja eigentlich sagen stateless Serien, ne? Also kein State, ne? Also irgendwie ist immer alles so Status Quo.
Stimmt. Ne?
Und, das heißt mit anderen Worten, da gilt das ja nicht. Aber was halt gilt ist, du hast ein Setting. Und dieses Setting hat halt ganz, ganz verschiedene klare Parameter. Und innerhalb dieses Settings können dir halt Stories einfallen. Und irgendwann gehen dir halt als Drehbuchautoren, glaube ich, an einem bestimmten Setting einfach die Ideen aus.
Ja, bei Simpsons war das vor 15 Jahren der Fall. Das wird immer noch weiter gedreht.
Ja, genau. Also, aber solange sie halt auch erfolgreich ist, dann veränderst du vielleicht mal hier einen Parameter, führst da mal eine neue Figur ein oder nimmst dort eine weg oder sowas. Aber im Endeffekt, ne?
Das, was ich sehr lustig fand, ist, ich habe mir neulich von Top Gear eine uralte Folge angeguckt und mir sind Autos furchtbar egal, aber ich gucke mir total gerne Top Gear an, was eine sehr bekloppte Autosendung ist. Und Und die sind jetzt in Staffel 25 oder sowas, also wirklich und dasselbe Moderatorenteam im Wesentlichen und sowas. Und da habe ich neulich mal eine Folge aus der 8. Staffel gesehen. Bei der 8. Staffel haben die, hat hier ein Kollege von Gernot hat davon erzählt, dass da gab es eine Folge, wo sie ein Space Shuttle gebaut haben, also wo sie ein Auto umgebaut haben zu einem Space Shuttle quasi. Und das, die Produktion dieser Sendung hat wohl 11 Millionen Pfund gekostet. Das ist tatsächlich, also so richtig. Und dann wollte ich mir halt diese alte Folge angucken, habe mir die runtergeladen. Und das Lustige ist, diese Serie, es ist wirklich kein Unterschied zu aktuellen Folgen dieser Serie. Der Vorspann ist derselbe, das Setting ist dasselbe. Es ist nicht HD. Und die,
das ist
und die,
aber auch nicht vergleichbar mit einem Narrativ. Das ist ja irgendwie
ja, das so ist ein so,
Konzept halt.
Aber das ist so Ende der, ja, wie viel? Also jetzt an 23., 24. Staffel und 8. Staffel. Also das muss irgendwann so, ja, wie viel? Ende der 90er gewesen sein, okay. wo ja nun eigentlich. Oder Mitte der 90er, ja, okay, wo komplett andere Formsprache und anderes Design und anderes. Und die Sendung wirkt heute nicht sonderlich, also die Moderatoren werden langsam deutlich älter. Aber ansonsten wirkt diese Sendung eigentlich noch erstaunlich modern. Hm. Und das finde ich sehr egal. Ja. Aber
übrigens, was man sich unbedingt als Serie jetzt angucken kann, die unwahrscheinlich gut diese ganze Snowden-Geschichte irgendwie für einen reflektiert.
Ich weiß, was jetzt kommt, ja.
Ist A Person of Interest.
Ja. Ist gut.
Nee. Ja, also die Serie ist jetzt halt keine, das ist keine wirklich geile Serie, aber es ist halt, der Grundplot, der wird dir so, also ich erzähle ihn dir kurz. So ein Typ hat einen Computer gebaut für die NSA,
ja.
Der Terroranschläge vorhersehen soll. Mhm. Also der nichts anderes macht, als ganz viele Daten aus überall herzunehmen und daraus halt irgendwie so Terroranschläge vorherzusehen. Und spuckt halt eine Liste mit Namen aus. Ne? Also beziehungsweise nicht Namen, sondern Steueridentifikationsnummer, Sozialversicherungsnummer. Mhm. Das ja, ne? Also das ist diese eindeutig. Und sagt aber nicht, was damit zu tun hat. Also die haben irgendwas da mit diesem Terrorismusanschlag zu tun. Der Witz ist aber, dass halt der Computer auch weil er das nicht unterscheiden kann, ganz normale Homicides raushaut, ja. Also Mord, Totschlaggeschichte.
Yeah.
Das war dann halt so, dass die NSA dann gesagt hat, das interessiert uns aber nicht, uns interessieren nur die Terroranschläge und den Rest, den brauchen wir nicht, ja, und den musst du rausfiltern. Und dann hat er halt dann immer irgendwie diese Namen mit den Homicides immer gelöscht. Irgendwann kriegt er dann aber ein schlechtes Gewissen, weil dieses Wissen ist jetzt da. Ja, er weiß, okay, da gibt es halt da werden halt Leute sterben, es ist halt Mord, Tod und so weiter und so fort. Und ich habe hier Hinweise dafür, aber niemand tut etwas dagegen. Also entscheidet er sich, weil er halt nebenbei auch noch ziemlich reich ist, jemanden einzustellen, der dann halt so ein bisschen so Superman hier, so ein ehemaliger Special Agent, bla bla bla, der so ein bisschen gescheiterte Existenz ist, den holt er sich dann so ins Team und der soll dann halt immer, mit dem zusammen recherchiert er dann halt immer den Fall, ne? Der dann passiert.
Blumenkraft sagt mir gerade im Chat, dass das mit Top Gear eine total simple Erklärung gibt, warum das Mitte der 90er schon so modern wird. Die Serie gibt es erst seit 2002 und die machen pro Jahr 2 Staffeln.
Ah, okay.
Naja. Wieder was gelernt. Ja.
Gut.
Sorry.
Ja. Naja, jedenfalls, also dieses ganze Setting und vor allem auch diese ganze Befürchtung, ne, die da drin sich spiegelt, die ist ja momentan genau das, worüber wir gerade reden. Ne? Und das ist eine Serie von 2011, das heißt also noch vor Snowden. Und das ist ganz, ganz abgefahren. Also weil das
es ist eigentlich lustig, wie viele so eine Serien es zurzeit gibt, wo das gerade auch so ein bisschen aktuell wird. Also was ich jetzt gehört habe, was ganz gut sein soll, also habe ich jetzt auch noch keine einzige Folge von gesehen, The Americans, was halt auch so eine Serie ist von Agenten, die eigentlich woanders herkommen, die aber ein total normales amerikanisches Leben halt vorspielen müssen, um da irgendwie untergetaucht irgendwie zu existieren. Und irgendwie so dieses ganze Spionage- und Abfragenarrativ und Beschattung, das ist ja irgendwie, das ist ja doch in sehr vielen Serien präsent. Das gab es früher, also früher gab es immer irgendwelche Typen mit lustigen Hüten, die durch die Löcher in Zeitung geschnitten haben. Aber so dieses, so wirklich dieses Überwachung und sowas, das taucht gar nicht auf.
Aber bei Person of Interest ist es natürlich auch so. Also die haben diese Sozialversicherungsnummer und dann gehen die hin und dann wird natürlich das ganze Programm gemacht. Ne? Wanzen, irgendwie Telefon wird angezapft, klar, dies und das und so weiter und so fort beschattet und so.
Und zwar immer im Guten, das ist halt das
Spannende. Genau, und das ist halt immer das Gute. Also das heißt, es gibt aber gar keine kritische Reflexion des Ganzen. Ja? Also es wird nicht in Frage gestellt, ob dieser Computer, ob das jetzt eine gute Idee war, ob dieser Computer existiert. Mhm. Das einzige moralische Problem ist, wir haben jetzt diese Daten, von dass halt Verbrechen passieren und wir haben jetzt auch die moralische Pflicht dazu, was zu tun. Mhm. Ne? Und die ganze Debatte, die wir heute haben, ist ja halt so, wollen wir diesen Computer haben? Ne?
Ja.
Aber die existiert nicht, sondern es ist halt, der Computer ist da und der ist auch mal gut und so weiter und so fort. Mhm. Und haut halt eben diese Homicides raus und die müssen wir uns jetzt kümmern. Und die Überwachung selber, und sie überwachen halt die ganze Zeit, das ist auch überhaupt nicht in Frage gestellt. Das ist einfach so.
Also ich habe ausgehend endlich von der Serie, weil ich habe die auch geguckt. Hast du schon zwei Staffeln geguckt? Oder? Mhm. Genau, also ich habe schon zwei Staffeln geguckt.
Und in der ersten Staffel.
Und habe die halt so gesehen und dachte so...
Dann kannst du hier mal Michi ein bisschen spoilern. Damit er mal mitkriegt, wie das so ist.
Okay,
weil es ein bisschen gespoilert werden. dann erlebst du mal deinen Kontrollverlust, wenn hier die ganze Zeit alles Filterbubble und so.
Also das Interessante an der Serie ist, dass die so völlig... Zumindest habe ich nichts drüber gelesen, so völlig kritiklos über den Äther ging. Und ausgehend davon habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, dass wir eigentlich schon seit Jahrzehnten in Filmen und Fernsehen ein positives Überwachungsnarrativ haben, um dieses viel gestresste Wort zu benutzen. Mhm. James Bond ist der gute Spion. Im Tatort und überall, oder an allen Serien, in denen es FBI geht, hast du dann oft, oh Gott, da ist eine gesperrte Akte, da können wir jetzt nicht drauf zugreifen, wir müssen uns da drum herum hacken, wie können wir doch noch an die Information kommen. Also das ist immer eigentlich das Gute, an diese Überwachungsinformationen ranzukommen, und ich glaube, dass das auch ein kleiner Teil ist davon, warum wir uns oder warum man sich nicht so über diese NSA-Geschichte aufregt, weil wir natürlich schon seit Jahrzehnten eigentlich diese Geschichte sehen, hinnehmen und irgendwie auch akzeptieren. Also es hätte sich ja auch jemand aufregen können über die Serie, zu sagen, was ist das denn, das ist ja unmoralisch.
Das finde ich ja,
bei 24 war das so ein bisschen so,
gab's ja,
so ein bisschen
wegen Kritik. Der Gewalt.
Ja, aber auch vor allem, ja, weil es halt Folter gab.
Und ja, so, genau, also, wegen der Folter, ne? Ja.
Also wobei da muss ich natürlich sagen, so dieses, also so ein bisschen Kritik, also ich meine Team America, dieser Film, den ihr hoffentlich kennt, das ist ja quasi eine Persiflage auf genau dieses Amerika ist immer gut und macht nie Fehler und so Ding, sehr stark.
America, fuck yeah.
Genau. Das ist so geil. So, und das ist wirklich ein toller Film. Ja. Und ich weiß, also bei so vielen, also ja gerade 24 ist das... Da habe ich die erste Staffel gesehen. Ich glaube, die war schon, dass ich auch davor saß und es ist okay Unterhaltung, wenn man ausblendet diesen ganzen amerikanischen Patriotismus. Und den, also musste ich mir, also das ist mir jetzt auch nicht extrem leicht gefallen, den einfach auszublenden, als ich das Ganze geguckt habe. Also insofern, ich glaube, man war es einfach gewöhnt. Also es ist, man hat sich nicht drüber, also man wusste, dass es jetzt sicherlich sehr nicht nur idealisiert, sondern auch falsche Vorstellungen vermittelt, aber man hat sich nicht darüber aufgeregt, weil es ist ja nur ein Film. Oder ist ja nur eine Serie.
Ja klar, aber es ist halt auch nur Ausdruck von einem Zeitgeist.
Ja, und ich sag mal, wenn positiv im Film, gewaltvoller Umgang mit Kindern dargestellt wird, dann regt man sich ja drüber auf. Also es ist schon so, dass wir reagieren auf Filme.
Das stimmt.
Aber wir reagieren zum Beispiel nicht auf Überwachung. Da sagen wir nicht, das ist schlimm, dass der Film das so kritiklos hinstellt, sondern wir sagen, ja, das ist halt...
Na, auf Gewalt durch den Helden reagiert auch keiner irgendwie negativ.
Ja.
Also das ist... und ich habe ja neulich... ich war neulich bei... hier beim, wie heißt das, White Trash? Im White Trash, ja. Burger essen, und lief da hinten, hängen da so Fernseher rum, und da lief Rambo, und Rambo in Afghanistan, und ich hab diesen Film noch nie gesehen, und ich guck das so, und das ist offensichtlich, also es sieht sehr nach Afghanistan aus, und hat mir, ja, ist Afghanistan, und es ist, der hilft offensichtlich der Taliban gegen die bösen Russen. Das, ja, ist, klar. Ja, das ist so dieses, der amerikanische Held überhaupt ist pro Taliban-Kämpfer.
Ja, Taliban, glaube ich, gab's da schon die Taliban? Das ist lieber mit den Dschihadisten.
Auf jeden Fall mit denen, die heute die Taliban sind.
Ja, genau, ja.
Und das fand ich sehr lustig. Mhm. mit dem keine Reaktion auf den Überwachungsskandal. Da ist ja, wir wollten ja auch noch mal ein bisschen über Kongress reden. Da ist ja auch, ich habe mich neulich mit hier Ralf Stockmann zum Essen getroffen und da haben wir auch noch mal darüber geredet. Was uns beiden aufgefallen ist und wahrscheinlich ist euch das auch aufgefallen, ist dieses so, dass gerade auf dem Kongress so sehr viel in irgendwelchen im Saal 1 Leute und warum passiert nichts, warum ändern die Leute nicht ihr Leben, warum bleibt alles so, wie es ist? Talk zu Ende, alle gehen raus, alles bleibt, wie es ist, alle gehen zurück an ihre Rechner, machen exakt das Gleiche weiter, was sie bisher gemacht haben. Es ist nicht nur die Leute, die davon sozusagen, nicht nur der typische Bildleser in Anführungsstrichen oder sowas ändert sein Verhalten überhaupt nicht, sondern wir alle haben unser Verhalten. Also das heißt nicht gar nicht, also sicherlich gibt es Leute, die hier und da sich mal ein bisschen was anderes machen, so an Punkten, wo man es vielleicht gar nicht so bemerkt, aber so im Großen und Ganzen, was will man auch machen? Also ich meine, man könnte jetzt die ganze Zeit...
Aber warst du das nicht, der darauf hingewiesen hat, dass auf dieser Freistadt-Angst-Demo direkt vor dem Kongressgelände nur 100 Leute
waren? Ja, also vielleicht waren es auch 500 oder so, aber es waren halt tausende Leute, also wirklich tausende, haben sich diesen Greenwald-Talk angeguckt, indem er halt so als Aktivist und jetzt hier, lasst uns loslegen. Und genau, am nächsten Tag ist Demo und keiner geht hin. Ja, also da ist halt schon nichts mehr. Es war schon auf dem Kongress, passierte auch schon dann keine Reaktion mehr auf diesen Call to Action, jetzt lasst uns aber was machen. War verpufft. Ja. War ja auch, es war halt auch kalt draußen, ne? Und drin war.
Naja, es war jetzt, fand ich jetzt für die
Jahreszeit. Ja, aber es war drin, war es halt netter irgendwie. Ja, ja.
Nee, ich glaube auch, weil irgendwie so. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur die Bequemlichkeit der Leute,
weil
ich glaube,
man. Demo nach innen verlegen.
Man hätte irgendwo einen Like-Button installieren müssen, aber bitte nicht auf Facebook.
Man hätte den Kongress einfach als Demonstration deklarieren sollen, dann hätte man auf einen Schlag 9000 Leute da gehabt.
Ja, und dann hätte die Hamburger Polizei da gestanden und hätte die ganze Zeit alle kontrolliert.
Hätte uns im Kessel gemacht, so einmal ums Gebäude rum.
Der Mate-Kessel.
Genau. Und wir hätten uns mit Rohrpost gewehrt.
Rohrpost auf die Geschosse.
Stimmt, das ist jetzt auch was wir vorher in der Themensammlung überhaupt nicht hatten.
Was denn?
Das Gefahrengebiet.
Wir haben noch gar keine Themensammlung.
Doch, ich habe so ein bisschen Themen gesammelt.
Ich hatte keine Themensammlung.
Ja. Kannst du mich ein bisschen leiser?
Ein bisschen leiser? Das erste Mal.
Die Geschichte des Gefahrengebiets geht ja eigentlich kurz vorm Kongress los.
Ja.
Weil da war ja diese Demo.
Das Kongressgelände, du kennst dich besser aus. Lag das im Gefahrengebiet drin oder nicht? Ich konnte das nicht erkennen auf den Karten.
Ja, ich hab's nicht so genau geschaut, aber das ist ein ziemlich großes Gebiet, das sie da
haben. Ja, das ist riesig, ne?
Das ist also die Schanze und der Kongress ist ja sehr, sehr nah an der Schanze dran. Also ich glaube schon, dass er da drin ist.
Jetzt, vielleicht kannst du mir erklären, was da eigentlich abgeht in diesem Hamburg. Du hast ja mal ein paar Jahre gewohnt.
Das hat damit. Also ich
naja, weiß, du kennst die Situation.
Man kann die Schanze kann man so ein bisschen vergleichen mit Kreuzberg. Mhm. Also in der Zeit, wo ich da gewohnt habe, waren tatsächlich die Krawalle am 1. Mai in Hamburg größer als sind die in Berlin. Mhm. Obwohl die in Berlin ja sehr viel bekannter so waren, aber tatsächlich brannte in der Schanze halt auch immer die Straße.
So ja, das ist ja in Berlin nicht mehr passiert.
Längere
Zeit.
Ja, genau, das war dann in Berlin zu der Zeit halt viel ruhiger so. Mhm. Und das heißt, es gibt dort eine ziemlich eingeschleifte linke Szene. Ich weiß noch, ich habe halt auch in der Schanze gewohnt und nach Heiligendamm ist dann irgendwann auch ein Polizist, waren eine Polizisten vor meiner Tür und wollten wissen, ob ich irgendjemanden kenne, der wohl auch im Haus wohnt und ob ich den länger nicht gesehen hätte oder sowas. Also vermutlich hatte das damit zu tun, auch mit der Ermittlung in der linken Szene. Ich wusste aber von nichts und habe halt gesagt, so, nö, ich habe keine Ahnung. Und jedenfalls, die haben halt auch schon lange so ein, gibt es diese Straßenkämpfe und ich habe auch das Gefühl, dass schon damals auch die Deeskalationspolitik in Berlin sehr, sehr viel klüger gehandhabt wurde als in Hamburg. Was da jetzt konkret los ist, ich habe da jetzt auch nur einen Blick drauf. Ich bin ja schon seit Ewigkeit nicht mehr in Hamburg. Da hat sich jetzt auch ein paar Mal die Regierung gewechselt. Also als ich da war noch der Ole von Beust, war da ja noch Bürgermeister. Und dieser Olaf Scholz, ich halte von dem nicht besonders viel. Also ich glaube ehrlich gesagt, das hat viel mit bewusster Eskalationspolitik zu tun. Auch weil viele Leute in der SPD glauben, man müsse jetzt irgendwie in Sachen Law and Order halt auch ein bisschen den Markenkern irgendwie herausstellen oder so.
Also ich bin mir nicht, ich guck mir das Ganze an. Also ich habe so mitgekriegt, wie das passiert ist. Ich habe mich regelmäßig auf Twitter belesen abends, dann so, wenn immer quasi, da schien ja mehr oder weniger jeden Abend irgendwie eine Spontan-Demo zu sein, die sich irgendwie organisiert hätte. Wo ich auch sehr stark das Gefühl hatte, dass die Polizei durchaus, ja, man könnte fast sagen, bewusst eskaliert. Also was für mich so ein herausragendes Ereignis war, da habe ich irgendwo einen Artikel gelesen. Und zwar, da war so eine Spontan-Demo, irgendjemand hatte dazu auf Facebook aufgerufen, darum standen die, darum hat sich halt jemanden vor Ort gefunden, der die Demo spontan angemeldet hat, damit das eine angemeldete Demo ist. Ist wohl gängige Praxis. Normalerweise gibt es sozusagen eine Pflicht, dass man eine Demo mindestens so und so lange vorher anmeldet, aber es ist halt auch eigentlich eingespieltes Verhalten, dass man, okay, jetzt hat sich jemand gefunden, der die spontan anmeldet, die Demonstration, darum ist jetzt jemand angemeldet und darf stattfinden und alles ist okay. Und dass die Polizei dann aber Strafanzeige im Anschluss gegen ihn gestellt hat, so nach dem Motto, wir wissen, dass du nicht derjenige bist, der diesen Facebook-Aufruf reingestellt hat, du haftest jetzt aber trotzdem dafür. Also wirklich so einfach gegen bekannte Spielregeln verstoßen hat, ohne Not, ohne irgendwie, dass ihnen das was helfen würde.
Und das Problem mit informellen Absprachen, sie
sind jederzeit brechbar, klar.
Sie sind halt immer dann offen für Willkür, ne?
Und ja, und ich habe so dieses Ganze, ich habe mal durchgerechnet, also so, das ist ja doch eine ordentliche Fläche. Wie viele Polizisten braucht man wohl, um dieses Gebiet halbwegs brauchbar zu schützen? Da müssen wahrscheinlich schon jederzeit zumindest 200 Polizisten unterwegs sein, würde ich sagen, in Schichten. 400 Polizisten, 400 mal, was kostet so ein Polizist im Monat? 5.000 Euro mit Ausrüstung und allem Pipapo. 400 mal 5.000, muss jetzt jemand rechnen? Oh Gott, 4 mal 200, nee, 2 Millionen?
Ja.
Also sind wir so bei zwei, also sind wir so, das ist nicht billig.
So eine Summe kam doch auch irgendwie, war nicht irgendwas mit 3 Millionen oder irgendwie sowas?
Ja, das stimmt, das kommt gar nicht so weit weg. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein komplettes mit Kanonen auf Spatzen schießen. Oder vielleicht sind es keine Spatzen, sondern Krähen, aber es ist trotzdem ist es immer noch relativ übertrieben. Man kann dabei eigentlich nur verlieren, wenn man die Bevölkerung gegen sich aufheizt. Weil die natürlich irgendwann darunter leidet, wenn man bei jedem Brötchen holen dreimal kontrolliert wird. Und ich frage mich, was die reitet. Also nicht im Sinne von, das sind die so, die haben halt politisch eine andere Meinung oder sowas, sondern ich habe das Gefühl, das ist politisch einfach extrem dumm, was die da machen. Dieses ganze Verhalten.
Das ist aber halt die Frage. Also ich kann gut sein, dass die vielleicht da sogar politisch mit gewinnen, ne? Also mit dieser Polarisierung, die sie da anstreben, man merkt ja auch, sie wollen ja jetzt irgendwie so ein Demo gegen linke Gewalt machen oder sowas. Was? Ja, total durch, ne? Also die SPD will jetzt in Hamburg eine Demo gegen linke Gewalt machen. Also so total gaga, ne? Und ich bin mir sicher, Nico Lummer wird da auch mitmarschieren.
Ja, und gut.
Und
oh ja, der Artikel.
Oh Gott. Ja. Jedenfalls, ich habe gestern getwittert, wir müssen auch mehr über SPD-Gewalt reden. das sind absurde Dinge, und ich habe das Gefühl, die wollen tatsächlich oder haben das Gefühl, dass sie damit auch Wählerstimmen kriegen. Also indem sie halt sagen, so, wir machen jetzt die harte Linie gegen diese linken Gewalttäter, bla 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 und so weiter und so fort. Also keine Ahnung. Wahrscheinlich wollen sie die sich gerade auflösende Piratenpartei damit überzeugen, also die Anhänger. Die sind ja auch so ein bisschen ähnlich drauf. Ich habe aber auch keine Ahnung. Also ich hoffe, dass das nicht aufgeht, die Rechnung. Ich hoffe, dass die Bevölkerung mitkriegt, was das für ein Spiel ist, das sie da spielen, und da nicht mitmachen.
Ich hab so gedacht, am Ende wären sie doch total dämlich, also wären sie doch total doof dastehen, wobei das könnte das genaue Gegenteil der Fall sein. Am Ende, sobald sie dieses Gefahrengebiet auflösen, stehen sie eigentlich als Gewinner da. Nämlich entweder es kommt danach plötzlich zu Gewalt, dann sagen sie, guckt, das Gefahrengebiet war total notwendig. Oder es kommt danach nicht zu Gewalt, dann können sie sagen, guckt, was das Gefahrengebiet gebracht hat, jetzt ist alles friedlich. Und also Also
mich würde halt mal interessieren, wie das bei Anwohnern in Hamburg eigentlich angekommen ist, die ganze Aktion, die da halt wirklich wohnen, die nicht so oft in den Twitter-Kreisen unterwegs sind wie wir. Ob die wirklich zum Großteil so von der Polizei und dem Gefahrengebiet genervt waren oder ob die doch zum Großteil sagen, ja, gut, dass die uns geschützt haben. Ich kann das nicht sagen. Ja. Also, ja, weil wir sind ja schon in einer sehr starken Fokussierung, so thematisch. Ich kann mir vorstellen, dass die Nummer auch aufgegangen ist da.
Also ich habe so ein bisschen so diese Hamburger Zeitung da gelesen, ja, und sowas. Und,
die Hamburger Zeitung?
Da. Naja, also das Hamburger Abendblatt, was ja, okay, nun eigentlich eher so ein Boulevard-Springerblättchen ist. Ich weiß nicht,
ob Boulevard nicht, aber Springerblatt.
Ja. Ja.
Aber es ist, glaube ich, gerade verkauft worden.
Kann sein, aber auf jeden Fall so
ja, die Richtung.
Die Richtung, und die am Anfang so, ja, und so. Und die dann schon irgendwann angefangen haben, so, ja, das nervt schon extrem, wie die Leute hier kontrolliert werden und so.
Sehr bürgerliche Presse. Man muss halt sagen, es hat auch noch eine längere Vorgeschichte. Ne? Das hat auch viel mit
Lampedusa
zu tun. Also das ist einer der wichtigen, ja, Dinge, also neben der Roten Flora, das ist halt so ein ganz, ganz uraltes, besetztes Theater. Besetztes Haus ist, mit dem das so ein bisschen so den Kern der linken Schanze war,
ja,
oder ist. Hat es halt auch viel mit dem Flüchtlingslager zu tun, Lampedusa. Mhm. Die Leute, die dort aus diesem Camp da rübergekommen sind, wo so viele Leute gestorben sind. Und da gab es halt, ist es so, dass die Polizei dort schon mit Racial Profiling halt durch die Straßen gegangen ist, halt, mhm, mit klaren Anweisungen, Schwarze zu kontrollieren, ne? Und sie auch wirklich zu drangsalieren, und das war halt schon immer so ein Punkt. Und also da gab es in der Hinsicht auch ganz, ganz viele Auseinandersetzungen, die wirklich ekelhaft waren. Also wo wirklich die Hamburger Polizei dazu Dingen angewiesen wurden, die, ich würde so mal sagen, mal so sehr hart am Rechtsstaat vorbeigehen. So, also das war schon rassistische Politik, die sie dort durchgezogen haben. Und ich glaube, das ist auch einer der Kernpunkte, die da noch eine Rolle spielen und die auch ein bisschen zeigen, wer da so ein bisschen so das Sagen hat bei der Hamburger Polizei und was da für eine Politik gefahren wird.
Ja, aber die kann man doch auswechseln. Also das ist doch eigentlich, sollte doch, aber also offensichtlich ist, entweder hat die...
Also die Hamburger SPD, muss man dazu sagen, die Hamburger SPD ist traditionell eine sehr, sehr konservative SPD.
Ja.
Also ein sehr, sehr konservativer Landesverband. Helmut Schmidt kommt da ja her.
Mhm.
Und der hatte ja auch immer so eine sehr spezielle Meinung zu
Dingen,
linken Gewalttätern. So. Ja, und auch sonst war die Hamburger SPD war immer vor allem dadurch ausgezeichnet, dass sie sehr, sehr bürgerlich war.
Mhm.
Und das liegt auch daran, dass Hamburg, glaube ich, eine sehr, sehr bürgerliche Angelegenheit ist. Also wenn du dir überlegst, so Berlin, ne, du gehst hier so durch, so was du an Stadtteilen hast, wo, sag ich mal, eher so junges linkes Milieu unterwegs ist, ne, so von Neukölln, Mitte, Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, ja, das sind so fast so der Halb-Berlin, ja, kann man so fast sagen. So ungefähr die gleiche Größe oder die gleiche Macht hast du dort an wirklich gut bürgerlichen Stadtteilen in Hamburg. Du kannst teilweise eine Stunde lang durch Hamburg laufen und du findest kein Viertel, wo jemand wohnt, der unter 100.000 verdient. So. Das ist eine Stadt, die stinkt vor Geld. Also die stinkt einfach vor Geld.
Ja, aber ich hatte auch immer so das Gefühl, dass man tatsächlich das so dieses jeder wie er mag oder sozusagen so dabei doch relativ liberale Einstellung hatte und aber es kann natürlich auch alles täuschen. Das ist
ja halt auf eine bürgerliche Art liberal, ne? Also diejenigen, die was haben, die dürfen alles und der Rest soll bitte von der Polizei davon abgehalten werden, uns zu nerven.
Also du darfst in Hamburg schon rumlaufen, wie du willst eigentlich, oder? Also ich meine so, also wenn jetzt nicht gerade Gefahrengebiet ist, guck dich keiner an, wenn du irgendwie
ja, in der Jogginghose. Also du hast halt beispielsweise in St. Pauli hast du das Verbot, dass du nicht mehr mit einem Bier in der Hand rumlaufen darfst.
Was, ernsthaft?
Ja. Auch in der Bahn darfst du kein Bier trinken und so weiter und so fort.
Das ist echt hart. Ich kann mich noch daran erinnern. Das war irgendwann Anfang der 2002, 2003 muss das.
Ist auch relativ neu, muss man dazu sagen.
Muss das gewesen sein? Da bin ich mit ein Freund von mir, der wohnt in Hamburg und da hat irgendwie seine jetzige Frau, also auf jeden Fall die Mutter seiner Kinder hat, damals war das noch relativ frisch, hat ihre Doktorarbeit geschrieben und das wurde dann gefeiert und darum sind wir alle saufend, haben wir uns zu Planten und Blumen gesetzt, haben uns Pizza nach Planten und Blumen reingestellt, haben uns da wirklich einmal abgeschossen und sind danach auf den Dom gegangen, also auf diesen Jahrmarkt da oder auf diesen und dabei haben wir auf dem Weg dahin einen Joints geraucht und und dann hat irgendjemand diesen toten Joint auf dem den toten Joint auf den Boden geworfen und dann hat ein Polizist gesagt, könnt ihr das bitte aufheben? Und woraufhin irgendwie war da in dieser Gruppe einer, der fing dann an rumzupöbeln und so und so, wieso, was willst du denn hier? Und dann hat der Polizist wirklich, ist alles okay, aber es muss jetzt hier, müsst ihr nicht auf die Straße werfen, so nach dem Motto, was wirklich jeder andere in der Gruppe auch eingesehen hat und das auch absolut so, hey komm, jetzt mach hier keinen Stress und sowas. Und er hat dann wirklich so lange gestresst und er musste schon wirklich lange stressen, bis der Polizist irgendwann sagte, okay, jetzt machen wir hier eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelverbot. Also das war so, also da hatte ich wirklich das Gefühl, dass vielleicht war es auch dieser eine Polizist, aber dass das so ein bisschen so diese Hamburger, dass es schon alles relativ liberal ist und wir so diese, und jetzt darf er nicht mehr mit einem Bier auf der Straße rum laufen.
Das ist schon krass, ja. Also das ist aber auch, ich glaube, da kann man aber auch viel verwechseln. Natürlich gibt es noch diesen auch durchaus großzügig liberalen, liberale Haltung bei vielen in Hamburg. Das, was du momentan siehst, an Restriktionen und an Politik, ist natürlich politisch gewollt.
Das, ja klar, natürlich.
Das ist einfach diese SPD.
Also aber es war damals auch politisch gewollt, vermutlich. Also oder ich weiß es nicht. Aber
das war jetzt einfach ein Individuum, mit dem du da zu tun hattest.
Ja, wobei eben auch die Gesetze in Hamburg relativ lässig waren, was so an Besitz von Drogen angeht, was straffrei ist und sowas. Das ist
ein Bundesgesetz.
Das war Landesebene.
Das Betäubungsmittelgesetz sind, glaube ich,
ja, aber wie viel straffrei ist und sowas, das ist alles Landesebene. Das ist in Bayern. Okay. Bayern bist du bei 0,5 Gramm dran. Und
wie die Alkoholgrenzen beim Autofahren ist auch Landes.
Ach, ist auch ein Landesort, wusste ich gar nicht.
Soweit ich bilde mir ein, dass das auch
eine Landesgeschichte ist. Ich weiß es nicht.
Naja, es ist auf jeden Fall politisch, wie stark und wie krass durchgegriffen wird bei Drogengeschichten. Ne? Also, das habe ich auch noch nicht gehört, dass in Berlin, dass in Hamburg da jetzt groß rumgedingst wird, wenn dann irgendwie Leute auf der Straße kiffen oder so. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehört.
Dass es dann Stress gibt.
Genau. Ich kann mir auch sogar, es gibt sogar durchaus Argumente dafür, dass man jetzt keinen Bock hat, dass die Leute besoffen mit Glasflaschen in der Hand irgendwie über die Reeperbahn laufen. Also wenn du das mal gemacht hast, Samstagnachts irgendwie über die Reeperbahn zu laufen, das ist super voll. Mhm. Die Leute sind super betrunken und teilweise super aggressiv und da fliegt halt auch mal gern mal eine Flasche einfach so über den Bordstein. Ja. Die kriegt dann halt irgendjemand ins Gesicht. Mhm. Und ich kann den Wunsch nachvollziehen, dass man da versucht, so ein bisschen, die Gefahr rauszunehmen aus dieser Situation.
Ja, okay.
Und das ist vielleicht keine so dumme Idee. Aber das ist jetzt, ich bin relativ froh, da nicht mehr zu wohnen und dass ich jetzt auch nicht mehr zum Feiern auf den Kiez gehen muss, bin ich eigentlich auch ganz froh.
Ich finde auf jeden Fall diese, mit der Klobürste habt ihr ja wahrscheinlich alle mitbekommen.
Ja, genau, die Klobürste ist das neue antifaschistische Symbol. Das ist sehr geil.
Antifaschist, ja. SPD, ja. Genau. ich bin echt wirklich so, es ist so irgendwie so. Und ich habe heute, wäre gut gewesen, wenn ich den Artikel vorher auch nochmal zu Ende gelesen hätte oder auch nur über die Einleitung hinaus. Im Tagesspiegel ist heute ein Artikel drüber, dass in Berlin, also hat hier die Piraten haben offensichtlich einen Antrag gestellt, so beim Senat, sagt man, wie ist denn das hier eigentlich so mit Gefahrenzonen in Berlin? Mhm. Und es gibt wohl sowas quasi im Polizeigesetz und nach Antwort vom Senat ist das wohl alles sehr, also die Überschrift des Artikels, aber das sagt ja zwar nicht viel, war wohl so, oder der Einleitetext im Wesentlichen kann, wenn man es sehr lasch auslegt, jeder Polizist jederzeit jedes Gebiet zum Gefahrengebiet erklären und sagen, ich kontrolliere sie jetzt mal ohne Angaben von Gründen, weil Gefahr. Und also offensichtlich, aber sollte man sich vielleicht nochmal zu Ende lesen, bevor man dazu drüber mehr erzählt.
Naja, keine Ahnung. Also mir kommt das Ganze dort in Hamburg ziemlich ziemlich absurd vor und bin froh, dass ich da nicht wohnen muss.
Ja, ich finde es, wie gesagt, das ist sowas, was mich...
Ich war sogar bei so einer Soli-Demo dabei am Alexanderplatz, das waren aber nur irgendwie so...
10 Leute, ich habe die Fotos gesehen und alles Piraten eigentlich,
oder? Ja, außer mir.
Außer dir. Bist du gar nicht bei den Piraten?
Nee, ich bin ja gar nicht bei den Piraten.
Ach so. Alle Piraten und MSV.
Das waren doch alles Abgeordnete, oder? Da,
also nee, das waren auch andere Leute. Also, ich habe noch mehr Leute.
Ich war davon mitbekommen, dass
sowas stattfand. 20 oder 30. Ich habe das aber auch getwittert.
Ich habe die Fotos gesehen.
Und ich habe es nicht mitbekommen.
Ich habe es extra getwittert, weil ich dachte, ich hatte da irgendwie so...
Wann war die denn?
Die war auf dem Alex.
Nee, wann?
Also wann? Vor 3 Tagen oder was?
Ja. Ah, okay.
Und ich habe dann auch eine Klobürste in die
Höhe gehalten. Sehr gut.
Ja, ja.
Gebrauchte, oder?
Ja, ja, genau. Ne? Nein, ich habe extra nochmal dazu geschrieben, dass die Leute bitte Frische mitbringen.
Ist sonst ein bisschen doof, wenn man so mit einem Arm skandierend durch die Straße läuft.
Also ich musste irgendwie lachen, weil es gab ja so Pressefotos davon, wo so 10 Teilnehmer so ganz so eng gerückt waren, wo man sah, dass es, ich weiß nicht, wie viel es waren, aber es waren dann vielleicht 20 oder 30. Und die aber drauf waren, waren so, ich glaube, der Oliver Höffinghoff war, glaube ich, zu sehen. Der war da.
Anne Helm war auch dabei.
Anne Helm, ja, und irgendwie noch ein, zwei.
Fabio.
Ja, genau, Fabio Reinhardt. Oder,
Fabio Reinhardt, genau. Naja, egal. Es war auf jeden Fall, ach, es war halt irgendwie, ich hatte eh irgendwie einen
Termin. Warst du gerade in der Gegend?
Ich hatte tatsächlich danach auch einen Termin in der Mitte und dann habe ich mir gedacht, okay, ich fahre ich da nochmal vorbei.
Man merkt dir richtig das Aktivistentum an.
Man muss auch mal was tun. Ne? Von nichts kommt ja nichts. So.
Jetzt kann ich ja die Geschichte erzählen, die mich so ein bisschen die letzten Tage beschäftigt hat. Und zwar...
Wollen wir nicht noch irgendwie den Leitmedium noch ein bisschen bequatschen?
Ach so, stimmt, das könnten wir eigentlich auch mal machen.
Bequatschen?
Ja, also wir wissen
Wer
ja gar
bist
nicht
du wirklich. Denn?
Müsst ihr mich vorstellen?
Ja, wir haben das letzte Mal auch schon wieder Ärger gekriegt, dass wir die Gäste zu wenig zu Wort kommen lassen.
Ja.
Haben. Deswegen, das können wir uns jetzt nicht schon wieder erlauben.
Ah, verstehe.
Das stimmt.
Ich dachte, ich kann mich hier so gemütlich auf der Couch irgendwie so.
Du kannst dich auch gemütlich auf der Couch.
Lass dich von uns so bequatschen.
Ja, ja, genau. Ich höre ja Podcasts eigentlich mal zum Einschlafen.
Soll ich dir eine Decke holen? Ja.
Genau. Einfach mal so, um so ein bisschen Feedback auch in die Sendung live zu bringen.
Ich hatte neulich eine total geile Podcast-Idee, apropos Einschlafen. Und zwar ein Sex-Podcast.
Aha,
und zwar es gibt ja so es,
einfach aufnehmen,
ja, was? Es gibt ja so Kopfhörer, die man in die Ohren Mikrofone, die man so in die Ohren steckt,
ja,
die so quasi das so ein richtiges Stereobild machen, und die meisten hören sie ja auch Kopfhörer und vorm Einschlafen, darum komme ich jetzt drauf, und wirklich einfach quasi so ein Podcast einfach beim Sex über die Ohren sozusagen aus der Perspektive des Teilnehmers das Ganze aufzunehmen.
Mhm.
Und dann kann man, oder der Teilnehmerin kann man natürlich auch wechseln, kann man auch
ein Audioporno,
genau.
Ich würde behaupten, das gibt's einfach schon. Auch wenn ich nicht weiß, ich würde sagen, gibt's schon, oder?
Ich hab keine Ahnung. Bestimmt ja. Also ich meine, wäre es Porno.
Ja, okay,
ja, stimmt. Muss eigentlich sein.
Also, ja,
Na gut, das würde heißen, es gibt ein Porno, in dem ein Audioporno gedreht wird.
Das kann auch gut sein.
Bestimmt. Ganz bestimmt.
Tonstudio-Porno.
Also ich würde mir das anhören. Also
alles finanziell vielversprechend. Ne?
Ja. Ja, Max, komm, das machen wir ja.
Max, komm. Ja. Max, komm.
Max, komm. Moment mal. Leitmedium setzt sich hier hin, holt sich eine Decke und wir gehen.
Wir haben noch gar nicht gesagt, dass eigentlich Kaspar Clemens Mirau auch Leitmedium heißt. Auf Twitter zum Beispiel.
Auf Twitter zum Beispiel,
ja. Und wir haben
Leitmedium mit T, nicht mit D?
Das ist immer sowohl wichtig. Als auch.
Ja. Achso, ich dachte, du wolltest die eine Identität geheim halten.
Nö, geheim ist die nicht, aber ich habe jetzt auch einen Protected Account. Ja, da gibt's,
du bist doch eigentlich ein Spacko, warum hast du einen
Protected Account? Ich habe einen Protected Account, weil ich neugierig war, weil ich von ganz vielen, so aus, die man so kennt, auf Twitter gehört habe, dass sie alle einen zweiten Account haben.
Dark schon
so,
Twitter.
Genau, Dark Twitter, dachte ich so. Und dass man denen aber nur folgen darf, wenn man auch einen Protected Account hat. Du hast ja so einen zweiten Account, der nicht protected ist, ne?
Das ist richtig.
Genau. Und ich dachte, ich spiele das dann mal richtig mit. Und bisher, ich finde das interessant, was die Leute schreiben. Ich finde es schade, dass ich es halt sonst nicht lesen kann. Aber so richtig umgehen kann ich damit noch nicht mit dem Tool, weil es halt mir irgendwie innerlich widerstrebt ein bisschen.
Ja, das ist so eine Gewöhnungssache. Ne? Also ich weiß nicht, ich weiß immer die Gründe nicht, warum ich manchmal bei manchen Protected Accounts nicht angenommen werde als Follower. Aber ja, das kann damit zu tun haben, dass ich nicht protected bin. Oder vielleicht, weil die mich einfach nicht leiden können.
Das ist bei dir auch nicht ganz unwahrscheinlich.
Es gibt Leute, die mich auch nicht leiden können, tatsächlich. Ja. Und aber...
Ist eigentlich lustig. Früher gab es ja relativ viele Protected Accounts.
Ja, waren das mehr früher?
Also ich habe das Gefühl gehabt, dass gerade Frauen hatten früher relativ häufig mal einen Protected Account. Und haben dann aber, also Masadir zum Beispiel, die war früher protected. Echt? Und hat dann irgendwann, und hat dann irgendwann mal ihren Account geöffnet und auch so ein paar andere. Mhm. Und also es waren so, und das dann fand so eine Öffnung statt. Ich glaube auch in dem Rahmen, in dem man dann festgestellt hat, dass das irgendwie ja durchaus auch hilfreich sein kann, sozusagen, oder dann die Angst davor verloren hat. Und das ist jetzt quasi so dieses, man hat einen Public Account und einen zweit Protected Account, dass das so ein bisschen hochkommt. Also ich muss, ich habe meinen zweiten Account, der ist auch schon mal entdeckt worden von Leuten, 343 Test.
Ja.
Das ist so ein reiner Test-Account, den ich irgendwann mal angelegt habe, weil ich auch schon mal Twitter-Clients entwickelt habe. Dieser ganze neumodische Scheiß mit dem zweiten Twitter-Account, das ist echt nichts für mich. Das ist.
Also ich glaube, ich habe es auch ein bisschen angefangen. Also ich wollte es mal ausprobieren, weil ich ein paar Wochen vorher Snapchat installiert hatte. Ich dachte mir, ich gucke mir an, was die jungen Leute so nehmen.
Ja.
Die sich jetzt, hieß es, die schicken sich jetzt Fotos und Videos, die man nach ein paar Sekunden nicht mehr sehen kann. Dachte ich mir, gut, wenn die Firma für 3 Milliarden verkauft werden soll, dann guckt man sich das mal an. Und das ist schon lustig. Also ich habe so ein paar, und ein paar heißt wirklich 3-4 Leute, mit denen ich Snapchatte.
Ja.
Und es ist einfach witzig. Also weil man, also da kommen dann manchmal auch so Sachen, einer sitzt irgendwie auf der Toilette und zeigt stolz seinen Blick nach draußen und dann fangen die anderen an, ihm irgendwie, also dann ging so ein Meme um, ja, dass so Leute sich alle ihren Toilettenblick und sowas, so Sachen.
Wie ist das denn? Also kurz gefragt, ist das sind das so halboffene Chaträume oder ist das Person to Person?
Genau, du siehst immer nicht, wem das noch zugeschickt wurde.
Ah, okay.
Es gibt aber so ein bisschen Kommunikationskreise. Also teilweise, es gibt schon Leute, die auf Twitter sind, die dann halt auch dort sind und die sich das dann so zuschicken. Generell Snapchat ist, du machst entweder ein Foto oder ein Video, sagst von, ich glaube sowas von 3 bis 10 Sekunden, wie lange das zu sehen sein soll und kannst noch entweder was raufmalen oder Schrift drauf machen. Was total gewöhnungsbedürftig ist, heißt, du kriegst jetzt so eine Nachricht, sagen wir mal, MS Pro hat mir jetzt was zugeschickt, dann muss ich den Finger die ganze Zeit draufhalten, um es anzugucken. Und was ja, also das gewöhnungsbedürftig ist, dass ich dann nicht einfach auf Reply drücken kann und sagen kann, ha, 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 oder du Blödi oder irgendwie sowas, sondern wenn, dann muss ich wieder ein Foto machen oder ein Video, kann dann wieder Text reinschreiben oder nicht.
Ach, man kann nur mit Text, mit
genau. Du kannst nur audiovisuell, du kannst nur Audio, also mit Bild mindestens oder mit Bild und Ton ganze schicken. Du kannst auch nicht auf deine gemachten Fotos zugreifen. Das heißt, du kannst nur ein Foto in diesem Moment machen und kannst nicht sagen, ey, ich habe heute so ein geiles Instagram-Bild gemacht oder so, sondern nur für dieses Medium kannst du was anfertigen und verschicken.
Ja.
So. Und die Hemmungen sind manchmal abends dann schon, also es führt wirklich dazu, dass du abends dann schon mal irgendwie lustigere Sachen von dir irgendwie völlig versifft morgens dann so Fotos rumschickst. Dann sind meine Hemmungen auf Twitter jetzt auch nicht so besonders. Bei Hemmungslinien ist jetzt vielleicht auch schon niedriger als bei anderen, aber auf Snapchat ist sie wirklich nochmal ein Stück drunter.
Okay. Ich glaube, das mit dem Finger, das war übrigens so ein Trick, den die gemacht haben. Die haben nämlich einen technischen, also eigentlich einen Bug in iOS ausgenutzt. Mhm. Und zwar so, also die haben einen, also die gucken, ob du den Finger auf dem Display hast. Mhm. Und in dem Moment, in dem das Betriebssystem einen Screenshot machen will, also du könntest ja sonst einen Screenshot machen, kann einen Snapshot ja nicht verhindern, aber in dem Moment, in dem das Betriebssystem einen Screenshot machen will, werden alle solche Gesten abgebrochen. Mhm. Und in dem Moment nehmen sie schnell das Bild weg und damit ist es auf dem Screenshot nicht mehr drauf, dieses Bild.
Lustigerweise geht das mit dem Screenshot machen jetzt.
Ach so.
Vielleicht hat sich das verändert durch iOS 7.
Das kann sein, ich weiß nicht, ja.
Genau.
Ich habe selber nie ausprobiert.
Ich habe das natürlich, war natürlich eine der ersten Sachen.
Klar.
Natürlich so, ey, kann ich einen Screenshot machen? Ja. Aber dann kriegt der andere eine Nachricht, dass du einen Screenshot gemacht hast. Und das ist super lustig. Ja, weil dann ist natürlich so, ah, Verräterschwein. So. Und du siehst dann halt bei deiner, ne, du siehst, also du kannst auch deine eigenen Nachrichten nicht mehr angucken.
So wie OTR verschlüsselte Sachen mitloggen und veröffentlichen.
Ja, genau. Also du siehst dann zumindest, dass er es gemacht hat, ja. Okay. Das Ganze jetzt natürlich auf einem nicht gerouteten Telefon und.
Ja, klar, also so, ich meine, dass das alles umgehbar ist, ist ja sowieso klar.
Aber sagen wir so, wie es gedacht ist, das Konzept.
Ja.
Genau. Interessanter Ansatz, mal was Neues. Ich finde es irgendwie witzig, ich werde es auch drauflassen, das war jetzt nichts, was ich wegwerfe. Und darüber kam ich dann so ein bisschen zu diesem, dann gucke ich mir jetzt auch nochmal dieses Dark Twitter an. Und da sehe ich halt sehr, sehr emotionale Inhalte, dass Leute halt darüber schreiben, die wirklich gerade im Büro sitzen und einfach sagen, boah, ich habe einfach keinen Bock und bäh. Oder die so ein bisschen aus der Feminismus-Ecke eher kommen, die halt, die das ja sehr, sagen wir mal, gewohnt sind, geschitstormt zu werden und dann nochmal so einen geschützten Bereich haben wollen, um dann.
Wo sie dann auch weiter ragen können.
Genau, wo sie ragen, aber auch einfach sagen können, dass sie emotional auch einfach angegriffen sind. Und so in diesem Bereich bewegt sich das eher.
Ja, ja, genau. Ja.
Eigentlich interessant.
Ja.
So. Twitter ist irgendwie jetzt so groß geworden und so Mainstream geworden. Früher war ja ganz, wenn wir ehrlich sind, ganz Twitter der geschützte Bereich. Da waren wir, waren, also wenn man, also die Tatsache, dass man die URL, dass man twitter.com in den Browser eingeben musste, ja, um unsere Nachrichten zu lesen, war Schutz genug. Und jetzt ist irgendwie Twitter groß genug geworden, um dass wirklich jeder da ist und eben auch die Idioten, die man früher vielleicht nicht so bemerkt hat, die wahrscheinlich genauso
schon da waren. Jetzt kommt so die Eternal Summer These.
Eternal September.
Eternal September, genau.
Eternal September, nee, kenne ich gar nicht.
Erklär du mal.
Das nicht? Es war damals, also noch zu Newsnet-Zeiten, irgendwie in den 90ern, da gab es dann halt, ich glaube, das war CompuServe, die dann kam, ne? Irgendwie so, war es nicht?
Ich glaube, es ging ja auch um Uninetze, glaube ich, ging es, oder?
Genau, also vorher waren halt in diesen ganzen Dingern waren halt immer die ganzen Leute an den Unis, ne? Mhm. Und dann gab es halt die ersten kommerziellen Provider, die halt wirklich Zugang zum Internet geboten haben oder auch zu den Mailboxen. Waren halt so CompuServe und AOL und so weiter und so fort, die plötzlich auf einen Schlag irgendwie in den 90ern kamen. Genau, nee, und eigentlich kam das so, genau, an den Uninetzen war es nämlich so, dass im September kamen immer die Newbies an. Ne? Also kamen halt immer die Erstsemester und haben dann irgendwie ihre Einführung gekriegt, irgendwie so geht das halt Newsnet und so bezahlt ist.
Und dann kamen halt die Vollidioten,
genau, die halt nicht konnten, die nicht wussten, wie man damit umgeht, wie der Umgangston ist etc. Und die halt immer eingeführt werden mussten. Und die gingen immer auf die Nerven. Das war immer der September so, ja. Und als dann eben diese Kommerzialisierung des Internets kam, und dann halt diese riesengroße Welle an nicht enden wollenden Newbies plötzlich in diese Räume reinfluteten, kam dann eben dieses Meme vom Eternal September auf. Ja, also der ewige September, das jetzt halt, dass das nicht mehr aufhört mit dem Zustrom der Idioten.
Ja, also nee. Es geht ein bisschen, also ich hab mal einen Artikel, also die Idee ist nicht meine, sondern die hat Marco Arment irgendwann mal aufgebracht. Und der hat nämlich so quasi die Beobachtung gemacht, dass bestimmte Dienste, also so Foren zum Beispiel, die funktionieren wenn du nur 5 User in einem Forum hast, dann oder wenn du nur 1 User in einem Forum hast, ab 2 Usern fängt's an zu funktionieren. Aber es hat halt irgendwie eine Größe, bis wohin es toll ist und wo es dann anfängt zu kippen und einfach von der Zahl der Personen, die dran teilnehmen. Und das hast du auch bei anderen Medien. Das hast du und das ist sozusagen das der Punkt, wo die dann auch und ich glaube, das hat man auch bei Facebook und bei Twitter. Also bei Facebook hat man es eben dadurch, dass plötzlich wirklich der gesamte Freundeskreis oder erweiterte Freundeskreis da ist und also deswegen, die filtern ja schon wie bekloppt. Und bei Twitter hast du eben dass halt jeder weiß, dass der andere auch bei Twitter ist und dementsprechend auch nachstellt und diese ganzen Späße alle mitnehmen kann.
Da wäre ich also sehr vorsichtig, das zu vergleichen, weil du hast halt vorher immer diese Raummetapher gehabt. Das heißt, du hattest immer sozusagen einen Kommunikationsraum, in den dann halt alle reingeschrieben haben. Und das ist ja halt bei Facebook und bei Twitter halt dadurch nicht gegeben, weil die Verbindungen der Leute untereinander ja arbiträr sind und du dir aussuchen kannst, mit wem du dich verbindest.
Du kannst dir aussuchen, mit wem du dich verbindest. Du kannst dir aber, und das ist, glaube ich, vielleicht was, das dazu führt, dass es mehr Protected Accounts gibt, du kannst dir nicht aussuchen, wer sich mit dir verbindet.
Genau.
Ja,
genau.
Also, und wenn dir jemand auf den Sack gehen will, dann kann das auf Twitter sehr, sehr gut.
Geht.
Also wenn ich bin
relativ schnell mit meinem Blockfinger mir gehen, wirklich sehr, sehr wenig Leute auf
das Twitter. Also das ist, also ich glaube. Also
dafür, dass ich wirklich echt viele Follower habe, gehen mir echt verdammt wenig Leute auf den
Sack. Das ist einfach nette sagen. Follower.
Nö, das also es ist, nicht. Ist bei
glaube,
mir.
Ich glaube, sie haben relativ schnell. Jeder lernt relativ schnell, dass er bei mir nicht weit kommt, wenn er.
Also ich habe, ist lustig, wir haben unser Blockverhalten. Ich weiß noch, dass ich erzählt habe, dass ich relativ leicht mal blocke und wo du das gesagt hast, dass du es nicht machst, dass du eigentlich nicht blockst und
offensichtlich ich blocke auch sehr selten. Aber ich blocke sofort.
Okay, aber ich meine, wenn dann kann man sich auch, wenn man jemanden wirklich stalken will oder auf den Nerven gehen will, dann legt man sich einen zweiten Account, dritten Account, vierten Account, fünften Account, 100. Account an oder dergleichen mehr. Also das ist die Möglichkeit. Möglichkeiten sind da.
Okay, jemanden, ja, wenn jemand echt stalken will.
Wenn jemand, ja. wenn jemand auf den Sack gehen will, dann kann er es auf Twitter. Okay. Und auch wenn du pro Tag 5 Idioten hast, dann ist das wahrscheinlich auch schon genug, um einfach dir den Spaß an dem Medium doch ganz ordentlich zu verderben. Ich sag nicht, dass es ein Automatismus ist. Ich sag jetzt nicht, dass irgendwie Twitter deswegen jetzt eingehen wird und wir alle morgen auf App-Daten. Das sowieso nicht, weil ich glaube, wenn, dann muss es sowieso ein neues Konzept her, was wieder was Neues bringt. Und da könnte dann dieses Snapchat. dieses Snapchat ja ganz hübsch werden. Oder weiß der Teufel was.
Chatroulette.
Unglaublich viele Leute machen ja per WhatsApp mittlerweile. Das
ich da nicht schon wieder drüber hinaus irgendwie.
Da war ich ja, ich mag ja WhatsApp nicht. Ja,
WhatsApp ist halt einfach ein Messenger, der so ein SMS ersetzt. So, ne? Also.
Na, ich glaube, der ist für viele dann doch auch schon mehr.
Ja.
Also da gibt es auch Gruppen und werden viele Bilder ausgetauscht und
Videos
und ja. sowas. Also ich glaube, das ist ist keine 1:1 Adoption SMS in kostenlos. Also klar, das ist der Hauptanwendung oder ist sicherlich der Einstiegsanwendungsfall. Das ist
der einzige Anwendungsfall, den ich benutze. Wo ich habe auch mal eine Gruppe gemacht, also um mich mit Leuten zu koordinieren. Das hat schon Sinn gemacht. Aber
wir leihen uns ja hin und wir haben mal von Freunden ihr Auto aus. Und wenn ich das Auto dann irgendwo parke, dann poste ich da, hier steht euer Auto rein. So, das ist eigentlich der einzige Anwendungsfall, wofür ich WhatsApp benutze. Ich kommuniziere, ich bin ja so ein, oh Gott, haben sich Ralf und Claudia, ja von den Wikigeeks, also so ein bisschen,
ich weiß nicht, von den was?
Ja, das war damals, das war so ein Pre-Snowden-Podcast.
Dieser Pre-Snowden-Podcast, ja.
Ich habe gehört, der kommt jetzt wieder, oder?
Echt, ja? Ja, die kommt. Und das ist, ich habe nämlich irgendwann mal auf app.net jemanden geschrieben, also ich weiß gar nicht mehr warum, ich habe so, dass ich app.net im Wesentlichen nutze, um mit genau 2 Personen zu kommunizieren, weil ich habe dann auch geschrieben, weil ich immer probiere, den Messenger zu verwenden, den der andere auch verwendet, einfach so aus Freundlichkeit sozusagen. Ich glaube, ich habe es noch ein bisschen. Und Ralf hat dann irgendwie so, ja, wir können auch gerne mal gucken, ob wir einen anderen Messenger finden, der dir besser passt und sowas. Wobei das tatsächlich stimmt. Also ich habe kein Problem damit, 10 Apps zum Kommunizieren zu nehmen und ich probiere halt immer den Messenger zu verwenden, von dem ich glaube, dass er der Gegenseite am besten gefällt. Das nervt
aber schon, also weil du hast halt immer irgendwie diese Sache so. Du hast halt mehr mentale Transaktionskosten, wenn du überlegst, so scheiße, wem habe ich denn nochmal X geschickt und oder wo haben wir denn nochmal Y verabredet irgendwie und dann musst du halt erstmal deine ganzen Apps irgendwie Facebook und WhatsApp und Threema und SMS und also musst du alles irgendwie abchecken, E-Mail, Twitter, DM. Das sind alles, das nervt einfach, also dass es halt so viel ist.
Also mich nervt das nicht. Also ich habe das Problem auch nicht. Also ich weiß, mit wem ich worüber kommuniziere und dann kommuniziere ich darüber und dann bleibt es auch dabei. Wahrscheinlich, wenn die Person.
Manchmal geht das bei vielen Leuten, die ich kenne, geht es auch immer so cross-media.
Ja, das dann ist wahrscheinlich
so.
Das ist dann eher so eine
WhatsApp-Nachricht, dann kommt eine SMS zurück, die ich dann per E-Mail beantworte, die dann
ich habe das auch aufgegeben. Ich glaube, das ist so ein bisschen so diese Google-Mentalität. Also früher hatten wir so eine E-Mail-Adresse und vielleicht eine Homepage und das war alles noch sowieso Telefonbuch und Adresse und das hat sich so dermaßen auseinanderdividiert, dass du halt in so einen Suchmodus gekommen bist. Du suchst die ganze Zeit irgendwie. und ich habe das völlig aufgegeben, ich habe jetzt den einen Kontakt und so. Also ich kommuniziere auch mit manchen Personen, so wie du das sagst, über 3 verschiedene Messenger. Ich weiß auch nicht so richtig warum, aber ja, also ja, die Transaktionskosten sind höher, aber andererseits sind ja die Kommunikationskosten trotzdem geringer als, würde ich jetzt behaupten, als früher.
Und auch die Transaktionskosten sind geringer, weil dadurch, dass es so viele Dienste gibt, wird hoffentlich niemals einer in die Lage kommen, viel Geld für sich. Also ich meine, das ist ja auch, sobald du ein Monopol hast, kann man ja anfangen, dafür Geld zu nehmen.
Und das stimmt schon, ja. Ja, also es ist halt Vor- und Nachteile, es nervt mich aber schon ein bisschen. Ich würde ganz gerne, also es gibt ja dann ja immer irgendwie so dann doch Programme, die es dann schaffen, so Kommunikation wiederum zu bündeln, also sowas wie Adium halt, so ein, wie heißt das, Multi-Messenger-Client,
ja.
Sowas, ja, also die dann halt verschiedene Protokolle sprechen.
Ja.
Und eigentlich dafür bräuchte es einen neuen Approach, halt wirklich zu sagen, so den ganzen Scheiß ist alles wieder in eine App reinzuschmeißen.
Das ist aber nicht, also ich meine, das werden die Hersteller dir natürlich auch nicht fördern, weil natürlich will Facebook, dass du die Facebook-App nimmst oder die Webseite, weil sie halt von Werbeeinnahmen leben. Das heißt, die sind nicht daran interessiert, dass du eine werbefreie Messenger-App nimmst. Google genauso. Das funktioniert. Ja, aber irgendwie funktioniert halt auch alles nicht perfekt. Ne? Also Google Hangouts funktioniert nur super, wenn du es über den Browser machst, weil dann hast du die ganze Chat-Historie da und so. Du kannst es auch über Adium benutzen, aber dann fehlt dir zum Beispiel das, was du schon im anderen Fenster hattest und so ein Kram. Also dir fehlen einfach Sachen. Und ich starte manchmal auch Adium oder Nachrichten unter OS X, wie das jetzt heißt auf Deutsch.
Messages?
Und, ja, genau. Und mach's danach wieder zu und denk so, dann ja, egal.
Also ich habe Messages den ganzen Tag über offen.
Ja.
Das ist so das Tool, über das ich sehr viel chatte. Mhm. Aber ich finde so dieser man probiert alles in einen Client zu packen, den Ansatz, den finde ich auch, der ist immer schwer, weil das ist immer so, das ist immer der Versuch, vielen Diensten, also ich meine jetzt, mag jetzt sowas gehen wie bei AIM und Google Talk und XMPP, klar, oder meinetwegen auch noch iMessage. Wobei schon bei iMessage, finde ich, fängt es an, problematisch zu werden, weil da ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass auf der anderen Seite jemand sitzt, der das gerade auf seinem Telefon kriegt und der einfach nicht so schnell tippen kann wie du und der es vielleicht als unhöflich empfindet, wenn du so schnell mit massiv Nachrichten zuballerst und er kommt nicht dazu zu antworten, ist das vielleicht schon ein bisschen was anderes. Und spätestens, wenn du sowas wie Snapchat hast, das funktioniert, also da könnte man jetzt natürlich auch sagen, das probieren wir irgendwie ein Adium reinzuziehen. Das
ist nicht lustig.
Aber das geht halt eigentlich, also es geht halt einfach nicht. Weil es ist was anderes. Ja klar, das abgesehen davon. Mhm. Aber es ist auch, ich glaube, es ist auch so von
finde ich lustig, wenn sie eine API anbieten.
Irgendwie muss es eine geben, weil es gibt alternative Snapchat-Clients, die Bilder speichern.
Echt? Okay.
Ja. Die haben wahrscheinlich einfach die Sicherheit von denen scheint ein Kurzzeitgedächtnis in der Länge ihrer maximalen Bildeinstellung zu haben, weil bei Snapchats gab es ja auch diesen kleinen Skandal, dass irgendjemand sie gewarnt hatte, dass man ja ihre Datenbank total easy abgreifen könnte, indem man einfach komplette Nummernblöcke, also man kann über seine, wenn ich das richtig verstanden habe, über seine, also man kann Telefonnummern eingeben und kann sehen, hat jemand mit dieser Telefonnummer einen Snapchat-Account. Mhm. Und da hat jemand, ein Sicherheitsforscher, darauf hingewiesen, so ja, man kann einfach beliebige Telefonnummern durchprobieren und kann da komplette Telefonnummernblöcke also abfragen.
Randommäßig Telefonnummer generieren und reinschmeißen.
Genau.
Und irgendwie bei allen.
Wie Wardialing damals in den 80ern. So.
Also bloß halt mit paar 10.000 ja. Telefonnummern pro Sekunde.
Ich hab den damit auch runtergeladen.
Genau. Und dann.
Ich dachte, da wären Bilder drin, aber nein.
ich hab nicht mal runtergeladen. Und dann haben sie halt gesagt, das ist ja eher so ein theoretischer Angriffspunkt, in der Praxis funktioniert das ja gar nicht, woraufhin dann, das ist ja so, als ob jemand ruft Hemmung, paar Tage später dann halt 4 Millionen Snapchat-User-Adressen aufgetaucht sind, die genau auf diese Art und Weise gewonnen sind. Also, dass deren API jetzt nur so mittelgut geschützt ist gegen so eine Form von Angriffen oder gegen so alternative Clients,
ja,
wundert mich jetzt nicht so extrem.
Hm. Aber ja, du wolltest ablenken, denn wir wollten eigentlich über dich reden.
Ach ja.
Du hast auch noch einen Podcast, ich habe mir gerade die letzte Folge angehört.
Das ist,
genau. Oha. Leitmotiv.cc. Leitmotiv.cc kann man finden, ne?
Ist ja.
Richtig, ja. Das sind auch schon schöne Folgen, zum Beispiel mit Autofokus, die wir auch mal einladen sollten.
Ja.
Und die letzte Folge war jetzt mit einer Archäologin.
Mhm. Elisabeth Lindinger.
Elisabeth Lenninger.
Lindinger.
Ja.
Wo hallo, sie Lisa.
Über Archäologie reden einfach. Und, ja, und über virtuelle Repräsentationen von Räumen und so ein bisschen related zu archäologischen Geschichten. Das fand ich sehr, sehr hörbar.
Also ich kann das ja mal kurz anreißen, weil es wirklich spannend ist.
Plug das mal.
Die Elisabeth Lindinger forscht über Lebensbilder. Ich habe das im Podcast mal Lebensbilder genannt, bis sie mich irgendwann korrigierte. Das sind die Bilder, die Archäologen anfertigen für Museen und Bücher, um ihre Forschungsergebnisse anschaulich darzustellen. Und das kennen wir ja auch so aus Lehrbüchern, so das Bild vom Neandertaler, ja, der irgendwie so dasteht. Und dann sagte sie mir, ich weiß gar nicht, ob es ein Podcast war oder schon vorher, ja, Neandertaler hatten keine Keulen und keine Lederschürze. Ich so, weil das war so mein Bild vom Neandertaler. Ja. Er sagt, nee, dafür gibt es überhaupt keine Funde. Und das ist jetzt so ein ganz plakatives... Jedenfalls
keine Hinweise darauf, dass sie Keulen
haben. Wurden halt keine Keulen gefunden. Aber das eigentlich Interessante ist, wenn du dir halt anguckst, wie immer das zeitgenössische Rollenmodell sich da wiederfindet. Also ganz jetzt eben erst umstritten, da hat es ja zum Beispiel gebracht, dass Frauen eigentlich ganz oft immer auf den Knien sind. Also ständig sind Frauen auf Knien auf diesen Lebensbildern.
Das stimmt.
Siehst du irgendwas aus dem Mittelalter, eine Frau ist auf den Knien und putzt irgendwie. Das fragt sich, auf welcher archäologischen Basis finden diese Interpretationen statt, weil die finden. Es
sind einfach viele Knieabdrücke im Boden.
Genau, es sind viele, genau.
Sehr weibliche
Knie. Viele versteinerte Knieabdrücke. Und darüber sprechen wir, das sehr interessant. Und,
das ist auf jeden Fall cool.
Und sie hat ein Ding gebracht, das kann ich ja noch spoilern, das fand ich super interessant. Ich meine, ja, also, dass Archäologen, die aufs Mittelalter spezialisiert sind, immer Latrinen ausgraben, bevorzugt, was nicht so toll sein soll, weil die riechen wohl auch noch.
Okay.
Und ich habe dann gefragt, ja, was ist denn jetzt an Latrinen aber so spannend? Und dann meint sie, ja, wenn den Leuten was in eine Latrine gefallen ist, haben die das nicht mehr rausgeholt.
Ah.
Ja, und das war echt so, ach ja, ja. Ich würde aus der Toilette auch nicht unbedingt alles wieder rausholen.
Ja.
Das heißt, da liegen einfach so Zufallsfunde plötzlich drin, die in so einem bestimmten Klima auch noch konserviert wurden irgendwie. Das fand ich schon spannend. Also ich werde jedenfalls nicht Mittelalter-Archäologe.
Das ist gut, dass wir das geklärt haben.
Aber das ist das mit dem, dass ich immer das Zeitbild so renne, das ist, hat mich irgendwann das auf Jesus-Bildern, ist ja auch, sieht man ja auch immer so quasi gerne das drumherum. Und das sind auch meistens irgendwelche, die haben Mittelalter-Ritterrüstung an oder sowas. Das ist halt so, wie es früher war, so genau. Aus Perspektive 14. Genau. Jahrhundert, dass das genau. Römer waren und so, das ist den wenigsten bewusst.
Ja.
Und das ist auch immer sehr lustig, dass das auch so ein sehr mittelalterliches Idealbild ist, dem das Ganze entspricht.
Ja.
Und die Hautfarbe von Jesus natürlich, brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu diskutieren.
Ja, wobei das ja, weiß nicht, wie geklärt das ist. Ne?
Auf jeden Fall ist es nicht so extrem sicher, dass er weiß war.
Nee, auf jeden Fall.
Und
aber noch weiter in der Vorstellungsrunde, weil bekannt ist, ist Leitmedium ja vor allem durch seinen Blog die Popcorn-Piraten.
Genau.
Und das ist ein Ex-Blog, genau.
Erklär doch mal für Leute, die nicht wissen, was das ist, was waren denn die Piraten?
Die
fangen wir erstmal an, was waren die Piraten?
Nein, brauchst du nicht. Nein, es ist, ich glaube,
ich überlege gerade, ob man das beantworten kann, aber da wir ja gerade die Anfrage der Piraten in Berlin hatten, die anscheinend Interessantes zutage brachte, ist die Frage nicht ganz so einfach zu beantworten.
Mhm.
Das hängt, glaube ich, immer sehr davon ab, welche Piraten man sich anschaut.
Mhm.
Popcorn-Piraten jedenfalls war einfach ein Blog, das ungefähr ein Jahr lang über anfangs hauptsächlich unterhaltsame Geschichten aus der Piratenpartei berichtete. Das fing einfach damit an, dass mir halt irgendwann aufgefallen ist, dass ich eigentlich von der Piratenpartei September, Oktober, glaube ich, vorletzten Jahres, muss ich schon sagen, 2012, eigentlich nur noch erwartete, dass sie irgendwie lustige Storys liefern, und die lieferten so lustige Storys, eine nach der anderen, und ich dachte, naja, kannst du einfach mal einen Blog zusammentragen, so einfach so als Serviceleistung, und fing halt damit an, und es gibt ja manchmal so Projekte, die startet man und man merkt, das war jetzt genau der richtige Zeitpunkt, und das war genau der richtige Zeitpunkt, weil das so sehr schnell sehr publik wurde. War jetzt auch nicht riesig, also ich hatte in diesem einen Jahr irgendwie 1 Million Seitenzugriffe, was für einen Blog schon sehr erfolgreich ist, aber es ist jetzt auch keine Zeitung oder so gewesen. Aber es hatte schon eine Öffentlichkeit, und die hatte es vor allen Dingen dadurch, dass eben sehr viele Piraten dem folgten, aber auch sehr viele Journalisten, weil für die war das natürlich eine super Serviceleistung, so vorgekaut. Und ich hatte relativ früh eine Popcorn-Melden-Funktion eingebaut, wo man mir halt Stories schicken konnte. Und das sorgte dafür, dass eben von meiner anfänglichen Presseschau, die ich hatte, ich relativ schnell übergang zu so die erste Quelle zu sein. Also während sich so manche Gates auf Twitter entwickelten, habe ich sozusagen den Blogartikel zum Gate geliefert irgendwie.
Ja? Schnüffelst du noch im Kompromat?
Ja, also ich hab auch wirklich viel Zeit darauf verwendet. Also ich habe in der Zeit schon so jeden, also ich habe es abends hauptsächlich gemacht und schon immer so 2 Stunden durchschnittlich, glaube ich, pro Tag ging irgendwie schon drauf. Also ich habe ja unglaublich viel Zeit in diesem Newsforum verbracht von den Piraten. Die ganzen, also fast alle Mailinglisten sind da drin, das kann man halt durchsuchen. Das heißt, da kann man sich halt einfach einloggen und einfach mal nach Austreten, Ausgetreten, Zurückgetreten suchen und hat dann halt einfach Rücktrittsmails noch, bevor die irgendwie in der Pressemitteilung gelandet ist, hatte man die dann schon irgendwie da und hat dann vielleicht auch noch schon empörte Reaktionen darauf gehabt und so. Twitter war natürlich ein Ding, also ist man einfach auf Twitter recherchiert. Und ich habe, sagen wir mal, zu Hochzeiten der Popcorn-Piraten halt am Tag 15 bis 20 Mails bekommen über diese Popcorn-Melden-Funktion. Da musstest du halt alles sichten, entscheiden, ist das was oder ist das nicht. Da musst du hinterher recherchieren. Ich habe versucht halt eigentlich immer nur Stories zu bringen, wo ich irgendwas verlinken konnte. Das war so, ich glaube, von der Ausgestaltung her war das so ein bisschen wie das Fefe-Blog, also immer so Zitat, Text, Zitat, Text. Mhm. Wobei ich eigentlich versucht habe, nicht so stark werdend wie Fefe das Ganze zu machen. Also das war jetzt kein Vorbild. Also sozusagen nur damit. Da müssen wir nachher noch auf die Titanic kommen
heute. Ja.
Aber einfach sozusagen nur, um das Blog zu beschreiben. Es war, ich habe meistens ein, zwei Sätze geschrieben, dann kam ein Zitat aus einer Mailingliste oder ein Tweet, wieder ein paar Sätze, wieder ein Tweet. So, und das
sagt
das
doch wie Nerdcore, der macht das ja auch so ähnlich.
Das lese ich nicht, wahrscheinlich.
Ich lese auch nicht regelmäßig, aber ja. René macht das relativ.
René ist 40 geworden. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Der fand Paul, aber den habe ich kennengelernt auf der Republika, auf der letzten. Ja. Und der hat total abgefeiert wegen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Twitter nicht mehr verstanden, wenn ich nicht erst Popcorn-Piraten gelesen habe, weil sich alle, ohne das zu verlinken, ne, also in meiner Timeline irgendwie auf den letzten Post immer oder den neuesten Skandal bei Popcorn-Piraten bezogen haben und ich wusste immer nicht, wovon reden die überhaupt. Und ganz oft hat es dann geholfen, einfach auf Popcorn-Piraten zu gehen und zu gucken, was war denn da jetzt gerade wieder los und um zu sehen, worüber meine Timeline spricht.
Ja. Ich glaube, das ging auch vielen Piraten so. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, du hast ein ambivalentes Verhältnis zu den Piraten, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also jetzt
ein dialektisches.
Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass du die so teilweise das so ein bisschen so ein verbindendes Element warst und so den das die gemeinsame Sprache gefunden hat, auf die man sich beziehen konnte oder sowas. Also egal, ob man dagegen war oder es gut fand, dass man, es war der gemeinsame Bezugspunkt, damit alle wussten, worüber sie reden. Also es ist,
also ich habe natürlich viele Piraten kennengelernt oder mit vielen drüber gesprochen, die ich auch schon von früher kannte. Und viele, die vor allen Dingen irgendwie ein Mandat haben oder hatten oder halt irgendeine Funktion, haben unabhängig davon, ob sie jetzt das Format gut fanden oder nicht, hat gesagt, dass es einfach hilfreich ist, weil sie gucken halt morgens rauf, bevor sie irgendwie tagsüber von einem Journalisten drauf angesprochen werden. Also es war halt einfach so ein, gucke ich nochmal schnell nach morgens, bevor ich zur Arbeit schlurfe. Und für mich war das ja auch wirklich ein Experiment, also dann ab so einem bestimmten Punkt, deswegen habe ich es auch irgendwann beendet, weil man Experimente ja auch beendet. Ich fand das spannend, diese Reaktion darauf. Und das hat auch lange gedauert, bis die, also ich habe das ja beendet im Oktober, November, ich glaube Oktober letzten Jahres. Und das hat, also auch heute kommen ab und zu noch Tweets so, ach, hätten wir doch die Popcorn-Piraten wieder.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis heute Holocaust-Relativierungsentzugserscheinung. Ich habe da manchmal so Zittern in der Hand und dann,
also ich hatte,
weiß ich, da fehlt mir einfach irgendwie
jemand, der gerade dämlichen Vergleich raushaut.
Oder einen geilen Hitler-Vergleich raushaut. Also es fehlt einfach.
Also ich hatte natürlich nach Schließen des Blogs auch echt, sagen wir mal, so eine Art Entzugserscheinung erstmal, ne? Weil wenn du jeden Abend zwei Stunden lang was machst, und du ja auch, ich habe natürlich auch unglaublich viel abgefeiert, ja. Also was waren ja, es waren viele Sachen, waren traurig, aber unglaublich viele waren auch einfach total lustig. Und das war dann so beendet und danach musste ich mich auch dann natürlich auf Twitter zurückhalten, weil es war ja noch so diese nach der Bundestagswahlphase, wo ja dann so viele mit Pauken und Trompeten irgendwie ausgetreten sind und den Rücken gekehrt haben oder wieder zurückgekommen sind. Und da habe ich dann eigentlich auf Twitter normale Kommentare geschrieben, so wie ihr das auch macht, aber bei mir kam natürlich sofort immer als Antwort, kannst wohl nicht ablassen, machst du deinen Blog wieder auf? Und dann musste ich mir wirklich so ein Schweigegelübde.
Verdammt, mir fällt gerade auf, wir haben gar keine Shownotes diesmal, ne?
Doch, ich glaube, Blumenkraft schreibt.
Ja, echt? Okay.
Ja. Achso, ich hab vergessen, das im Chat zu schreiben. Ich habe nur in die Podcast-Description habe ich reingeschrieben. Kommt mal in den Chat, da gibt es Beschwerden darüber, dass da zu wenig los sei, bitte. Wenn ihr jetzt gerade hört und nicht im Chat seid und oder nur idelt. Und Shownotes schreiben natürlich auch mal sehr gerne, damit Blumenkraft da ein bisschen entlastet.
Du schmeißt doch mal den Link in den Chat, oder?
Genau. Ich muss. Sehr gut. Genau. Ich fürchte, ich muss jetzt ganz dringend kurz verschwinden, aber ich wollte eigentlich...
Dann ja, verschwinde erstmal.
Aber auf jeden Fall...
verschwinde in Ruhe.
Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die... Also wenn ich was über Piraten wissen wollte, dann... Also ich habe deinen Blog immer abonniert gehabt und seitdem sind sie, was vielleicht auch gut tut, dass ich nicht mehr so das Auge, nein, also dass sie ein bisschen auf der Öffentlichkeit gerade raus. Ich habe das Gefühl, dass sie haben ja diesen letzten Parteitag jetzt gehabt vor ein paar Tagen.
Ja, von dem ich erst eigentlich mitbekommen habe, als er anfing.
Ja, ja wie so viele. Genau, ja. Und so, ich habe erstens nicht viel Feedback gekriegt, aber ich habe das Gefühl, dass so diese ganze Krakeel-Aufregung so ein bisschen raus ist. Und
oh, Fahngate. Ich sag nur Fahngate.
Oh ja, oh Gott, ja.
Ja, es gab eine Antifa-Fahne, ich weiß nicht, ob es eine war oder mehrere, ich habe es auch wirklich nur peripher mitbekommen, weil ich ne, Schweigegelöbnis, es gab also eine Antifa-Fahne und die Piratenpartei ist ja intern bis aufs Blut zerstritten, was nun mit Pro-Antifa oder nicht Antifa ist. Also gerade das Berliner Umfeld der Piraten ist halt sehr stark in dieser linken, eben auch Berliner Szene verankert. Mhm. Und es gibt aber auch, sagen wir mal, die Nordrhein-Westfalen und Hessen und München, die natürlich aus einer anderen Ecke kommen. Und es gab eine große Diskussion darüber, ob diese Fahne jetzt abgenommen werden soll oder nicht. Und ich weiß nicht, ob sie die abnehmen mussten, aber war ein langer Nachhall darüber.
Also wohl in der in dem Parteitag selber war es wohl relativ ruhig. Also es hat, glaube ich, nur so ein oder zwei Leute haben sich jedenfalls öffentlich darüber echauffiert, aber auf Twitter ging dann halt ziemlich viel rum.
Ja.
Und im Nachgang wird jetzt viel geblockt und in der Mailingliste Verschwörungstheorien ausgepackt, wie die linke Antifa die Piraten unterwandert, indem sie gezielt ihre Leute überall an die... Also es ist halt schon wieder total peinlich. Also ich sag mal so, wenn es halt nicht total irrelevant wäre, dann wäre tatsächlich ein Popcorn-Piraten-Blog gerade schon wieder befüllbar. Aber eigentlich interessiert das ja keinen mehr.
Also befüllbar auf jeden Fall. Ne? Ich habe mit meinem Blog auch nicht aufgehört, weil es nicht befüllbar ist. Mhm. Ich habe aufgehört damit, weil ich einfach festgestellt habe, da sind wir bei den Fernsehserien, dass die Geschichte halt einfach auserzählt war.
Also wann bist du denn über den Hai gesprungen?
Oder wann sind die Piraten? Ich konnte einfach keine neue Geschichte mehr erzählen.
Die Piraten sind über den Hai gesprungen und erste Chronist halt.
Ja. Und ich habe einfach dann... Ne, du musst ja überlegen, mache ich das jetzt noch 2 Jahre weiter, jeden Abend 2 Stunden oder nicht? Und es gab nichts Neues mehr. Und dann habe ich aufgehört. Und die Wahl war vorbei. Ich glaube 4 Wochen oder 6 Wochen. Das wurde mir natürlich auch angekreidet.
Mhm.
Dass ich ja natürlich nach der Wahl aufhöre. Und damit sozusagen das Wahlergebnis ja eigentlich nur beeinflussen wollte. Worüber unterhält man sich denn, wenn man so alleine ist? Ist jetzt so lauschig hier.
Nö, wieso? Wir können uns noch weiter unterhalten.
Ja.
Wir können uns ein bisschen über Spackeria unterhalten. Du warst ja auch oder bist ein Protagonist der Spackeria. Ich sehe auf jeden Fall, also sofern es die Spackeria überhaupt noch gibt, ehrlich gesagt. Also das Blog wird ja irgendwie gar nicht mehr befüllt.
Ja.
Und der Twitter-Account macht noch was. Und das letzte Mal habe ich gesehen, dass du was getwittert hast. Und,
ja. Ich glaube, was über dich, oder? Sogar? Kann das sein?
Sein.
Ja, ich habe einen Artikel von dir verlinkt. Ja.
Das ist ein Artikel von
mir. Du bist ja thematisch nicht ganz weit entfernt.
Das stimmt, ja.
Ja.
Kannst du da vielleicht was zu sagen? Also, wir hatten jetzt ja Tante das letzte Mal, da haben wir gar nicht gefragt, aber also Tante war dann ja eigentlich hauptsächlich der Hauptbefüller des Spackeria Imperiums.
Ja.
Und warum macht ihr das nicht mehr? Also warum passiert da nichts mehr?
In den letzten Wochen wurde ich mehrfach angesprochen mit dem Satz, Spackeria ist ja jetzt tot wegen Snowden. Ja. Also die Spackeria sozusagen ist jetzt in Schockstarre zerfallen, weil der Überwachungsskandal so groß ist, dass auch die Spackeria sich jetzt nicht mehr traut, etwas über Postprivatsphäre zu sagen, was in meiner Wahrnehmung also nicht entgegengesetzt ist, aber es ist ja nicht so, dass die Spackeria gesagt hat, ihr werdet nicht überwacht, sondern eher gewarnt oder darauf hingewiesen wurde auf diesen Kontrollverlust. Gibt es ja einen berühmten Netzphilosophen, der den Kontrollverlust etwas ausdefiniert hat.
Erzähl mir mehr.
Sehr sympathischer junger Mann.
Ja.
Und Also für mich, also ich glaube, es findet in den einzelnen Blogs was statt. Ich meine, also Tante, genau,
blockt Tante unglaublich blockt viel. Halt einfach, blockt halt ziemlich viel, aber halt auf seinem eigenen Blog. Halt.
Genau, also ich persönlich fand Spackeria an sich als Veröffentlichungsplattform selbst noch nie besonders interessant, weil ich unter den nahen Namen allein wirklich dramatisch leide. Also es ist, der tut mir wirklich körperlich weh, den auszusprechen.
Das ist eigentlich auch bescheuert, ja.
Zumal der Name Spackeria sich über eine Abgrenzung definiert. Und eigentlich, also ne, der kommt ja sozusagen aus dem Datenschutzumfeld. Ich will jetzt die Geschichte nicht zum 5000. Mal wiederholen. Der Name Spackeria ist ja eine Abgrenzung gegenüber Datenschutz-Aluhut oder wie auch man was sagen will. Der war schon lustig. Der war eine lustige Trollaktion, das muss man auch sagen. Aber sich die ganze Zeit über etwas Negatives zu definieren, ist blöd. Der Name ist nicht schön. Und eigentlich ist Spackeria ja eher doch etwas, sagen wir mal, eher Optimistisches, so nach vorne gerichtetes. Und da die Spackeria nie richtige Mitglieder hatte, hat sie auch nie richtige Nichtmitglieder. Also ich glaube, es ist halt weiterhin...
Ihr seid alle Mitglied.
Naja.
Habt ihr das gehört? Ihr Post-Privacy-Spacken da draußen.
Was die Spackeria immer noch ist, sie ist immer noch Ansprechpunkt ein bisschen für Veranstalter, die irgendwie für ihre Podiumsdiskussionen noch jemanden suchen, der ein bisschen eine andere Meinung mal hat. Also da kommen halt immer wieder so Sachen rein. Irgendwie dann von der Böll-Stiftung war ich letztens... Also so Anfragen. Und ich nehme an.
Du bist Sprecher sozusagen. Du bist der Frank Krieger da.
Nee. Das, also ich glaube, Tante ist schon auf wirklich vielen Sachen. Ich meine, Plom ist ja auch auf wirklich vielen Veranstaltungen schon gewesen.
Wobei er tritt nicht für die Spackeria auf, also sehr selten für die Spackeria.
Ja.
Er wird schon auch als Christian Heller immer gebucht, ja, weil er ja auch einfach das Buch geschrieben hat.
Ne? Nee, aber ich meine, das würde ich nennen, aber der Kommunikationsweg über Spackeria ist jetzt auch ein bisschen, Moment, ruhiger, aber das kommt dann drüber rein und wir weisen das dann einfach hier, schicken das einfach weiter. Manchmal ist ja einfach, ob das jetzt eher im Westen oder eher im Osten oder Norden oder Süden des Landes ist, das spielt ja auch eine Rolle. Aber für mich ist Spackeria nicht tot. Es gibt halt einen Chat, wo vielleicht 10, 15 Leute sind. Man so ein bisschen sich aktuelle Links irgendwie teilt, ab und zu wird ein bisschen diskutiert. Es ist so ein bisschen so ein Gesprächsclub zurzeit irgendwie und damit kann ich gut leben. Ein
Debattierclub.
Gut. Ja, genau, ein Debattierclub. Ja.
Gut. Ich würde sagen, Max, es ist jetzt Zeit für Tabea Rösler.
Rösner.
Rösner?
Rösner.
N mit N hinten?
Ja.
Okay, Rösner, okay, Tabea Rösner. Und ich, für mich auch die Zeit, aufs Klo zu gehen. Obwohl, ich finde die Story ja gar nicht.
Du wolltest die Story hören, ja.
Ich warte noch.
Also es fing damit an, dass am Montag irgendwie war das wohl, also es ist, muss man dazu sagen, meine Frau arbeitet im Bundestag für Tabea Rösner. Also sie ist da Mitarbeiterin im Büro.
Tabea Rösner ist eine Grünen-Abgeordnete.
Bundestagsabgeordnete für die Grünen, genau, medienpolitische Sprecherin, jetzt glaube ich auch so. Und am Montag war das, da ist sie, also sie ist aus Rheinland-Pfalz, hat eine Wohnung, wenn ich mich alles täusche, in Mainz, wohnt halt da, da wohnt auch ihre Tochter und wohnt ihre Katze und wohnen alle. Und die sind, es ist halt am Montag, wollte nach Berlin fliegen, hier wieder zur Sitzungswoche oder was auch immer gerade ist. Und dann irgendwann, also saß sie im Flugzeug in der Lufthansa-Maschine und stellte fest, dass sie ihre Handtasche am Gate vergessen haben. Hatte.
Am Gate.
Am Gate, genau. Das hat ja tatsächlich jemand. Handtaschen-Gate. Es gab diese Überschrift tatsächlich mit zweimal Gate, Handtaschen-Gate am Gate oder irgendwie sowas. Sie hatte ihre Handtasche vergessen. Die Türen waren schon zu, aber die Maschine war noch nicht gestartet. Also hat sie der Stewardess Bescheid gesagt, hey, könnt ihr mal dafür sorgen, dass die Handtasche da irgendwie wegkommt. Woraufhin dann irgendwie, ja, was kann man denn da machen? Und wurde halt entschieden, na, wir haben eh noch keine Starterlaubnis. Also haben sie irgendwie dieses Ding, die Handtasche ihr reingebracht, was jetzt ein bisschen spektakulär war, weil dieser Saugrüssel, der da dran ist an den Flugzeugen, wo man reingeht, schon weg war und darum ist halt über diese Hebebühne, über so eine Lebensmittelhebebühne oder wo normalerweise die Sachen an Bord reingehievt worden, hat sie ihre Handtasche gehabt, alle waren glücklich. Zwei Tage später, Berliner Kurier, Titelseite, wirklich die einzige Geschichte auf der Titelseite, Riesenbild, wegen Handtasche Flugzeug aufgehalten. bla bla bla. So. Und von da ab ging die Hölle los. Weil, also irgendjemand hatte diese Geschichte, halt hatte sie erkannt. Die Crew scheinbar nicht, weil sie hat das wohl gar nicht gesagt und ich glaube auch nicht, dass sie das mitbekommen haben, weil sie ist jetzt eher auch nicht jemand, der, also ich meine, wer kennt schon alle 600 oder wie viele sind Bundestagsabgeordneten? Und
ich wusste ja nicht mal, dass sie Rös näher heißt.
Ja, das ist.
Rösler?
Der Pierre Rösler.
Ja, ja. Ich wollte gerade einen schlechten Witz mit Philipp Rösler machen, aber ist
und ja, und dann hat sie halt, ich glaube, Diana hat korrigiert dich auch jedes Mal, wenn du ihren Namen sagst. Egal.
I never know.
Und ja, und auf jeden Fall ist das, hat das dann der Berliner Kurier übernommen, damit auch das Hamburger Abendblatt, damit auch der Kölner Express, weil das alles im Wesentlichen dasselbe ist. Daraufhin hat dann ist dann die Bild auf den Zug aufgesprungen und dann halt von der Bild geht das Ganze dann extrem weiter. Zurückgerufen haben, ich glaube, zwei Zeitungen, eine Zeitung, ich weiß jetzt leider nicht mehr ihren Namen, irgend so ein kleines, relativ kleines Mainzer Regionalblatt und die DPA. Die DPA hat sich dann die Geschichte erzählen lassen und dann gesagt, das ist ja gar keine Story. Ach so, ja, natürlich, was natürlich in diesem ganzen Zeitungsartikel drin stand, eben Flugzeug ist aufgehalten worden. Sie hat rumdiskutiert, darum musste nochmal das Flugzeug gelandet werden und bla bla bla. Also es gelandet werden nicht, aber deswegen hat sich die Maschine also verspätet. Also
Abgeordnete missbraucht ihr Mandat.
Missbraucht ihr Mandat, um eine Maschine aufzuhalten, ja, damit sie ihre Handtasche und so kriegt. Was das erste Mal dazu geführt hat, dass ich bei bild.de Kommentare gelesen habe. Und ein armes Deutschland scheint da irgendwie standardmäßig an jeden Kommentar dran gepackt zu werden. Also es ist so wirklich ganz selbst. Wie kann sowas Politiker werden? Vergisst ihre Handtasche und selbstverständlich sollten Grüne nicht sowieso mit dem Rad fahren oder also
Fahrrad über den Atlantik fahren.
Genau. Die harmloseren sind noch, sollten sie nicht Zug fahren, die haben noch alle eine Bahncard 100.
Valider Hinweis, ja.
Valider Hinweis, kann man jetzt so.
Kann man drüber diskutieren, aber zumindest.
Könnte man drüber diskutieren. Ja. Wie lange fährt man nach Frankfurt von
Ja, Berlin? Eben lange, genau. Aber man kann zumindest erstmal drüber diskutieren.
Man kann drüber diskutieren. Dann natürlich, die kriegen doch sowieso, wieso fliegt die denn? Die haben doch zu viel, was jetzt wahrscheinlich auch nicht, jeder Abgeordnete hat sein Budget, also hat einfach, du kriegst einfach ein Geld zugeordnet und damit kannst du machen, was du willst. Davon kannst du Leute bezahlen, davon kannst du Flüge finanzieren, also es hat, egal. Das Ganze führte dazu, dass, weil ihre Chefin ihre Handtasche vergessen hatte an einem Gate, sich meine Frau am Telefon wüsteste Beschimpfung von empörten und besorgten Bürgern anhören durfte.
Besorgt
und besorgte
Bürger. Das ist sowieso das Meme. Ja. Besorgte Bürger und wir müssen die Ängste der Leute ernst nehmen. Ja.
Und unglaublich viele E-Mails, selbstverständlich. Also auch bei diesen Kommentaren wirklich, also durch die Bank, also Sexismus ist da so eigentlich die kleinste Liga, so die da irgendwie reinspielt, also wirklich. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen den Piraten zum Verhängnis geworden, dass sie auf solche Leute gehört haben. Dass sie glaubten, das ist die Wählerschaft. Wir müssen uns so verhalten, wie es diese Leute, wie solche Leute fordern.
Nee, ich glaube, das haben die freiwillig getan.
Naja, so diese ganzen Sachen, unsere Abgeordneten dürfen kein, oder unsere Vorsitzende dürfen kein Geld kriegen, weil Geld ist ja und weiß der Teufel was. So, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen aus so einer Ecke. Also ich bin sehr beeindruckt davon, wie es so eine dämliche Handtasche schafft, so ein komplettes Büro für zwei Tage lang komplett stillzulegen, weil einfach die ganze Zeit das Telefon klingelt und irgendwelche E-Mails kommen. Ja. Genau. Jetzt heute hat das Bildblog noch jetzt was drüber geschrieben. Jetzt kommt nämlich die andere Richtung wieder ins Rollen.
Die Meta-Berichterstattung.
Und ich weiß, dass jetzt der Anwalt auch diverse Abmahnungen unter anderem die Bild rausgehauen hat, die tatsächlich auch den Artikel dann gelöscht haben von ihrer Seite. Also keine Ahnung. Wahrscheinlich packen sie dann beim nächsten Mal wieder raus.
Also, weil das, ja, also da muss ich sozusagen, meine Popcorn-Erfahrung ist da, dass natürlich das ist dir auch ein bisschen egal. Also der Artikel ist halt interessant, wenn er heiß ist und drei Tage später ist er halt nicht mehr interessant.
Klar, ja. Natürlich.
Sonst halt abmahnen, machst du weg, egal.
Ja, würde ich auch sagen. Aber sag mal, ich gehe jetzt mal kurz aufs Klo.
Ja.
Miss Propeln. Aber erzählt doch nochmal der Hörerschaft von...
Von deinem tollen Buch?
Nein. Das können wir auch nochmal planen.
Ja.
Aber nee, ich wollte, ich von der tolle Artikel von dem Lobo-Sascha.
Ach, von dem Lobo-Sascha.
Und jetzt gehst du raus?
Das ist ja wirklich jetzt.
Das ist ein interessanter Move.
Ja.
Ja.
Merkwürdig. Da muss er danach.
Wie lange braucht er denn so durchschnittlich?
Wir können doch einfach abwarten.
einfach schweigen.
Hast du ihn denn gelesen?
Ich habe den Artikel so gelesen, wie man Internetartikel liest. Also die ersten, der war ja relativ lang.
Dann ja mehr als ich. Ich habe ihn tatsächlich auch gelesen.
Die ersten ich habe den gehört.
Du hast die Jens Best-Version, die Vertonung gehört.
Genau, Jens Best hat den Artikel vorgelesen und ich fand das eine großartige Dienstleistung. Ich wünsche mir schon lange einen Vorleseservice für Online-Content, der gut klingt. Mhm. Und ich meine, Jens Best ist jetzt kein professioneller Leser, aber hat eine relativ angenehme Stimme. Und ich fand das ganz groß.
Du bist ja vorher bei eingeschlafen.
Es war immer eine 15 Minuten, da fällt ihm auch mal auf, wie lange wir eigentlich brauchen.
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Deswegen, ich habe den Artikel von Sascha Lobo komplett Wort für Wort gehört. Und danach bin ich nochmal, als er dann endlich online, der war ja angekündigt, dann, man konnte den halt nicht online lesen, deswegen wurde der ja auch vorgelesen.
Ja.
Sascha Lobo selbst hatte den ja irgendwie so ein verpixeltes Bild getwittert. Dann hat Jens Best den vorgelesen. Später kamen dann so irgendwelche schlechten Copy-Pastes im Paste-Bin und so. Das heißt,
ich mache das so, wie ich es bei Serien mache. Ich warte, bis ein vernünftiger 720p bei BitTorrent, also oder dann in dem Fall bei FAZ.de, das war das Pirate Bay des Presseartikels, habe ihn dann gelesen. Also
ich fand die Vorleseleistung, ich möchte Jens Best und andere dazu ermutigen, öfters Artikel vorzulesen. Wir haben das ganz schlau gemacht, MS Pro. Wir sind einfach um den Inhalt des Artikels.
Wir sind auch auf der Metaebene.
Genau, wir sind auch auf der medienmateriellen Ebene, wie der Artikel zu uns gekommen ist.
Genau.
Wer euch den kredenzt hat oder was?
Ja, Jens Best.
Also in Kaspers Fall.
Ja. Okay. Du hast ihn also erst gelesen, als er dann endlich.
Ich habe angefangen, ihn von Jens Best zu hören, aber das war dann so.
Was Jens Best?
Dann dreh mal dein Mikrofon ein bisschen besser hin.
Ja, was ist mit Jens Best?
Das hast du gar nicht mitbekommen.
Nee. Der Artikel war doch anfangs nicht online.
Ja.
Viele haben ja dann so: Ja, ich habe jetzt hier eine FAS, also es war ja die Sonntagszeitung, und haben dann so drüber getwittert, dass sie ihn gerade lesen. Und da war schon klar.
Ich habe auch geholt.
Genau.
Mir extra die FAS gekauft.
Du hast sie gekauft?
3,60 Euro, ne?
Ja. Oh Gott.
Und Jens Best hat den Artikel einfach vorgelesen und das auf Soundcloud online gestellt.
Ach, geil.
Und das war wirklich, es war ein guter Move. So.
Ja, Jens kann das auch gut, glaube ich, oder?
Ja, na, weil
du hast das Mikrofon schon wieder scheiße, Michi.
Der hat ja
das
so eine...
Ich glaube, du musst mich einfach mal lauter machen.
Nee, wenn ich dich lauter mache, bringt das nicht so irre
hallo,
viel.
Hallo, hallo, hallo. Doch.
Also, aber du kannst das auch wirklich ein bisschen
der hat
auf den jetzt? Mund zudrehen. Guck mal.
Ich habe dir das schon so oft... Ich habe dir das schon so oft gezeigt. So,
jetzt okay.
Jetzt ist besser.
Okay.
Jens Best hat... Jetzt wusste ich. Jens Best hat ja so eine sonore Stimme, deswegen ist das
sehr... Ja, genau. Ja.
Du könntest auch mal...
Ja, so ich Artikel. Bin nicht so ein guter Leser, aber...
das macht nichts.
Ich werde ja eventuell mein Buch vorlesen. Also relativ sicher, ich habe ja 15.000 angepeilt.
Nee, lass uns erstmal jetzt den Artikel machen und dann plagst du dein Buch mal vernünftig hier.
Wir haben ein gutes Derailing gemacht gerade.
Ja.
Also Sascha Lobo hat einen Artikel geschrieben über die Kränkung. Die die Snowden indizierte Kränkung des Internets.
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja. Ja.
Also er hat eigentlich,
man kann das vielleicht jetzt schon so sagen, eigentlich hat er über seine Kränkung geschrieben. Ne? Also das hat er ja durchaus auch thematisiert, aber und diese Kränkung appliziert er jetzt aber auch auf den gesamten Rest der Welt. Und also im Endeffekt, das ist, ich sehe das so als Theaterstück. Das war so, dass der Gang nach Canossa nachgespielt, ja.
Die FAZ ist Canossa, oder wie?
Genau. Okay. Dieser Sascha Lobo ist dieser, wie heißt der König oder wer war denn das nochmal? Der
Kaiser.
Der Kaiser, der nach Canossa gegangen ist. Wie hieß denn der das?
War es Karl der Große? Ich weiß es nicht.
Nicht ablenken.
Ist egal.
Ja.
Auf jeden Fall.
Und Schirmacher ist der Papst?
Und Sascha, ja genau. Und Sascha Lobo hat widerrufen. Ne? Er hat widerrufen, hat sich hingestellt. Ich habe mich geirrt. Das Internet ist doch böse.
Eine Scheibe.
Ich habe mich... Das Internet ist doch eine Scheibe. Und der Rest der Text, der war relativ, ich meine, der war ja relativ substanzlos, das war so Beiwerk, ja. Also im Endeffekt ging es um diese Schlagzeile. Und das hat ja auch die FAZ in ihrer Vorabmeldung halt, ne, irgendwie so: Sascha Lobo, Doppelpunkt, ich habe mich geirrt, oder ich habe mich im Internet geirrt, ja, und dann so groß aufgemacht. Und das war irgendwie ein krasser Move, so. Ne? Also, was sagt ihr denn dazu?
Also, ich fand erstmals eine schöne Inszenierung.
Ja, es ist eine. Ja,
also,
ja.
Ich stehe auf Inszenierungen und es hat einen unglaublich hohen Unterhaltungswert. Also, halt nicht der Text nur, sondern dieser gesamte Sonntag. So, das war gutes Marketing. Halt vorab die Meldung, dann wusste man, da ist was. Dann habe ich auf Twitter mitbekommen, wie sich lauter Leute die Zeitung kaufen, die sich sonst die Zeitung nicht kaufen. Dann alle leer lasen. Manche so, oh Gott, ja, Sascha ist abgefallen, wir müssen drüber reden. Und andere aber sagten, oh mein Gott, jetzt habe ich 3,60 Euro für diesen Text ausgegeben. Ich glaube, du gehörtest auch dazu. Diese multimediale Verarbeitung da von Jens Best. Interessant fand ich, dass er versucht, mit Freud zu argumentieren, sagt, es gibt halt so die drei Kränkungen der Menschheit nach Freud. Ich weiß gar nicht mehr, welche das waren.
Also das erste ist die Vertreibung des Menschen aus dem geozentrischen Weltbild, also halt Kopernikus, ja, kopernikanische Wende. Das zweite ist Darwin, also das heißt die Einreihung des Menschen in die Evolution, das heißt, der Mensch stammt vom Affen ab und nicht von Gott persönlich, ja. Die dritte, und das ist eben Freuds eigener Beitrag dazu, ist die Erkenntnis, dass das Gehirn eine relativ selbstständige Maschine ist, auf die man nicht so richtig hundertprozentig kontrollieren kann. Also das heißt,
also, der Mensch Über-Ich gibt.
Genau, dass dieses Über-Ich und das
S gibt. Ich glaube eher, dass es das S gibt. Ne?
Ja, das ist das Beides, ja. Das Über-Ich, das S. Ja. Dass das Ich halt vom Über-S und Ich vom Über-Ich und S kontrolliert wird. Mhm. Das heißt also, dass der Mensch nicht Herr im eigenen Haus ist. Das ist die dritte anthropologische Kränkung. Und Sascha Lobo sagt jetzt, das ist jetzt die vierte, ist jetzt, dass ich mich im Internet geirrt habe. beziehungsweise, dass wir alle uns im Internet geirrt haben, was Sascha Lobo natürlich irgendwie sagt. Wir alle haben uns im Internet geirrt, weil wir alle haben gedacht, dass das Internet unabhörbar wäre und nur Gutes bringen würde.
Nee, ganz so pointiert sagt das nicht. Also ich fand den Artikel, aber wahrscheinlich hier relativ allein mit im Raum zu sein. Ich fand den jetzt nicht, also hätte ich mir deswegen eine FAS gekauft, hätte ich mich vermutlich auch geärgert. Print. Aber ich fand trotzdem, also ich finde es einen interessanten Artikel insofern, dass Sascha ja nun wirklich jemand ist, der sich in seiner, also ich meine, eigentlich ist es ja nicht mit diesem Artikel getan, sondern wie lange er jetzt seit in seiner Spon-Kolumne nie kein anderes Thema mehr hat als diese NSA-Affäre und sowas seit
Snowden. Ein halbes Jahr.
Und ja auch kein Ende in Sicht ist. Also jetzt die Kolumne von Dienstag bezieht sich auf den Artikel.
Ja auch, die heißt ja auch Auf in den aussichtslosen Kampf.
Ja, und ich finde, das ist
Also wir haben uns da schon mal drüber unterhalten und da habe ich auch zugestimmt, dass es irgendwie bewundernswert ist. Mittlerweile bin ich da anderer Meinung. Das ist jetzt einfach.
Was ist bewundernswert?
Diese Ausdauer und diese Verbissenheit. Mittlerweile finde ich das bald schon pathologisch. Da hat sich jemand verrannt einfach.
Wieso?
Es ist einfach auf in den aussichtslosen Kampf. Das ist halt einfach. Da merkt man irgendwie, da geht es nur noch ums Prinzip. Da geht es nicht mehr darum, irgendwas zu erreichen. Da geht es nicht mehr darum, irgendwie einen Fortschritt zu bringen oder sowas, sondern da geht es nur noch ums Prinzip. Und das ist etwas, wo ich jetzt, auch mit diesem Artikel und so, das ist jetzt etwas, wo ich, da gehe ich nicht mehr mit. Nee.
Also ich. Es war ja über die letzten Monate, die Texte von Sascha Lobo hatten oft sowas, hallo, jetzt bin ich besser zu hören, etwas leicht, oder nicht leicht, so etwas zunehmend Traumatisiertes. So, es war so eine, für mich hatte das so ein bisschen was von so einer öffentlichen, internetbezogenen Selbsttherapiesitzung, im Sinne so eine Gesprächstherapie, ja, so dieses Leitklagen, wo Sascha natürlich schon eben eine Kehrtwende gemacht hat, da der eigentlich etwas sehr Positives immer ausgestrahlt hat. Also so dieses nach vorne gehen und auch noch einstecken können. Und dieser, das kumuliert jetzt halt in diesem FAZ-Artikel eben auch vom Medienstandpunkt aus her, weil er eben nicht mehr bei Spiegel erschien, sondern eben bei der FAZ, wo er sich in eine ganze Reihe von Autoren einreiht, die ja für eine bestimmte Denkrichtung stehen. Also Frank Rieger, Schirmacher, auch ganz Konstanze Kurz, die da veröffentlicht. Morozov.
Habt ihr schon die Antwort von Morozov aus Sascha Lobo gelesen?
Ja, ja. Ich, aber lass uns trotzdem mal kurz weitererzählen. Also plötzlich in einem internetkritischen Ort sozusagen veröffentlicht, wo klar ist, wenn du eine FAZ veröffentlichst, dann ist sozusagen inhaltlich eigentlich schon ein vorstrukturierter Text. Eigentlich kannst du bei internetbezogenen Artikeln bei der FAZ kann sagen, okay, ist FAZ übers Internet, dann weißt du schon ungefähr so, in welche Richtung es geht. Und das heißt, es war sozusagen in inhaltliche Zuspitzung, aber auch eine veröffentlichungsbezogene Zuspitzung, dass das eben nicht mehr im Spiegel konnte dieser Klimax ja nicht mehr stattfinden, ja, weil da tut er das ja schon die ganze Zeit. Und dass das dann auch noch zuerst im Print erschien. Also es war so ganz viele Dramaturgie-Szenen irgendwie eingezogen. Ich habe den Text gelesen und habe mich gehört, habe ich ja gesagt, und dachte irgendwie, sag mal, was spricht der denn da für mich die ganze Zeit? Das hat mich so ein bisschen, da hat er gesagt, ja, und wir sind, also hat er gesagt, ja, auch ich, aber eigentlich immer wir sind jetzt alle gekränkt. Und ich gesagt, nee, das bin ich gar nicht. Ich sehe das irgendwie anders. Also ich habe nicht diese fatalistische Grundhaltung und ich möchte auch nicht, dass jemand, der aus dieser Netzszene kommt, und ich behaupte mal, ich komme da auch her, ein paar Türen weiter, nicht so lange, nicht so aktiv, aber ich möchte nicht, dass sich jemand hinstellt und für mich sagt, so sehen wir das jetzt und wir sind alle ganz betroffen und wir gehen jetzt in den aussichtslosen Kampf. Ich hatte über diesen Text noch andere Texte, viele Gespräche, weil in den letzten Monaten sich so ein bisschen so eine Aufspaltung stattgefunden hat, für mein Gefühl, in dieser Netzgemeinde, dass Leute nicht mehr so richtig miteinander reden, die früher sehr viel miteinander geredet haben, Schwierigkeiten haben, Gespräche zu führen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube mit Gregor hatte ich drüber gesprochen. Und Gregor Sedlak, und der hatte in seiner unendlichen Weisheit, die er dann mal an den Tag legt. Hallo Gregor. Sagte er, naja, es gibt halt einfach zwei verschiedene Typen, die unterwegs sind, also Menschentypen im Netz. Und zwar sind das eine eher die Beobachter und das andere sind die Aktivisten. Und das fand ich irgendwie spannend. Er meinte, dass halt Aktivisten müssen zuspitzen und um sich drumherum Grenzen ziehen. Und natürlich ist nach dieser Snowden-Geschichte sind Aktivisten natürlich die sich selbst zuspitzen, und dadurch fällt auch diese Diskussion plötzlich schwieriger. Das heißt, die Aktivisten werden in einer bestimmten Art extremer, weil ja auch die Situation extremer ist. Für die Beobachter, die eher kommentieren, so ein bisschen mal hier, mal da sind, wo ich mich wahrscheinlich auch eher irgendwie zuordnen würde, auch wenn ich natürlich eine bestimmte Stoßrichtung habe, für die ist das so auch Geschichte, die halt einfach passiert. So. Und deswegen passte da.
Aber du bist doch Teil dieser Geschichte.
Ja, klar, natürlich bin ich Teil dieser Geschichte, aber ich habe bei Sascha Lobo so das Gefühl, der hatte natürlich schon immer so ein bisschen was Aktivistisches, aber nicht so wirklich. Der hatte eher immer was Kommentierendes. Und für den hat sich verändert, wenn man das jetzt so ganz einfach runterbrechen will, würde ich behaupten, Sascha Lobo ist vom beobachtenden Kommentierer oder kommentierenden Beobachter zum Aktivisten geworden.
So. Eigentlich diese Diskussion, die wir auch hatten, ne, mit dem Journalismus versus Aktivismus.
Ja,
eigentlich,
ganz genau.
Ja, das stimmt. Das hält das vielleicht ganz gut auf.
Also das Gefühl habe ich tatsächlich gar nicht. Also ich habe das Gefühl, insofern passt das für mich relativ gut in seinen bisherigen. Ich hatte immer das Gefühl, dass er immer gerne der Beobachter sein wollte.
Ja.
Und dann in so einer, das hat er, glaube ich, in der Republika, ich weiß nicht mehr, auf welcher Republika es war. Ich weiß, es war im Friedrichstadtpalast, hat er das ja erzählt, wo er quasi diese Zuschauerbeschimpfung gemacht hat, so nach dem Motto, ich werde immer noch als Internet-Experte eingeladen und ich bin hier noch genötigt dazu sozusagen, also dass er Aktivist ist, wenn es denn unbedingt sein, wenn sich sonst niemand findet, der es macht, so nach dem Motto. Das ist natürlich dann.
Someone got to do the job, ja.
Genau. Und ich habe das Gefühl, das ist auch in dem bei diesem Artikel der Fall. Also habe ich tatsächlich sehr, sehr stark das Gefühl. Und zwar habe ich das Gefühl, dass also für mich kommt das so sehr stark wie, und das ist ein Gefühl, was ich auf dem Kongress auch sehr stark hatte, so dieses, es ist eine, diese Niederlage einzugestehen, nämlich dieses, seine persönliche Sicht der Dinge und für mich trifft die zumindest teilweise zu. Klar, das kann jetzt für euch alles was ganz anderes sein. Aber so dieses, er hat ja so dieses Wegwischen von, also wenn irgendjemand gesagt hat, ja, ihr werdet alle überwacht, und dann immer zu sagen, ach komm, so schlimm ist es nicht und so, und dann halt jetzt festzustellen, es ist so schlimm und es ist noch viel schlimmer. Also diese zumindest das, was die Aluhüte die ganze Zeit gesagt haben, hat sich fast vollständig bestätigt und geht teilweise noch weit darüber hinaus. Und dass das eine Situation ist, mit der man erstmal umgehen lernen muss und jetzt sozusagen und wieder was. Ich fand übrigens gar nicht, dass auch der Artikel so negativ war. Also natürlich ist er sozusagen das Eingestehen der eigenen Niederlage und des eigenen Irrtums, aber nur um nach vorne blicken zu können. Also dass damit endet der Artikel ja auch.
Also der Artikel war ambivalent lesbar, das gebe ich zu. Und der Punkt ist der, aber dort, wo er ambivalent wurde, hatte er keine Substanz. Ging er nicht ins Detail, wurde er nicht konkret, sodass eigentlich, wenn du es runterbrichst an Informationswert, was da drin steht, bleibt eigentlich nur über, hallo, hier stehe ich und ich widerrufe. Das war der Informationswert. Das andere war ja nur sehr abstraktes
Rumgelabere.
Ja, klar war es. Also am Ende, ganz am Ende kommt dieser Punkt, wo er dann sagt, so, wir brauchen einen neuen Internetoptimismus, genau. Und wir brauchen etc. Und aber halt ohne auch nur einen Funken in die Richtung zu zeigen, wo der herkommen oder soll oder in welche Richtung der gehen soll oder.
Wobei ich das finde ich tatsächlich absolut in Ordnung, weil es ist, erstmal muss man eingestehen, wo man ist. Oder also dieses er steht und wie gesagt, ich fühlte mich dadurch durchaus, also dir geht es jetzt anders, aber ich fühlte mich dadurch durchaus ein bisschen vertreten, so dieses Scheiße, es ist irgendwie alles jetzt im Arsch. Und wir haben ja vorhin gerade darüber gesprochen, dass du diese Moves-App benutzt und dass ich die früher sehr gerne benutzt habe, irgendwann nicht mehr genutzt habe, wegen Akku, der mich sowieso immer genervt hat, aber eben auch so ein bisschen so, dann wissen die, so, das ist keine Hilfe, das ist mir absolut klar, das bringt gar nichts, aber es ist irgendwie so eine Verunsicherung. Das stelle ich bei mir selber einfach fest. Und die hat jetzt Sascha doch nochmal ein bisschen stärker zugespitzt. Und das ist so dieses, und jetzt stehen wir hier und können nicht anders und jetzt müssen wir halt nach vorne gucken, sozusagen. Und das ist, glaube ich, die fand ich dafür, also der Informationsgehalt, klar, ist nahe null. Was erwartest du? Also
und ich finde auch, ehrlich gesagt, er hat seinen Punkt verfehlt. Also er sagt halt, er hätte sich geirrt. Und wenn er sagt, okay, ich habe mich geirrt, ich habe nicht gedacht, dass dieses Ausmaß an Überwachung und so weiter und so fort passieren kann, dann kann ich ihm das vielleicht auch so abnehmen, obwohl ich das eigentlich fast ein bisschen komisch finde. Weil,
wieso?
Also natürlich haben wir alle nicht gesehen, was da für Apparaturen angefahren werden, eben, um den Scheiß zu machen. Aber dass diese Kommunikation grundsätzlich überwachbar ist, dass es dort ein Überwachungsproblem gibt, das war schon immer, und zwar jederzeit, ein sehr, sehr präsentes Thema in der Netzgemeinde. Immer.
Nee, dass es theoretisch möglich ist, Netze zu überwachen.
Dass es auch gemacht wird und so weiter und so fort. Das ist nicht neu.
Also ich würde sagen, das ist schon was Neues, aber.
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, schau, seit Echolon sind das Fakten. Also das waren keine, seit Echolon 2001. Der Skandal wurde aufgearbeitet von der vom Europäischen Parlament. Ich weiß. Das sind keine Verschwörungstheorien, das waren Fakten. Und schon dort wussten wir, dass alles von der NSA abgehört wird, was irgendwie geht. Also, sorry, also dieses wir hatten vorher nichts gewusst, das ist Quatsch. Also davon kann man ehrlich gesagt nicht reden. Also vielleicht war es nicht so
bewusst. Also wenn für euch bei Snowden nichts Neues rauskam, dann ist das.
Na, Nein, 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 das will ich nicht sagen. Das will ich nicht sagen. Also die Konkretisierung dessen, was dort passiert, ist natürlich krass. Aber dieses ich fall aus allen Wolken. Oh, die NSA hat Dinge abgehört. Oder das Internet ist abhörbar. Das kann ich nicht nachvollziehen. Echt nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Dass man dann am Ende dann schon erstaunt ist, was da alles gemacht wird. Keine Frage, da haben wir alle daneben gelegen, ja?
Naja, aber ist es nicht genau das, was er geschrieben hat?
Nee, eben nicht.
Also mir ging das, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, als diese Snowden-Leaks losgingen, habe ich am Anfang auch als allererstes an Echelon gedacht. Mhm. Ich dachte so, das ist doch aber schon vor 10 Jahren veröffentlicht worden. Ich dachte am Anfang wirklich, dass so alte Artikel irgendwie wieder aufgewärmt werden. Weil damals ja auch, also diese Echelon-Überwachung war ja auch sehr sophisticated mit irgendwie Satelliten hinter Satelliten, die irgendwelche Abstrahlungen aufgefasst haben. Also eigentlich, und das geht wahrscheinlich ein bisschen in eine Richtung, hätte man eigentlich antizipieren können, wenn vor 10 Jahren schon diese Kommunikation mit solchen Mitteln abgefangen wurde, hätte man einfach nur weiterrechnen müssen. Ich finde auch erstaunlich, dass in diesem Sascha Lobo-Text es allzu unglaublich neu dargestellt wird. Das ist, ja, natürlich sagt man sich jetzt immer wieder so, wow, was die da für Technik haben, aber irgendwie auch nicht wow. Aber vielleicht ist das auch wirklich eine unterschiedliche Wahrnehmung. Vielleicht habe ich ja zum Beispiel bei Echelon schon den Schock gehabt, ja, und habe den sozusagen jetzt 10 Jahre später nicht mehr.
Wie alt bist du?
35.
35, du bist genauso alt wie ich. Ich muss sagen, ich war damals bei Echelon, war ich zu jung. Also okay, schlicht. Also
ich habe damals Telepolis gelesen.
Ich habe auch Telepolis gelesen, okay, damals, und ich habe das mitbekommen, so ein bisschen am Rande. Ist ja damals auch direkt mit dem 11. September überstrahlt worden. Also mir war das jetzt kein neuer Begriff, aber ich hatte es nie für mich, ich habe es weggedrückt. Also okay, es war für mich nie ein Thema. Es ist vielleicht exakt das, was Sascha sagt.
Damals natürlich viel mehr noch um Telefon. Ne?
Ja. Also
Telefon war dann noch irgendwie im Vordergrund, weil Internet war ja eher noch so eine Geek-Technologie damals.
Also aber E-Mail war damals auch schon Thema. Dass wenn du Bombe schreibst in E-Mail,
natürlich, das war schon Thema.
Also es war für mich auch. Ich hab diese Fotos noch im Kopf. Also was ich damals gesehen habe von diesen Abhöranlagen. Wie weit wird man mit so einem Abhöranlagen hören können? Klar, ist das naiv, aber es ist so ein bisschen und ich finde, das Gefühl habe ich schon, dass das bei Sascha auch so ein bisschen rüberkommt, so dass ja, es ist ja nicht so, dass das hätte man alles gar nicht wissen können. Das behauptet er ja gar nicht. Er sagt ja nur, ich habe es einfach nicht so ernst genommen, wie es jetzt und das ist was, worin ich mich durchaus wiedererkenne und dass ich mich jetzt plötzlich mit diesem Thema auseinandersetze und feststelle, welche Reichweite das eigentlich hat, wozu ich damals, glaube ich, schlicht und ergreifend vielleicht nicht in der Lage war, vielleicht waren mir andere Dinge
aber wichtiger. Aber wie gesagt, ich wollte auf einen ganz anderen Punkt hin, weil meinetwegen lassen wir das irgendwie ihm durchgehen, dass er das nicht gerafft hat und dass er das jetzt irgendwie gelernt hat und dass das jetzt irgendwie etwas anderes ist. Was jetzt aber das Ganze wieder einstürzen lässt, ist halt, wenn er sagt, das Internet ist kaputt, also das ist mal eine Aussage, über die können wir gleich nochmal diskutieren, aber das Internet ist kaputt, aber die Idee der digitalen Vernetzung ist es nicht. Ja. Und das ist jetzt das Absurde, weil er halt nicht begreift, das meiner Ansicht nach nicht begreift, dass die Idee der digitalen Vernetzung eben genau deswegen funktioniert im Internet so gut, weil es eine offene Infrastruktur ist. Und das heißt mit anderen Worten, das Internet ist deswegen das Tool der digitalen Vernetzung, aus dem gleichen Grund, warum es auch so leicht abhörbar ist. Weil sich die Leute ohne größeren Aufwand Unbekannte miteinander verbinden können. Was du vorhin meintest, ja, also du kannst dir nicht mal aussuchen, wer sich mit dir verbindet. Und das ist genau die Grundeigenschaft des Internets, weswegen SA eben dazu dient, dass sich Unbekannte über Interessen, Eigenschaften und was weiß ich, Kommunikation miteinander verbinden können, ist das gleiche Feature, was die NSA nutzt, um es abzuhören. Und dass halt eben diesen Zusammenhang, den hat er ganz offensichtlich nicht begriffen, wenn er das eine stark machen will und das andere jetzt für kaputt erklärt.
Also du meinst, Kommunikation ist oder so einfache Kommunikation ist nicht nötig, ist nicht möglich, wenn sie, also meinst du, nicht abhörbar ist oder nicht
Kommunikation unter Unbekannten. Also natürlich kannst du, wenn du Leute kennst und wenn du halt den Kontakt schon hast, dann kannst du verschlüsseln. Ja, aber eine verschlüsselte Vernetzung ist halt schwierig, weil es geht halt, wie gesagt, das Internet ist halt, ich nehme, gebe ein Beispiel, ja, Kommunikation unter Unbekannten. Du hast Bedürfnis A, ja, das heißt, du kommunizierst Bedürfnis A. Und der andere googelt danach, findet dich dadurch, weil du kommuniziert hast, du hast Bedürfnis A. Das ist das, was das Internet tut, ja, im Groben, ja. Und das ist das, was Sascha Lobo auch mit digitaler Vernetzung meint. Er meint ja nicht digitale Vernetzung von Leuten, die sich eh schon kennen. Digitale Vernetzung, was er meint, ist halt Leute, die sich zusammenfinden für eine Party, für eine Demonstration, für eine etc. Ja, Leute, die halt, und das funktioniert eben nur dann, wenn du offen kommunizierst.
Ja.
Das heißt mit anderen Worten, natürlich ist alles möglich. Wir können irgendwie an Internet 2 schaffen, das komplett verschlüsselt ist und so weiter und so fort. Aber das wird dann als genau das als digitales Vernetzungstool nicht mehr so funktionieren.
Ich habe mal
vor. Okay. Ich habe mal vor, ich glaube 2 Jahren einen Artikel über Diaspora geschrieben, was so eine Alternative zu Facebook und Twitter sein sollte, eine dezentrale, sicheres soziales Netzwerk. Dezentral? Ja. Jeder konnte sich einen Diaspora-Knoten aufsetzen. Oh. Das habe ich auch gemacht für die Seabase.
Okay.
Die ja mehrere hundert Mitglieder hat. Aber ich dachte mir, okay, das sind jetzt hier lauter Nerds. Dann stellst du ihnen also Diaspora hin. Das muss ja funktionieren. Und war selbst erstaunt darüber, dass es einfach nicht genutzt wurde. Also, ich würde jetzt einfach sagen, gar nicht. Ja. Und dann habe ich natürlich darüber nachgedacht, warum wird es denn nicht genutzt? Und ich habe mir den Diaspora nochmal angeguckt und warum Diaspora nicht funktioniert hat und meiner Meinung nach auch nicht funktionieren wird, ist, weil es eben kein soziales Netzwerk ist, sondern es ist eher ein antisoziales Netzwerk, weil es genau das verhindert, dass du Freunde findest. Also du kannst in Diaspora dich miteinander verknüpfen, wenn du wie eine E-Mail-Adresse von jemand anderem hast und weißt du so, ja, gib mal deine Diaspora-Adresse, dann kannst du denjenigen kontaktieren. Aber warum soziale Netzwerke diese Netzeffekte haben, ist ja, du gehst da rein.
Aber Facebook funktioniert ja exakt so.
Facebook geht rein, wenn du einen Facebook-Account aufmachst, werden die sofort, wenn du das allererste Mal den Facebook-Account registrierst, werden dir das sofort Dutzende Leute vorgeschlagen, wo du sagst, oh mein Gott, woher wissen die, dass ich die alle kenne? Ja,
dass ich meinen Facebook-Account angelegt habe, ist ja lange.
Genau, weil Facebook kennt dich schon längst. Mhm. Und wenn du dann noch ein paar Daten angibst, vielleicht wo du studiert hast oder sonst was, also es reicht eigentlich schon deine Anmeldeadresse von deiner E-Mail, die werden sie wahrscheinlich von jemand anders kennen, weil der gesagt hat, ach komm, ich suche mal nach allen Freunden, die ich habe.
Sein Adressbuch hoch, ja.
Genau, das heißt, jeder, der dich im Adressbuch hatte, wird dir plötzlich als Freund vorgeschlagen und so weiter und so fort. Und da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Für den Netzwerkeffekt ist es natürlich ideal. Klar. Und bei Diaspora hatte ich dann auch öfters...
Du kannst suchen, du kannst halt einfach nach Leuten suchen.
Du kannst nicht mehr suchen in Diaspora nach anderen Leuten. Ja, also ich könnte nicht mal sagen, Max von Webel oder irgendwie MS Pro, was ist denn deren Adresse? Und ich muss die einfach haben. Und dieses verschlüsselte, nicht indizierte Internet. Ja, es geht sozusagen um Internet, das irgendwie nicht indiziert ist. Das wird so nicht funktionieren. Also das ist nicht das Internet, das uns eigentlich so Spaß macht. Das ist auch das, was ich so schade finde.
Ist halt keine digitale Vernetzung. Ne? Also klar kannst du dich offline vernetzen, indem du dann halt deine Diaspora-IDs austauscht und dann kannst du diese Vernetzung abbilden in Diaspora. Ne? Aber es ist dann eben keine digitale Vernetzung, sondern es ist halt einfach irgendwie Abbildung von analoger Vernetzung. Digitale Vernetzung heißt für mich, also das ist jetzt jedenfalls das Tolle am Internet und die Effekte, die es zeigt, ist halt Vernetzung von Unbekannten, von Leuten, die sich noch nicht kennen. Und zwar anhand von Interessen, anhand von Eigenschaften, anhand von
Hashtags.
Ideen, Hashtags oder sonstigen Sachen. Das heißt also mit anderen Worten, die Idee der digitalen Vernetzung hat immer mit Offenheit zu tun.
Und wo widerspricht das jetzt Saschas Artikel?
Saschas Artikel sagt, das Internet ist kaputt, weil die NSA das abhört.
Genau.
Und gleichzeitig ist die Idee der digitalen Vernetzung nicht kaputt, sondern die muss weiterleben. Und das ist halt, you can't have one without the other. So, du musst halt irgendwie, weil wenn du ein offenes Internet hast, dann wird es halt immer abhörbar sein.
Ja, aber bloß weil es abhörbar ist, heißt es ja nicht automatisch, dass es abgehört wird.
Gut, also natürlich kannst du einfach alle Geheimdienste der Welt einfach ausknipsen und dann und wahrscheinlich nochmal die ein oder andere Polizeibehörde, dann hättest du vielleicht auch ein nicht abgehörtes Internet. Aber können wir uns darauf einigen, dass das ein sehr utopischer Entwurf ist?
Ja, zumal es geht ja nicht nur, also es ging ja schon vorher auch um Facebook und so weiter, um diese Dienste. Ich habe das aber Ihnen auch so verstanden. Also wir brauchen jetzt ein verschlüsseltes Internet sozusagen.
Ja, also das hat er jetzt nicht so gesagt. Ich glaube ehrlich gesagt.
Also das Gefühl habe ich überhaupt
nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, Sascha fischt halt komplett im Trüben und weiß nicht weiter und schreibt jetzt Artikel mit dem Titel: Wir müssen einen aussichtslosen Kampf führen. Sorry, das ist echt. Also wenn das nicht über ein Hai ist, dann.
Es gab doch schon wie Lost the War, oder? Auf ein paar.
Das hat ja schon Frank Krieger, ja.
Das war ewig her schon. Ja. Aber
das war wenigstens aber ehrlich und hat dann nicht irgendwie so einen Optimismus, Pseudo-Optimismus verstanden. Dann auch geschludert.
Das heißt, ich, wie gesagt, ich habe genau das Gefühl, dass das auch mehr gar nicht sein Ziel war, zu schreiben. Ich weiß im Augenblick nicht weiter, aber es geht darum, das für ihn, und ich finde das schon nach wie vor monströs, diese Überwachung, die stattfindet. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich für einen Großteil, also jetzt, wie gesagt, klar, für dich jetzt nicht und für dich sicherlich, also für euch beide dann offensichtlich nicht, aber für einen Großteil dieser Netz, ich habe schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass, ja, man sollte mehr, aber es wird schon nicht so schlimm sein. Und es war schlimmer. Das ist diese, wo ich seine Verletzung sehr gut nachvollziehen kann. Und ich glaube nicht daran, und ich glaube auch nicht, dass Sascha daran glaubt, dass es ein technisch lösbares Problem ist, weil das würde mehr Verschlüsselung ist, wäre eine technische Lösung für das Problem. Sondern ich bin der festen Überzeugung, dass Sascha glaubt, und das glaube auch ich, dass es einer politischen Lösung dieses Problems bedarf. Das ist nämlich sozusagen, wie ernst meinen wir das mit der Demokratie und der Meinungsfreiheit und der Privatsphäre und diesen ganzen Rechten, die wir haben? Sind das Rechte, die wir haben, oder existieren sie tatsächlich nicht? Und er ist da kein Optimist, weil wenn er sagt, dass das ein aussichtsloser Kampf ist, aber aussichtslose Kämpfe werden geführt, jeden Tag aufs Neue.
Ja, interessant, also dem Spon-Artikel vergleicht er das mit dem Kampf gegen Armut, die kann ja auch nicht gewonnen werden und trotzdem ist es wichtig, dass wir sie führen, wobei ich diesen Vergleich, der hängt halt einfach so dermaßen, weil natürlich der Kampf gegen Armut jeden Tag vielen Leuten hilft aus der Armut heraus. Das heißt, es gibt konkrete Effekte, die sich daraus ergeben. Der Kampf gegen Überwachung oder gegen die NSA-Überwachung konkret, die bringt halt bis zur kompletten Abschaffung der Überwachungstechnologien halt einfach niemandem einen Scheiß.
Das stimmt überhaupt nicht.
Wem denn? Was denn?
Nee, ist einfach das Ausmaß an Überwachung, das stattfindet, kannst du natürlich sehr wohl beeinflussen. Und also was man auf jeden Fall beeinflussen kann, ist das Budget der NSA. Also das können wir nur sehr schlecht beeinflussen, aber es kann im Zweifelsfall, gibt es darauf Einflussmaßnahmen. Und es gibt, du kannst... Also Überwachung ist sehr, sehr billig, diese Massenüberwachung.
Sie wird halt immer billiger mit jeglicher
Geräteinteraktion. Sie wird immer billiger, darum kann es keine technische Lösung für das Problem geben, sondern muss eine politische Lösung sein, muss es ihnen einfach verbieten. Und man muss dann auch dafür sorgen, dass dieses Verbot auch durchgesetzt wird. Natürlich ist das ein relativ aussichtsloser Kampf oder es ist kein aussichtsloser Kampf, sondern es ist einfach ein Kampf, der jedes Mal aufs Neue geführt werden muss, weil halt jede Generation irgendwann an dem Punkt ist, wo sie an den Fleischtöpfen dran ist, wie du das irgendwann mal so schön formuliert hast, und jetzt dann auch jedes Mittel in nehmen wird, um die anderen davon fernzuhalten, was ihnen recht ist. Und dann muss halt die nächste Generation wieder die Generation davor mit Gewalt da wegscheuchen.
Also wir müssen halt nur an die Schaltstellen der NSA ran und das können wir endlich gegen diese Hippies da draußen kämpfen.
Na, erstmal können wir dafür sorgen, dass die NSA ordentlich beschnitten wird. Ich halte die Chancen dafür, dass das passiert, auch gerade im Augenblick für relativ gering, aber das ist die einzige, also ich sehe es tatsächlich als die einzige Option, die wir haben.
Also ich glaube ganz ehrlich, Ich glaube auch, wir können schon was bewegen, das will ich jetzt nicht sagen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass der Kampf gegen die NSA quatschig ist. Ich will nur sagen, ich glaube, man sollte sich realistische Ziele setzen.
Ja.
Und die
der Meinung bin ich überhaupt nicht.
Lass mich mal
zuhören. Erzähl weiter.
Weil der Punkt ist ja der, die Verletzung oder die Kränkung, von der Sascha spricht, die wird anhalten, solange wir uns nicht irgendwie realistische Ziele setzen. Hm. Weil wir immer nur verlieren werden, weil wir immer nur auf die Fresse kriegen werden. Also ich glaube, wir können beispielsweise darauf hinarbeiten, dass es bessere Kontrollgremien gibt, ja. Mhm. Wir können, glaube ich, auch, da bin ich auch bei dir zu sagen, wir können vielleicht darauf drängen, dass das Budget der Geheimdienste nicht noch erhöht wird, ja. Zumindest das oder vielleicht sogar beschnitten wird, wenn es hochkommt. Wir können auch darauf drängen, dass wir transparentere Prozesse kriegen. In Amerika ganz, ganz dringend irgendwie eine Reform des Foreign Intelligence Surveillance Act, also der FISA, ja. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wesentliche Sache, dort Transparenz reinzubringen in diese Prozesse. Und man kann halt definitiv versuchen, überhaupt diese ganze Scheiße transparent zu kriegen durch Whistleblower, durch Counter-Surveillance oder so etwas. Ja, das sind alles so Sachen, die kann man machen und die haben auch eine gewisse Erfolgsaussicht. Aber halt zu glauben, dass wir jetzt irgendwie nur dafür kämpfen müssen und dann wird irgendwann die Überwachung aufhören. Das ist, glaube ich, davon musst du dich verabschieden.
Natürlich, aber ich glaube, diese Idee hat auch, also Sascha hat die auf jeden Fall nicht, ich habe die auf jeden Fall nicht und die meisten Leute haben die nicht. Das ist sozusagen, dass das ein, darum ja auch aussichtsloser Kampf. Aber du kannst es halt, das ist ein Großbrand und wir müssen ihn mit Füßen austreten und man kann, also es ist ein Kampf, den man nicht gewinnen kann, man kann aber trotzdem Schlachten gewinnen in diesem Kampf.
Also ich habe auch eher die Befürchtung, dass bestimmte Kämpfe zu Ressourcenbündelung führen, wo man sie woanders vielleicht einfach besser verwenden könnte. Okay. Also ich stehe jetzt wahrscheinlich eher allein damit mit der These, dass mich persönlich die NSA-Überwachung nicht sehr schockiert, weil ich persönlich keine Angst habe vor der NSA. Wovor ich mich eher fürchte, ist das BKA vielleicht, ja. Weil das im Zweifelsfall bei mir eine Hausdurchsuchung macht. Und zwar morgens um 4 oder irgendwie so. Mhm. Das heißt, worum es doch eigentlich geht, ist erstmal, also es geht doch nicht nur darum, wer dich überwacht, sondern es geht darum, wer kann dir gegenüber Handlungen ausführen. Mhm. Und die NSA kann natürlich gut, wenn ich jetzt an der amerikanischen Grenze abgewiesen würde, das wär vielleicht so ein Punkt. Das wurde ja auch schon viel skandalisiert, dass bestimmte Leute an der Grenze abgewiesen wurden. Ich glaube, du hattest in einem Blogpost MS-Pro irgendwie darauf hingewiesen, dass die Leute aber eher aufgrund ihrer öffentlichen Thesen
abgewiesen wurden. Auf jeden Fall sehr viele der Beispiele, die kursieren, beziehen sich darauf, dass Leute in der Öffentlichkeit Dinge gesagt haben, wegen denen sie dann Repressionen in den USA erfahren
haben. Also ich kenne Trojanov zum Beispiel, ja. Trojanov, okay. Wobei man ja auch mal sagen muss, dass jemand von dem freisten Land der Welt abgewiesen wird, weil er eine Meinung in einem Buch veröffentlicht hat. Ja,
das ist scheiße.
Dass das tatsächlich grenzwertig ist. Ich kenne hier diesen Fall, der aus dem Vice Magazine, dieser Typ, der ein paar E-Mails geschickt hat, wo er nach Jobs gesucht hat, was jetzt definitiv keine öffentliche Meinung ist. Und ich kenne diese Geschichte von dieser Frau, die im Rollstuhl saß, die Kreuzfahrt machen wollte und der aus ihrer Krankenakte zitiert worden ist.
Kannte ich nicht.
Die kanntest du nicht, aber
immer noch
du
kennst die. Immer noch keinen Link.
Ja. Kannst du einfach.
Also es gibt halt noch dieses Pärchen, das halt getwittert hat, oder wo der Mann getwittert hat mit irgendwie, wir graben Marilyn Monroe
aus, ja, genau.
In Amerika.
Was übrigens auch eine gewisse, wo man vielleicht sagen muss, also so dieses einfache Bild, das hast du doch in der Öffentlichkeit getan, das ist doch, das damit musst du doch leben, dass das jetzt jeder liest.
Das ist nicht das, was ich sage. Das ist absolut nicht das, was ich sage. Ich sage, die Idee, dass wir mit Privatsphäre, also rechtlich genauso wie mit Privatsphäre-Technologien dieses Problem erschlagen können, das ist schon allein dadurch versperrt, dass halt das Strafregime, also dasjenige, ja, das halt die Repression ausmacht, nicht unterscheidet, ob die Kommunikation privat oder öffentlich ist, die stattfindet. Das heißt mit anderen Worten, viele der Beispiele, die eben von den Überwachungsgegnern gemacht würden sogar in einer perfekten Welt mit perfekter Krypto und perfektem Datenschutz halt so genauso passieren können. Das heißt mit anderen Worten, dass sie würden nichts lösen. Und wenn sie etwas lösen würden, dann ist es halt, dass die Leute dann sagen würden, okay, also wenn halt tatsächlich nur noch die unkompromittierbare Privatsphäre dazu da ist, meine Meinung zu sagen, dann werde ich es auch nur noch dort tun. Das heißt mit anderen Worten, es würde zu einer Welt führen, wo alle nur noch im Verdeckten halt ihre Meinung sagen oder ihre Präferenzen oder ihre Eigenschaften preisgeben würden, was halt genauso wenig eine Welt ist, in der ich leben wollen würde.
Naja, aber es sollte doch zumindest die Möglichkeit geben, dass man bestimmte Informationen einfach vor der Welt geheim hält.
Absolut. Ich bin auch absolut dafür. Und das ist eine Sache, die ich, wenn ich jetzt sagen würde, was ich jetzt persönlich gelernt habe aus dieser Snowden-Affäre, es war auch relativ schnell danach, als das aufgekommen ist, dass ich halt wirklich... Also ich habe jetzt nie was gegen Verschlüsselung gesagt. Ich habe nie gegen Verschlüsselung argumentiert. Mhm. Auch in meinen Post-Privacy-Texten nicht. Aber mir ist halt durch Snowden definitiv der Sinn und die Notwendigkeit für Verschlüsselung sehr, sehr viel präsenter geworden. Und das ist etwas, was ich ja auch dann eingerichtet habe für mich und was ich auch praktiziere. Will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass das... ich will nur gegen die Meinung... ich bin nur massiv gegen die Meinung zu glauben... Verschlüsselung wäre eine Lösung dieses Sachverhalts. Das ist absolut nicht der Fall.
Also wie gesagt, ich glaube nicht, also Verschlüsselung ist auch eine technische Lösung. Ich glaube, das ist keine technische Lösung. Also dass Technik nicht die Lösung ist für dieses Problem. Was meintest du? Also du meintest vorhin, dass man die Kräfte da an den falschen Punkt bündelt.
Ich gebe mir mal gerne ein total einfaches, plakatives Beispiel.
Ja, super.
Wir sind der einfache, plakative Podcast. Kommuniziere nun relativ offen, was ich mache, wo ich esse und so. Bin übergewichtig wovor ich natürlich bei einem anderen Krankenkassensystem, wenn es nicht so, sagen wir mal, so einfache gesetzliche Tarife gibt, Angst haben müsste, ist, dass die Krankenkasse sagt, na, übergewichtig, Herr Mirau, wir sehen hier ständig, wo Sie einchecken. darauf können wir ja, und Ihre Fotos haben wir irgendwie auch gesehen. Das heißt, ich möchte weiterhin das Recht haben, öffentlich zu sagen, dass mir gerade das und das Essen gut geschmeckt hat und ich bestimmten gesellschaftlichen Normen damit vielleicht auch nicht entspreche. Und ich möchte aber, dass es mir auch egal sein kann, ob die Krankenkasse das auswertet oder nicht, weil ich einfach Anspruch auf einen gesetzlich geregelten Tarif habe. Und um auf dieses Einreisebeispiel zu kommen, ich finde das auch schrecklich und mich gruselt es auch mal in die USA zu fliegen und durch diese Kontrolle zu müssen.
Also ich war das letzte Mal, es war noch Pre-Snowden, als ich in den USA war, da habe ich mit jemand anders mich unterhalten, als wir da anstanden und jemand und dann einer meiner mitreisenden Kollegen meinte, jetzt darüber zu reden, ist wirklich es ist so ein bisschen spürbar.
Genau, also das gruselt mich auch. Ja. Und da möchte ich aber eben nicht sagen müssen und einen verschlüsselten Laptop und hast nicht, sondern ich möchte einfach, dass da bestimmte Regelungen einfach, einfach abgeschafft werden und wir sozusagen den gesetzlichen Krankenkassentarif in der USA-Einreise wieder einführen. Und das sind Dinge, wo man eben nicht, ich glaube nicht, dass man dagegen effektiv kämpfen kann, dass bestimmte staatliche und nichtstaatliche Institutionen Daten sammeln. Wofür man aber kämpfen kann, ist, dass auf der Basis dieser Datensammlung, die halt immer billiger werden, nicht repressive Entscheidungen dir gegenüber durchgesetzt werden können. Du kannst, also der Gesetzgeber kann einen Geheimdienst meiner Meinung nach nicht vernünftig kontrollieren, weil es ist der Geheimdienst. Ja? Es war jetzt gerade ein Interview mit Ströbele über dieses Kontrollgremium. Das ist ja lächerlich.
Natürlich
so. Ja, der hat gesagt, die belügen uns da einfach. Die sagen, ja, wir haben ihn ja schon vor 10 Jahren das und das gesagt und das war aber nicht, aber es gibt ja auch kein Protokoll. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass sie belogen haben. Und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird. Aber man könnte natürlich eben Entscheidungsgrundlagen sozusagen entziehen, die dann darauf gemacht werden. Das klang jetzt sehr verschwollen. Ich glaube, ich habe verstanden, was ich sagen wollte.
Ich habe verstanden, was du sagen wolltest.
Du willst ja, das sozusagen genau das Regime, da, also du willst nicht die Überwachung einschränken, weil du glaubst, dass das sei aussichtslos, sondern du willst das Regime, welche Auswirkungen es auf dich haben kann,
einschränken. Ich will die Auswirkungen einschränken.
Mhm. Ja. Also Grenzkontrollen, das ist relativ klar regelbar. Also da kannst du dann halt sagen, okay, das ist der Katalog an Dingen, warum man Leuten die Einreise verwehren kann. Ne? Mhm. Momentan ist das sehr, sehr beliebig. Ich habe keine Ahnung, auf welche Daten die Grenzschützer dort Zugriff haben. Anscheinend haben die dort einen ziemlich weitgreifenden Zugriff zu, keine Ahnung, wahrscheinlich einer ziemlich zentralen Datenbank irgendwie von Homeland Security, ja.
Und wem auch immer. Also vielleicht gibt es ja auch 10 Datenbanken, die alle bei Google die Daten abgreifen. Kann ja auch sein. Also
wer weiß das schon.
Ja.
Ja. Und aber der Punkt ist halt der, die haben dort eine relative Narrenfreiheit zu sagen, irgendwie dich nehmen wir, dich nehmen wir nicht und so. Und müssen das auch nicht begründen. Das ist der Punkt, ja. Und das ist, ich habe letztens einen schönen Podcast gehört mit, und zwar einer von den öffentlich-rechtlichen, WDR5, das philosophische Radio, kennt ihr vielleicht. Da hatte er einen Philosophen da, der sich um Ethik gekümmert hat, und zwar Ethik der Immigration. Und er hat dafür plädiert, zu sagen, warum gibt es kein Recht auf Einreise? Ja? Also es hört sich jetzt vielleicht so absurd an für unsere Begriffe. Ja,
aber frag mal als CDU-Politiker, warum es kein Recht auf Einreise gibt.
Ja, genau. Aber er meinte halt so, klar würden ihm sofort alle Konservativen ins Gesicht springen, aber das heißt ja jetzt nicht irgendwie, dass jeder eine Einreise bekommt, sondern das heißt erst einmal nur, dass jeder ein grundsätzliches Recht für Einreise hat. Das heißt mit anderen Worten, wenn dir das Recht auf Einreise nicht gewährt wird, ist es begründungsbedürftig. Ja? Mhm. Und ich finde, da müssen wir hin, dass wir sagen, okay, natürlich kann ich das verstehen, solange man irgendwie Nationalstaaten hat, irgendwie bin ich kein Freund von, aber wir haben sie und es hat wahrscheinlich auch noch einen gewissen ordnenden Sinn, dass wir ihn momentan sehr haben und es macht auch wahrscheinlich auch Sinn, halt nicht immer alle ins Land zu lassen. Aber warum nicht den Spieß umdrehen und sagen so, nee, es muss nicht begründet werden, warum du rein willst, sondern es muss begründet werden, wenn wir dich nicht reinlassen. Ja? Und dann hätte man schon viel von genau diesem Kontrollregime und diesem Strafregime und dieser Disziplinierung hätte man damit hätte man das schon gut eingehegt.
Also ich sehe das prinzipiell genauso, dass es sollte keine Auswirkungen haben. Ich halte das, dass es keine Auswirkungen hat, ehrlich gesagt, für illusorischer, als dass die Daten gar nicht erfasst werden. Mhm. Also ich halte beides für sehr, sehr unwahrscheinlich. Insofern bin ich da wieder bei Saschas auswegslosen Kampf. Also nicht nur, dass Systeme das die Eigenschaft haben zu diskriminieren oder dass man irgendwelche Gesetze davor schieben könnte, wie nach dem Motto, ihr dürftet doch gar nicht. Also man könnte natürlich dieses Regime, also was du gerade vorgeschlagen hast, dieses, man hat ein Recht auf Einreise und sie müssen begründen, woher sie das haben. Und wenn sie das dann begründen, müssen sie auch noch im selben Atemzug sagen, und woher hattet ihr denn diese Daten, auf denen ihr diese entschieden habt und wieso durftet.
Vielleicht habe ich dann sogar ein Recht darin, gegen die Entscheidung zu klagen.
Na, nicht nur das, sondern eventuell gegen die Datenbasis. Also ich meine, es ist ja durchaus, in Gerichtsprozessen ist es ja durchaus so, dass hier ja leider nicht, aber in Amerika gibt es ja zumindest theoretisch dieses Recht darauf, dass illegal erworbene Daten nicht verwendet werden dürfen. Und dieses Recht könnte man für solche Gelegenheiten theoretisch auch anwenden. Genau. Dann könnte man einfach, okay, habt ihr Daten von der NSA, die zählen nicht. Ich kam hier gefälligst rein. Ja. Okay, das müsste dann, also insofern glaube ich, dass es zumindest, wenn man einen Ansatz wählt, der beide Dinge gleichzeitig angeht, dass man dann die tendenziell besten Chancen hat. Das ist, also ich, weil irgendwie wird es doch immer so einen Creep geben von wegen, wir haben jetzt gerade Vorurteile gegen XYZ und oder weiß der Teufel was.
Aber das ist der Punkt ist der, es ist so, wenn du ein System hast, es sind ja verschiedene Systeme denkbar, ne? Also stell dir vor, du hast ein System, in dem du sehr, sehr viele Regeln hast, ja?
Ja.
Die sehr, sehr, sehr ausdefiniert sind und so weiter und so fort. Und jeder kennt diese Regeln, hält sich daran und sie werden auch rigoros durchgesetzt, ja. Mhm. Und dann gibt es ein anderes System, da gibt es sehr, sehr viel weniger Regeln, die Regeln sind weniger konkret. Die einzelnen Akteure, die Exekutive, Beamten, Polizisten etc. haben eine sehr, sehr viel höhere Ausgestaltung ihrer Kompetenzen und vor allem auch des Durchgreifens, ne? Also das Thema Drogen, was wir vorhin hatten. Ja? Nehmen wir diese beiden Systeme so in Konkurrenz. Dann wird man vielleicht tatsächlich erstmal sagen, so, ich bin eigentlich lieber in diesem informellen System, wo dann auch mal ein Auge zugedrückt wird und wo halt etc. pp. Also das kann ja durchaus auch sein, dass es sehr lax gehandhabt wird. Ja? Und,
also das war gar nicht das, was ich meinte.
Nee, aber lass mich was kurz zu Ende reden. Weil das ist eben, dieses informelle System wird man vielleicht in der einen oder anderen Variante durchaus vorziehen. Der Punkt ist der, es öffnet halt natürlich dem Regime wiederum sehr, sehr viel mehr Willkür. Also das heißt mit anderen Worten, weil die Regeln sowieso sehr, sehr lax formuliert worden sind und lax benutzt werden, kann man sie halt dann im Zweifel, wenn es einem halt passt irgendwie, wenn es einem gerade in den Kram passt, dann eben auch mal hart auslegen und mal eben nicht hart auslegen.
Naja,
und,
aber Gesetze kannst du auch ändern. Das ist gerade ein Argument gegen dich.
Nee, das ist genau das, was momentan passiert. Also das heißt also, es gibt eigentlich kaum, es gibt schon ein paar Paragraphen, warum jemand nicht einreisen kann oder warum einem die Einreise verwehrt wird, aber es ist alles nicht so gut ausgestaltet und eigentlich im Endeffekt haben es die Grenzbeamten selber in der Hand, was da passiert. Ja, und dann hast du auf der anderen Seite...
Das glaube ich nicht, dass die das wirklich selber in der Hand haben, aber...
Ja, das kann man dann immer noch gucken. Aber das spielt auch nicht so die Rolle, ob das jetzt die zweite oder dritte Ordnung ist, die da halt irgendwie eingreift. Aber dann, und die andere Sache, und das ist die, wofür die ich plädiere halt, lasst uns doch lieber den Spieß umkehren und dann sehr, sehr konkret sagen, was sind valide Gründe, jemanden nicht reinzulassen. Und dort kehrt sich dann wirklich der Spieß um und da gehen halt die Willkürspielräume verloren. Mhm. Ne? Und diese Willkürspielräume sind genau das, woran wir ran müssen.
Aber diese Willkür ist ja nicht dadurch jetzt gegeben, du bist an der amerikanischen Grenze, dass die USA eigentlich was anderes wollen, aber jetzt dummerweise noch nicht die richtigen Gesetze erlassen haben, um ihren total aus der Reihe schießenden Grenzbeamten das zu verhindern, dass die das machen, sondern es ist ja einfach schlicht und ergreifend so, dass diese Gesetze offensichtlich gar nicht erwünscht sind, sonst wären die ja gegeben. Und selbst wenn man sie heute errichten würde, diese Gesetze, und das ist jetzt das sehr beliebte Argument, heißt das ja nicht, und dann sozusagen die Datenbasis, auf der sie im Augenblick agiert wird, erhalten bleibt, heißt das ja nicht, dass sich diese Gesetze dann nicht innerhalb von 3 Minuten ändern können und aus dem ehemals so, ja, wir haben zwar alle eure Daten, aber das Gesetz steht ja davor, dass wir das ausnutzen, wird plötzlich ein System, in dem einfach, die Gesetze existieren jetzt nicht mehr, die euch schützen, bitte, viel Spaß. Also insofern finde ich, ist es schon wichtig, also was ich glaube, jedes, was da ist, führt zu Versuchungen. Und wenn diese Daten einmal da sind und sie sind irgendwo in einer großen Datenbank gespeichert, dann ist diese Versuchung, und das kriegen wir zum Beispiel mit jetzt mit diesen Mautdaten zum Beispiel, wo es ja am Anfang, oh nein, die werden nur dafür genutzt, um Strecken abzurechnen. Und dann, oh, höchstens für allerhöchste Straftaten, mittlerweile bei kleinen Ordnungswidrigkeiten. Also diese Datensammlungen, die stattfinden, sobald sie da sind, führen sie zu Versuchungen und werden dementsprechend dann auch dafür genutzt. Und da sehen wir das ursprünglich auch sehr harte und streng reglementierte und einfache Gesetze, die einfach sagen, nein, für nichts anderes außer das, plötzlich nicht mehr das Papier wert sind, auf dem sie stehen. Und das halte ich doch für, ich glaube, da ist es die realistischste Chance, von vornherein zu sagen, gar nicht erst die Daten sammeln lassen.
Also ich glaube, die ökonomische Verlockung ist zu groß. Also es ist ja fast in bestimmten Kontexten ist es fast teurer vom Aufwand her, Daten nicht zu sammeln, als sie zu sammeln. Also wenn du ein...
Aber der Preis ist änderbar.
Also, ja, das stimmt. Aber im Moment ist es natürlich so, wenn du einen Webserver einrichtest, du willst den so einrichten, dass du keine Daten sammelst, dann hast du erstmal deutlich mehr Aufwand als in den Standardeinstellungen. Und zumal du natürlich auch, wie die Mautbehörde, sagst, ja, mal gucken, was ich mit den Daten noch mache.
Genau.
Vielleicht erkenne ich ja, ob mich jemand angreift oder ich erkenne, aha, ich habe lauter Zugriffe aus Berlin, warum das denn und solche Geschichten. Mhm. Und du hast natürlich recht, dass man bestimmte Preise ändern kann, wobei Privatsphäre eben früher billig war und jetzt teuer ist, während Öffentlichkeit früher teuer war und jetzt billig ist. Das hat sich halt einfach umgedreht. Versuche vor 30 Jahren öffentlich zu kommunizieren. Schwierig. Mhm. Ja. Versuche einfach 10.000 Leute zu erreichen vor 30 Jahren. Versuche jetzt 10.000 Leute zu erreichen. So. Mhm. Musst du nur eine gute Überschrift finden, dann hast du es schon irgendwie. Und abhängig von der Sprache auch kann das viel höher skalieren. Und wenn ich ein Mautsystem machen würde, ich glaube, ich würde die Nummernschilder erstmal auch speichern. Also, weil, na mal gucken, was sich damit machen lässt. Ja, Verkehrsströme, ach Mensch, und da könnte man ja tolle, also was könnte man als für tolle Auswertung aus dem Mautsystem machen? Ich glaube, vielleicht ist es da auch dieses MS-Pro-Argument von vorhin. So ist eben das Netz. Also das ist halt die inhärente...
Das stimmt nicht.
Okay.
Das stimmt,
also,
ja, okay.
Das ist so, wie ich MS-Pro vorhin verstanden
habe. Yeah.
So ist digital, so ist das Netz, so funktioniert das. Und es ist eben...
Bei den Mautdaten geht es aber tatsächlich nicht um Vernetzung.
Ja, um Straßenvernetzung.
Doch, ich wollte nur vorschlagen, welche Autofahrer du hast.
Ich finde das ganz interessant.
Magst du nicht die Autofahrer von ihm an?
Dieses ganze Maut-Ding, ne? Mhm. Um dann nochmal meine Idee mit dem Strafregime. Im Endeffekt geht es natürlich um Plattformneutralität. Ne? Und wenn wir das auf die Mautregime, auf das Mautsystem übertragen, wir sammeln die Daten vom Mautsystem ja nur deswegen, weil wir die Leute individuell abrechnen. Ne? Während wir, und zwar eben genau deswegen, weil wir sie unterschiedlich behandeln, die Leute, die dort drauf fahren. Wir wollen halt wissen, der LKW-Fahrer, der halt irgendwie da jetzt wie viele Stunden auf welcher Strecke wie lange gefahren ist. Ja. Mhm. Und um halt dort so eine Abrechnung zu haben. Deswegen sammeln wir diese Daten überhaupt. Hätten wir ein plattformneutrales Mautsystem, das heißt mit anderen Worten, du zahlst halt irgendwie, keine Ahnung, im Monat deine Pauschale, um die Autobahn zu nutzen oder so etwas, ja, dann bräuchtest diese ganze Überwachung überhaupt gar nicht. Dann würden diese Daten gar nicht anfallen.
Naja, aber das würde dazu führen, dass auch ich, obwohl ich gar kein Auto habe, eine Autobahngebühr zahlen müsste.
Ja, eventuell würdest du vielleicht diese, oder man könnte es ja sagen, so irgendwie, wenn du diese Autobahngebühr nicht zahlst, dann musst du halt einmal, also beispielsweise in den USA hast du dann halt irgendwie diese Kassenstation, ne, wo du dann halt irgendwie so durchfährst und dann zahlst du halt irgendwie deine $2 und dann.
Das sollte halt das modernere System sein. Das wäre halt praktisch. Also ich finde, man müsste eine Lösung finden, die nicht so ist, dass nicht Autofahrer oder Leute ohne Führerschein Autobahngebühren zahlen müssen, weil es absurd ist. Ich finde auch, dass man nicht irgendwo alle 50 Kilometer sich in eine Schlange anstellen muss, um da mal wieder einen 10-Euro-Schein oder einen 5-Euro-Schein in irgendeine Box zu schmeißen. Finde ich ähnlich absurd. Also ich meine, wir haben ja diese technischen Möglichkeiten, wie sie existieren, ohne Frage. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass so ein Mautsystem, bis auf diese Versuchung, die sozusagen da ist, tatsächlich dass das geeignete System ist. Und vielleicht ließe sich, und da bin ich tatsächlich eine andere Meinung, nämlich du meintest, das Netz ist eben so, dass es das befördert. Ich glaube, das ist fürs wirtschaftliche Wachstum von, also sozusagen aus einer kapitalistischen ohne jetzt Sicht ist dieses Zentralisierung natürlich ein Anreizpunkt und Vielleicht auch, und da ist es vielleicht wieder doch ein bisschen auch die Technik, dieses IPv4, wir können halt, ich kann halt zu MS Pros oder zu deinem Rechner keine Direktverbindung aufmachen, weil da halt zu viele NATs und zu viele, weiß auch immer, also Netzwerke, Übersetzungen im Wege stehen. Wenn wir die direkte Möglichkeit zur Kommunikation hätten, ohne einen Server dazwischen, wäre es für den Anbieter einer Software eventuell auch viel reizvoller, eine Software auf die Beine zu stellen, die ohne dieses zentrale Element auf die Beine kommt, weil sie wesentlich besser skaliert. Also jetzt mal ein Beispiel, ich hatte das neulich schon so ein bisschen angedeutet mit diesem Kindle-Beispiel, so dieses Kindle-Whispersync. Das kann mit einem zentralen Server in der Mitte funktionieren, gar keine Frage, so funktioniert es ja auch und offensichtlich sehr gut. Es könnte aber genauso gut funktionieren, dass die Geräte einfach untereinander Verbindung aufnehmen. Und das ist, da hat Amazon keinen wirtschaftlichen Anreiz dran und die Technik dafür ist hinreichend kompliziert. Aber was ich jetzt zum Beispiel so als Beispiel habe, ist, es gibt Dienste, die wollen offensichtlich von Google aufgekauft werden. Das ist ein Dienst, der, wenn man seinen Chrome-Browser, man hat irgendwie Text in der Zwischenablage und möchte den gern auf sein Android-Telefon bekommen, dann hat man so einen Button im Chrome, da braucht man nur draufklicken, klickt man da drauf und dann schwupp, ist es in der Zwischenablage auf dem Android-Telefon.
Das ist ja cool.
Das gleiche, ein ähnliches, habe ich jetzt von einem sehr kleinen Anbieter, Command C heißt das, das gibt's für iOS und für Mac sozusagen, das ist das entsprechende Gegenstück. Man kopiert etwas und schwupp ist es auf dem iPhone drauf oder auf dem iPad. Und ich habe mich dafür sehr interessiert, weil ich war gerade dabei, selber so eine App zu schreiben, die genau das gleiche macht. Und die App, die jetzt dieses Command C, kommt näher dran an das, was ich nämlich gemacht hätte, nämlich dieses Push-Bullet, dieses erste System funktioniert so. Ich habe die Zwischenablage, es kopiert meine Zwischenablage auf einen zentralen Server und dieser zentrale Server sagt dann meinem Telefon wiederum Bescheid und lädt diese Daten wieder runter. Wohingegen dieses andere, dieses Command C funktioniert so, ich habe eine App auf Mac und die kopiert meine Daten direkt aufs iPhone rüber. Und es bleibt im selben WLAN und es verlässt nie die Infrastruktur. Die zweite Variante ist für den Anbieter die wesentlich bessere Variante, weil er nicht so eine fette Serverinfrastruktur braucht. Sie ist für mich als Anwender die bessere Variante, weil meine Daten nicht einmal durchs Netz geblasen werden, sondern eben nur in meinem lokalen WLAN bleiben. Selbst wenn die Verschlüsselung nicht perfekt ist, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand überhaupt in der Lage ist, sie mitzuschneiden, ist schon mal relativ gering. Und ich glaube, das muss gestärkt werden. Sowas muss, und das ist tatsächlich auch, das Netz ist nicht so angelegt, dass alles wird nach Amerika kopiert und dann einmal wieder zurückkopiert, sondern das Netz ist eigentlich so angelegt, alles sucht sich immer die kürzeste Strecke. Und
die billigste. Die mit den wenigsten
Hops. Genau, die billigste. Die billigste. Und in dem Fall ist es, wir leben im Augenblick in einem System, wo eigentlich die billigste Variante ist die, dass man es über einen zentralen Server schickt, der im Zweifelsfall eine halbe Erdumrundung oder mehrere Erdumrundungen entfernt ist. Und die Preise dafür kann man ändern.
Es zählen ja aber tatsächlich nicht die Strecken, sondern die Hops im Internet ganz
wesentlich. Na, es entzählt auch der Entwicklungsaufwand.
Ja, aber, und was ich sagen wollte, das passt ein bisschen dazu. Ich habe jetzt gerade diesen Podcast gehört von dem Neunetzcast, also der mit Johannes Kleske, das war der Jahresrückblick. Und da haben sie so ein bisschen über Social Networks geredet und deren und wie sie sich so entwickelt haben. Und da ging es auch um WhatsApp. Mhm. Und da irgendwie so in vielen News wird dann erzählt, so, ja, hier großer neuer Facebook-Konkurrent, WhatsApp mit so und so viel Millionen Nutzern und so. Es ist ja auch sehr beeindruckend, wie viele Nutzer WhatsApp hat und so. Aber Marcel machte dann einen sehr, sehr wichtigen, aber auch sehr, sehr interessanten Punkt und sagte so, nein, das kann man nicht das kann man nicht vergleichen. Denn WhatsApp ist eigentlich nur ein Client. Ein Client, der auf einem schon existierenden Social Network aufbaut. Und dieses Social Network ist das Adressbuch aller Leute. Und das stimmt ja auch, weil im Endeffekt ist diese Software komplett arbiträr. Du könntest irgendwie eine andere Software machen, die könnte das gleiche machen und die könnte WhatsApp von heute auf morgen sofort ersetzen, weil die Daten, auf die WhatsApp zugreift und die Vernetzung herstellt, die sind schon da, die sind halt unabhängig von WhatsApp da, die sind auf dem Telefonbuch. Und da ist mir eigentlich aufgefallen, dass wir alle schon ein dezentrales Netzwerk haben.
Ja.
Und das ist unser Adressbuch.
Ja.
Dieses dezentrale Netzwerk und das ist doch eine großartige Sache, ja, dass wir jetzt eigentlich schon ein dezentrales Netzwerk haben, unser Adressbuch, und dafür eigentlich nur noch ein Layer brauchen, um das zu vernetzen mit den entsprechenden Tools, wie zum Beispiel das WhatsApp gemacht hat, ne? Mhm. Da wollte ich jetzt nochmal, genau, da wollte ich drauf hinaus.
Du hast gerade das Telefonnetz erfunden. Hä? Du hast gerade das Telefonnetz erfunden.
Nee, das ist ja was anderes, ne? Also, also wir könnten uns sozusagen eine App bauen, die das macht, was Facebook macht.
Ja. Ja?
Nur, dass es halt eben dezentral funktioniert.
Was WhatsApp macht, nicht was Facebook macht.
Nee, auch was Facebook macht.
Okay.
Also man kann das ja auch durchaus noch komplexer gestalten, was da so passiert. Ne? Und vor allem haben wir da halt so ein Multi-Homing. Das heißt mit anderen Worten, du kannst dann halt irgendwie unter den Apps verschiedene Sachen probieren oder etc. Und trotzdem, weil es halt das gleiche Datenset ist, auf das es zugreift, würde es halt immer funktionieren. Und das würde den Plattformanbietern sehr, sehr viel Macht nehmen, wenn wir tatsächlich solche Sachen machen. Insofern finde ich tatsächlich sogar WhatsApp eine sehr, sehr emanzipative, fast dezentrale Idee. Obwohl es natürlich auch wieder mit zentralen Servern funktioniert, natürlich auch wieder mit zentralen Datenabgleichen.
Also ich würde,
aber der Witz ist halt, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, dass WhatsApp zentral organisiert ist, sondern dass WhatsApp sehr, sehr leicht ersetzbar ist durch x-beliebige andere App, die genau das gleiche tut.
Sofern beide Seiten sie nutzen, und das macht sie wieder schwer, sie zu ersetzen.
Ja.
Also du wolltest gerade Diaspora ums Telefonbuch Import sozusagen erweitern.
Jein.
Ja.
Jein, darum geht es mir nicht, sondern es geht darum, es geht mir nur darum, dass man das vielleicht so sozusagen als Layer betrachtet, ja, also dass man die Telefonbuchfunktion, die wir alle in unseren Android und iPhones haben, halt als ein Layer für ein Social Network betrachtet und dass wir in Zukunft unsere Social Networks auf diesem Layer aufbauen sollten und damit auch dem jeweiligen Social Network auch ein Stück weit Macht nehmen, weil sie die Datenbasis nicht exklusiv haben.
Naja, also was sie vielleicht nicht exklusiv hat, ist die Datenbasis. Aber was sie exklusiv hat, ist unser Unique Identifier. Also was jetzt die eigentliche, also ich fand den Gedanken von Marcel jetzt sehr schlau sozusagen.
Also der Unique Identifier ist ja die Telefonnummer.
Genau. Und das ist schon insofern sehr schlau, dass halt Facebook stellt diese Beziehung, also Facebook gibt mir eine neue ID in dem Moment, in dem ich mir einen Account einlege und investiert dann relativ viel Aufwand, um mich mit Personen zu vernetzen, die mit anderen Unique Identifiers, die genauso, die zu mir passen sozusagen. Ja. Wohingegen mein Adressbuch ist tatsächlich so eine Sammlung von Unique Identifiers, nämlich von Telefonnummern, die weltweit einmalig sind. Mhm. Das funktioniert aber nur so lange, wie es ein zentral, also sozusagen jemanden gibt, der über diese Identifier die Aufsicht hat. Und das ist in dem Fall die Telefongesellschaft. Und das ist für mich persönlich eines der schlimmsten Merkmale an WhatsApp, nämlich dass es also viele Menschen bleiben ja bei ihrem aktuellen Provider, bei ihrem Telekommunikationsprovider deswegen, weil sie Angst haben, ihre Telefonnummer zu verlieren, egal wie realistisch diese Angst ist oder so. Ich weiß, dass es da Gesetze gibt, bla bla bla. Aber viele Leute haben da Angst davor, ihre Telefonnummer zu verlieren. Und WhatsApp ist es, und eigentlich sollten ja E-Mail-Adressen etc. pp. Also ich persönlich lege nicht mehr so wahnsinnig viel Wert auf meine Telefonnummer, weil in dem Moment, in dem jemand meine Telefonnummer nicht mehr hat, kann er mir eine Twitter-Nachricht schreiben oder eine Facebook-Nachricht oder eine E-Mail schreiben. Hey, wie ist denn deine aktuelle Telefonnummer? Ich schicke ihm rasch meine aktuelle Telefonnummer und er kann mich anrufen. Also ich bin deswegen nicht unerreichbar. WhatsApp zerstört das wieder ein Stück weit. WhatsApp basiert auf der Telefonnummer. Sobald ich ins Ausland fahre im Urlaub und mir eine billige SIM-Karte ins Telefon lege,
das ist auch nervig, ja.
Fragt mich WhatsApp, hey, du hast hier eine neue Telefonnummer, willst du nicht endlich mal hier, wenn du jetzt nicht innerhalb von wenigen Sekunden, dann schalte ich deine WhatsApp, nein, ich will auch trotzdem mit meinen Freunden kommunizieren, auch wenn ich in der Türkei gerade bin. Und das ist sowas, also.
Wobei das ist eine technische Hürde, die ja durchaus zu nehmen ist.
Leider gerade nicht, weil in dem Moment, in dem jeder so einen, oder vielleicht gibt es irgendeinen schlauen Weg über irgendwelche Hashes oder Private Keys oder weiß der Teufel was, aber in dem Moment, in dem jeder Das hier nochmal, gibt's das ein Kommunikationsnetzwerk auf Bitcoin-Basis, dass man...
Ja, gibt's.
Stimmt, gibt's jetzt gerade, wird jetzt gerade entwickelt, so ein, die wollen so ein Social Network aufgrund von Bitcoin-Kommunikation. Ja.
Es gibt, glaube ich, sogar schon was aus. Ich glaube, ich habe es ausprobiert.
Also das Identity-Management geht wohl auf Bitcoin.
Du hast dazu einen Gesichtsausdruck gemacht, der sagt, es ist noch nicht ganz aus der Beta-Phase raus.
Ja.
Nee, es ist, glaube ich, noch in der Alpha, glaube ich sogar. Aber,
Also es ist schwer, einfach solche Unique Identifier zu finden, die nicht von irgendeiner zentralen Instanz kontrolliert werden.
Als ich halt irgendwie meine Kampagne geplant habe für das Buch. Ne?
Okay, du schreibst ja ein Buch.
Ja, nein.
Du schreibst ein Buch? Erzähl doch mal mehr darüber, während ich hier gerade zufälligerweise von draußen
zuhöre. Nein, das gehört jetzt aber noch zu dieser Geschichte dazu. Weil ich, als ich diese Kampagne geplant habe, wollte ich eine Mailingliste aufsetzen und habe mir erstmal Adressen von allen meinen Freunden gesucht. Und dann habe ich gemerkt, dass halt die Adressen der Freunde, die ich die letzten 5 Jahre kenne, dass ich da nur in den seltensten Fällen überhaupt die E-Mail-Adresse von denen habe. Mhm. Und das liegt daran, dass ich halt sie bei Twitter und per Facebook irgendwie connected habe und dann halt nie die Notwendigkeit bestand, halt mit ihnen per E-Mail zu kommunizieren. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut. Dann gehe ich die jetzt mal bei Facebook durch, schaue auf ihre Profile und hol mir da die E-Mail-Adresse raus. Ja, das Problem ist, dass die meisten Leute ihre E-Mail-Adressen nicht freigegeben haben auf Facebook. Das heißt mit anderen Worten, ich war dann unfähig, meine dezentrale Kampagnengeschichte irgendwie an Facebook vorbeizumachen, weil die Leute durch mit Privacy-Bedenken halt ihre E-Mail-Adresse nicht weitergeben. Ich glaube ehrlich gesagt, die dezentrale Kommunikation und dezentrale Social Networks und so weiter und so fort würde viel besser funktionieren, wenn die Leute freizügiger mit ihren Informationen umgehen würden.
Das stimmt.
Das bei Diaspora, ja, ich sag's.
Nicht nur bei Diaspora, sondern es gibt
ja. Diaspora würde viel besser funktionieren, wenn dort halt weniger Aluhut herrschen würde.
Dann würde
Dezentralität funktioniert nur dann, wenn du die Dinge durchsuchbar machst und ja.
Also das ist tatsächlich was ich jetzt, wo ja auch ein kleiner Aufstand rumging, nämlich darum, dass man jetzt bei Gmail einfacher an andere Leute eine Nachricht schreiben, wenn man einfach nur weiß, wie ihr Google Plus Account heißt.
Ich glaube, du musst ihn in deinen Kreisen haben oder irgendwie sowas.
Wo ein kleiner Aufschrei, oh Gott, dann kann mir ja plötzlich jeder, der einen Google Plus Account hat, eine Nachricht schreiben.
Ja.
Wo wirklich mein Gedanke war, aber ihr wisst schon, was E-Mail ist, da kann euch jeder eine Nachricht schreiben, egal ob er einen Google Plus Account hat oder nicht. Also es wäre schon gut, auch bei Facebook. Aber Facebook macht es einem natürlich da auch vielleicht genau an dem Punkt, nämlich vor anderen Besuchern von Facebook die eigene E-Mail-Adresse geheim zu halten, machen sie relativ leicht.
Das stimmt, ja.
Wohingegen vor sich selber die E-Mail-Adresse geheim zu halten, machen sie natürlich bewusst sehr, sehr schwer. Also genau.
Das ist Facebook sicherlich auch mit Schuld, das ist keine Frage.
Aber das stimmt schon.
Das ging mir auf den Sack und deswegen habe ich dann überhaupt diese Geschichte gemacht, dass ich dann irgendwie Leute versucht habe, mit dieser Facebook Chat-Geschichte dann
zu erreichen. Und falls jemand von euch zufälligerweise nicht in dieser Facebook-Gruppe mit dabei war, es war ein großer Spaß.
Ich war nicht mehr drin, glaube ich.
Ja, dich habe ich auch per E-Mail erreicht. Also,
ich war doppelt da drin vertreten.
Doppelt? Wie geht das denn?
Ich war in der Facebook-Gruppe und in der Mailingliste drin.
Ja.
Luxusbehandlung.
Luxusbehandlung. Ich durfte die Sticker, die Stefan Noller und Nico Lummer rumgeschickt haben, doppelt empfangen. Okay. Also ja. ich bin irgendwann mal ausgetreten aus dieser Gruppe.
Naja.
Oh. Ja, dann erzähl doch mal, was schreibst du denn für ein Buch? Hm?
Okay, also ich mache jetzt nochmal einen Plug.
Das kann jetzt ein bisschen nach Anmache. So.
Ja.
Sag mal, du schreibst ein Buch? Du siehst so schlau aus, du solltest ein Buch schreiben.
Du bist Autor?
Ja, ich habe das ja schon beim letzten Mal gesagt. Ich bin jetzt immer noch in der Finanzierungsphase. Und also für mein Buch Das neue Spiel, nach dem Kontrollverlust, viele der Themen, die wir heute behandelt haben, kommen darin vor. Wir werden, ich versuche dort genau diese Strategien ein bisschen ausgiebiger auszubreiten, die auch in Zeiten des Kontrollverlustes noch meiner Ansicht gut funktionieren. Das heißt also, dass Strafregime direkt anzugehen und einzuschränken in seinen Möglichkeiten, die Transparenz zu fördern bei geheimdienstlichen Aktionen, aber natürlich auch alle anderen Probleme, die sich mit dem Kontrollverlust verbinden, anzugehen. Auch Sascha hatte da ja noch ein paar andere Beispiele für die Wirtschaft und für die Politik und so weiter und so fort in seinem Text darin liegen. Ich glaube, dass wir unsere ganzen Institutionen, unsere ganzen Zusammenhänge, in denen wir zusammen leben, nach und nach darauf einstellen müssen, dass wir nicht mehr kontrollieren können, wer welche Informationen über uns und über unsere Aktionen und über unsere Handlungsweisen hat. Und ich glaube, da sind durchaus viele Strategien, die uns imprägnieren gegenüber dem Einfluss von Beobachtern. Und das ist das, was ich, und diese Strategien, die versammle ich eben unter diesem Begriff, das neue Spiel, weil ich glaube, dass eben dadurch, dass das Internet dieses Mehr an Informationen, dieses Mehr an Transparenz in die Gesellschaft bringt, es die Spielregeln auch der Gesellschaft verändert. Und diese Spielregeln müssen erstmal begriffen werden, bevor wir wieder auch, sag ich mal, uns nicht mehr so hilflos ausgeliefert fühlen dieser neuen Zeit. Und darum geht dieses ganze Buch. Ich hatte diese Crowdfunding-Aktion zunächst auf 8.000 Euro angesetzt, weil ich da, sag ich mal, mit Ach und Krach hätte das Buch schreiben können. Mein derzeitiges Ziel sind 15.000, aber ich habe da auch ein Stretch-Goal ausgegeben, also ein Goal, das man noch erreichen kann. Das ist die Hörbuchfassung davon zu finanzieren. Also ich will auch einen Podcast dafür machen, also so ein bisschen wie hier. Nur, dass ich dort kapitelweise auch die Artikel, die Kapitel einmal vorlese. Ich hoffe, in einer besseren Stimmung und einer besseren Konzentration als heute. Und
wo waren wir gerade?
Genau. Und ich will und ich will dann auch noch nebenbei Expertengespräche führen über verschiedene Themen, die dort im Buch behandelt werden. Und dieser Podcast soll auch noch mitfinanziert werden. Das heißt also, ich habe jetzt das Stretch-Goal von 15.000 ausgegeben. Ich bin schon relativ nah dran. Das sind jetzt 14.318 in dem Moment, wo wir hier sprechen. Und wenn ihr dieses Ziel voll kriegt, dann kriegen wir diesen Podcast auch hin und da glaube ich auch sehr fest daran. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr das Projekt unterstützt, wie das schon viele unterstützt haben und dann können wir das, dann werde ich mich auch wirklich, wirklich, wirklich ganz doll ransetzen und eine ungeahnte Selbstdisziplin an den Tag legen. Ich habe jetzt übrigens schon mein Büro bezogen, in dem ich jetzt vorhabe, dieses Buch zu schreiben. Und konzipiere schon wild vor mich hin. Und ja, da wird es jetzt auch demnächst was zu lesen geben, was ich da so vorhabe. Also inhaltlich werde ich noch ein bisschen mehr darüber schreiben, was ich da vorhabe. Und wenn ihr glaubt, dass irgendwie dieser ganze, das ganze Gerede über das Internet ist kaputt und Hilfe, wir müssen aussichtslose Kämpfe führen, Gregor Zettlak getwittert, wir müssen uns Sascha Lobo als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ne? Also damit meinte er die, bezog er sich natürlich auf die Interpretation des Sisyphos-Mythos von Camus. Also Sisyphos ist ja diese alte griechische Sage, wo der wird bestraft damit, dass er bis in alle Ewigkeit einen Stein, einen Abhang hochrollen muss, der aber immer wieder, bevor er oben ist, wieder runterrollt und er muss dann sozusagen wieder, also eigentlich sozusagen sinnlose Arbeit, das was Sascha Lobo meint mit, wir müssen einen aussichtslosen Kampf führen. Ja, das hat Camus dann irgendwann umgedeutet als, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Mhm. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, wir haben durch das Internet eben nicht nur aussichtslose Kämpfe, wir haben eine ganze Menge aussichtsreiche Kämpfe zu kämpfen noch. Denn das Internet gibt uns nicht nur die, das Internet ist nicht nur dafür da, dass die NSA uns überwacht, sondern die Vernetzungsmethoden, das, was Sascha Lobo die digitale Vernetzung gibt, nennt, das ist nach wie vor da und das hört nicht auf zu funktionieren, nur weil die NSA dabei zuguckt. die Dinge funktionieren noch ganz genauso und wir können sie noch ganz genauso dafür nehmen und wir haben, glaube ich, die Macht, die darin steckt, noch nicht ganz verstanden. Und ich würde dafür plädieren, dass wir ja, dass wir durchaus diesen Optimismus beibehalten. Wir brauchen, glaube ich, keinen neuen Optimismus. Ich glaube, es reicht, wenn wir den alten ein bisschen aufpolieren und uns ein bisschen frei machen von der Angst vor der NSA und mal ganz nüchtern schauen, was wir für Optionen haben. Und ich glaube, das sind mehr Optionen, als wir vor dem Internet hatten, nach wie vor.
Was mich noch interessiert, also ich verfolge das Projekt ja nun schon relativ dolle oder nah, was mich interessiert, ist ein bisschen, wie sich das anfühlt, ein erfolgreiches Startnext-Projekt zu machen. Weil ich habe letztens mich mit der oder einer der Gründerin von Jazzradio getroffen, also diesem Berliner Jazzsender, und die Wilhelmina Styling oder Styling heißt die, glaube ich, die hat einen Online-Jazz-Sender gegründet in Berlin, Jazzplanet, glaube ich, .de. Und die hat, ich glaube 2011 oder so, auch so ein Crowdfunding versucht, um das halt irgendwie auf größere Beine zu stellen. Das hatte nicht geklappt. Und da ist mir halt aufgefallen im Gespräch, dass es schon für Erstaunen sorgt, wenn du halt jemandem sagst, so wie das so bei dir lief. Was mich interessiert ist, also ich nehme an, wenn ich so ein Crowdfunding machen würde und das so schnell durchfinanziert ist, dass es doch ein sehr zufriedenstellendes Gefühl ist auf der einen Seite, dann aber diese extrem lange Wartephase, die du jetzt hast, die sich jetzt ja, also ich glaube noch 2 Wochen oder so wird das irgendwie dauern. Also diese Kurve finde ich so spannend. Dieses
das Anfang. Sind 2 Wochen noch eine Chance für euch da draußen, die ihr noch nichts dazu gegeben hat, noch zu spenden.
Ja, und die
wird ist eigentlich nur noch sehr wenig Zeit, also am besten
zu unterstützen.
Ja. Stimmt,
zu unterstützen. Ihr kriegt ja auch Gimmicks dafür.
Nur Dankeschöns, genau.
Ihr könnt auf das Gimmick auch gerne verzichten und einfach nur Geld reinschmeißen.
Das geht auch, ja. Also da wir jetzt ja unter uns sind, sag doch mal, wie fühlt sich das so an, so ein Crowdfunding?
Also, da muss ich mal von vorne anfangen. Also ja. Ich habe ja sehr, sehr lange über diese Kampagne nachgedacht. Das ist ja, ich habe wirklich ein Vierteljahr mich damit beschäftigt. Ich habe mit vielen, vielen Leuten geredet, habe mich versucht, sehr schlau zu machen, wollte nichts im Zufall überlassen, weil ich tatsächlich eine große Angst davor hatte, zu scheitern. Ich weiß nicht, das kann man gar nicht so richtig nachvollziehen. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der sich auch in diesem Business auskennt, der auch ein kleines Crowdfunding-Projekt gemacht hatte und der konnte gar nicht darauf nachvollziehen, warum ich überhaupt diese Angst hatte, zu verscheitern. Aber der Punkt ist natürlich der, dass ich schon gewissermaßen in der Öffentlichkeit stehe und das gibt mir natürlich einen Vorteil, das ist keine Frage, aber es macht, sage ich mal, die Fallhöhe auch sehr hoch. Ja, also das heißt, wäre ich...
Wenn das gescheitert wäre, hättest du nie mehr einen Verlag gefunden.
Wenn ich mit meinem Crowdfunding-Projekt gescheitert wäre, dann hätte es sehr viel Spott und Häme gegeben, dann wäre ich, glaube ich, das wäre sehr unangenehm gewesen. Und das ist auch der Grund, warum ich sehr konservativ geschätzt habe. Ich habe jetzt, ich habe schon um die 10, 11, 12.000 oder sowas habe ich so angenommen, dass ich das eigentlich haben möchte. Habe dann aber auch mich für 8.000 entschieden, weil ich gedacht habe, lieber auf Nummer sicher gehen und dann überfinanzieren. Ne? Und ja, das hat...
Wir haben ja auch darüber gesprochen, ist auch ein Tipp, den ich gegeben habe. Genau. Weiß ich nicht, ob ich dazu noch so stehen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du 10.000 reingeschrieben hättest, dass dann die 10.000 so schnell erreicht werden. Aber das weiß man im Nachhinein, dass man mal schlauer.
Na klar, das ist ja was Neues auch.
Wie auch immer. Also ich bin sehr, sehr vorsichtig dran gegangen und habe gedacht, okay, also ich mache das lieber vorsichtig. Und das war auch, glaube ich, ich meine, es hat geklappt so. Es ist gut und ich kann mich nicht beschweren. Und das hat natürlich, also ich bin mit relativ wenig Zweifeln daran gegangen, dass ich es nicht schaffen würde. Ich war schon relativ sicher. Es gab einen kleinen Restzweifel so und der war dann wirklich so, Gott, bin jetzt wirklich gar keiner und jetzt irgendwie keine Ahnung und dann, ne, also who knows so, ne, irgendwie bist ja auch noch nicht durchgekommen. Aber ich habe mir auch deswegen sehr, sehr viel Gedanken gemacht in die Kampagne und sehr viel Gedanken in die Kampagne gemacht und ich glaube, das merkt man halt auch ein bisschen. Was auch ein Grund ist, warum das so gut abgelaufen ist. Es hat mich natürlich sehr, sehr beruhigt. Es hat mir auch ein gewisses Selbstbewusstsein wieder zurückgegeben, dass ich zeitweise im letzten Jahr dass mir so ein bisschen gefehlt hat, so als Erfolgserlebnis. Und das ist ein sehr schönes Gefühl auf jeden Fall. Also was ich momentan merke, ist natürlich der jetzt größer werdende Druck. Also weil das sind jetzt also roundabout, das werden wahrscheinlich über 500 Augen sein, die dann mit Argus-Augen darauf achten, dass ich dann wirklich...
Also wahrscheinlich 1000 Augen.
1000 Augen.
1000 Augen, ja genau.
Außer das sind alles Einäugige.
Also ich bring schon mal 2 Augen mit, ja.
Okay, sag mal 950 Augen für...
Ja, 900, also konservativ geschätzt 950 Augen, die dann auf mich starren werden und mit Argusaugen darauf achten, dass ich dann auch wirklich dieses Buch schreibe. Und ich habe dann natürlich auch, ich will dann natürlich auch nicht irgendein Buch schreiben, das soll natürlich ein tolles Buch werden. Und
ich will ein kluges Buch, das ist meine Bedingung.
Und ein kluges Buch und da werden auch Ansprüche formuliert, auch mit einer Spende und so weiter und so fort, die ich auch gerne erfüllen möchte. Und das ist schon auch ein Druck und es gibt auch das ist auch der Grund, glaube ich, warum, also weil ich halt auch eine gewisse Bekanntheit habe, wird dort auch gespendet, weil sie wissen, dass ich halt nicht einfach untertauchen kann. In Zeiten des Internets kannst du nicht einfach in eine neue Stadt gehen und ein neues Leben beginnen.
Wir wissen, wo dein Fahrrad steht.
Genau. Das gehört auch mit zum neuen Spiel, ne? Also there's nowhere to hide. Ja, es ist ja so. Es ist ja so. Und ich muss jetzt mit diesem Druck leben und ich muss diesen Druck jetzt umwandeln in Text. Ja. Und ich bin aber guter Dinge. Ich, wie gesagt, ich arbeite gerade noch weiter am Konzept, aber da bin ich schon relativ weit.
Du bist irgendwie gerade auf der Suche nach einem Büroplatz?
Nee, da bin ich jetzt gerade.
Achso.
Ich habe jetzt die letzten 3 Tage schon im Büro gearbeitet. Okay. Das läuft ganz gut. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und ja, also ich werde nächste Woche was veröffentlichen dazu, was ich da inhaltlich vorhabe. Und dann kann man auch die Kapitelpatenschaften, die sind jetzt heute übrigens auch schon alle jetzt weggegangen, die 10 Stück.
Ich habe mich zurückgehalten, habe keine davon gekauft.
Ich habe eine.
Du hast eine.
Na, selbstverständlich habe ich eine Kapitelkarte.
Ja, dein Medium hat einen Fall Kapitelpartnerschaft.
Eine S-Bahn gekauft übrigens, auf dem Weg zum Kongress. Ich kann mich noch erinnern. Ja.
Oh, wow. Das ist, so muss das sein, ne? Oder?
Ja, ja. Dabei wurde das wahrscheinlich mit dem MC-Catcher abgerissen.
Darfst du denn sagen, wer noch so alles Kapitel... Ich wollte gerade sagen, outest du jetzt die Leute oder ist das alles geheim?
Ich weiß nicht. Also es wird nicht geheim sein insofern, dass natürlich die Kapitelpaten bei den Kapiteln auch mit dabei stehen werden.
Das
wollte ich eigentlich nur.
Was ich tatsächlich vielleicht disclosen sollte, die letzte Kapitelpatenschaft hat tatsächlich das Collaboratory gekauft. Das ist dieses Think Tank-Ding, was von Google gestartet wurde. Das heißt, mit anderen Worten, Google nimmt Einfluss auf meine Kapitel. Nein, das ist halt, das ist halt erstens nur 150 Euro und zweitens, ist das halt die Ulrike, die da jetzt im Board ist, die halt, mit der ich halt irgendwie viel zu tun habe. Und
die Ulrike.
Die Ulrike.
Ja. Jetzt wissen wir alle Bescheid. Ja.
Ach, die Ulrike.
Ja.
Meine Mutter heißt auch Ulrike.
Ja, ja. Das ist auf jeden Fall, das Collaboratory ist mittlerweile auch, das ist halt mittlerweile auch das Wikimedia dabei, da ist, da sind halt verschiedene Non-Profit-Geschichten mit dabei. Das ist halt so ein Digital-Think-Tank, der relativ unabhängig agiert. Und
ein bisschen von Google finanziert ist.
Ja, und ein bisschen von Google finanziert ist. Wie so vieles auch. Ne?
Ja.
Und wer ist noch dabei? Ralf Stockmann.
Stimmt, ja.
Ralf Stockmann ist noch dabei. Wer ist noch Kapitelpate? Lass mich überlegen. Es sind noch ein paar Leute Kapitelpate.
Ralf Stockmann, mit dem war ich neulich Burger essen und der hat auch große Ansprüche an dich formuliert.
Ja, okay. Ja, also wie gesagt, Kapitelpaten haben jetzt die Chance...
Kauf schon mal dein Ticket nass. Vielleicht solltest du das Ticket komplett für irgendwo ein neues Leben aufzubauen, irgendwo in Südamerika nutzen, das Geld.
Das ist wahrscheinlich
ja. Ich habe es ja ganz geschickt gemacht. Ich habe mir gefragt, wo sein Büro ist. Und meinte so, ja, irgendwo in Neukölln. Ich so, Mensch, da arbeite ich ja gar nicht so weit davon entfernt. Dann können wir ja öfters mal Mittagessen gehen. Und da geht es natürlich nur darum, hör mal weg, dass er einfach klar abliefert. Ja. Mhm. Ich erwarte dann halt, wie geht's dir? So. Gesund?
Picky,
haha. Wenn du gesund bist, dann kannst du ja schreiben.
Martina, genau. Pickert, sehr gut. Martina, ja. Pickert hat auch eins gekauft.
Ah.
Mit der Ansage, dann kann ich dich ja jetzt immer in den Arsch treten.
Ah, okay, ja.
Ja, also es sind tatsächlich ein paar Leute auch da, die ich persönlich kenne. Das, was mich sehr freut, weil das sind dann auch, glaube ich, die dann, von denen ich dann auch weiß, dass sie da substanziell was dazu beizutragen haben. Es sind auch einige Leute, also ungefähr die Hälfte der Leute, die ich wirklich gar nicht kenne.
Spannend.
Und da wird das, glaube ich, interessant, ob das wirklich mich jetzt wirklich weiterbringt. Also ich involviere die Leute ja wirklich so. Genau, das wollte ich auch noch so sagen. Es wird langsam mal Zeit, dass ihr die wirklich teuren Dinge kauft. Ja, hier Sponsorenschaft, mich für einen Vortrag buchen, Hauptsponsor und die Printrechte sind auch noch nicht verkauft. Das heißt also, klickt noch häufig.
Ich hatte ja die Idee, dass wir die Printrechte crowdfunden.
Crowdfunding zweiter Ordnung.
Genau, wir machen ein Crowdfunding zweiter Ordnung, um die 5.000 Euro zusammen zu kriegen und dann gucken wir mal, was wir dann damit machen. Ja. Das heißt, wir könnten das Print befreien. So.
Oder ein Tresor legen.
Ja, nee, das soll ihm ja nicht schaden.
Genau, und dann tut ihr das Print unter die WTFPL. Also nicht die WTF-PDL, Lizenz, die ich mir ausgedacht habe, sondern die WTF-PL.
Also ich hatte schon überlegt, ob man das macht, weil es halt, du machst ja ein Experiment mit der Lizenz, mit dem Crowdfunding und man könnte halt noch ein Experiment zweiter Ordnung dazu machen und das hätte das Narrativ dieser Story doch nochmal sehr, sehr gewürzt. Aber ich nahm dann irgendwie an, dass
aber dafür bist du dann doch nicht troll genug.
Ja, ich wollte es ja auch nicht trollen und ich nahm dann an, das ist jetzt auch nicht unbedingt was deine Arbeit beflügeln würde, dich jetzt noch mit so einem Thema zu befassen. Aber eigentlich wäre es eine lustige Aktion gewesen. Beim nächsten dann.
Wobei, ich glaube, da hätte Michi gesagt, 5.000 Euro mehr, macht doch, was ihr wollt.
Ja. Klar.
Ja, das wäre auch in Ordnung dann.
Ja, also wobei, es geht mir ja bei dieser Verlagsgeschichte halt nicht in erster Linie ums Geld, sondern es geht mir tatsächlich darum, dass ich ja aus der Filterbubble einfach rauskommen will. Wenn ich jetzt ein schönes Buch irgendwie für Umme irgendwie produziere, dann freuen sich ganz viele Leute und laden das auf ihren Kindle und haben ihren Spaß und das finde ich auch gut und das finde ich auch schön. Das ist aber halt dann doch irgendwie zum gewissen Teil praying to the choir. Was ich gerne möchte, ist halt die Leute da draußen, wie man so schön sagt, die Leute da draußen erreichen auch. Und das sind die Leute, die ich dann
erreiche. Dieses da draußen wird auch langsam kleiner, oder?
Aber nur sehr langsam. Also ein Großteil der Bücher, ich glaube ungefähr 50% der Bücher gehen immer noch über den Buchladen.
Aber wie viele davon werden auch gelesen?
Über die Buchläden, das ist eine andere Frage. Aber es ist halt, wenn du die Leute da draußen TM erreichen möchtest, dann musst du auch in die Buchläden rein. Und in die Buchläden kommst du nicht, wenn du dann Print-on-Demand-Verlag da hast.
Ja, also Print-on-Demand ist scheiße, das ist klar.
Und selbst wenn du einen kleinen, aber lustigen, netten Verlag hast, ist es schwierig, in die Buchläden zu kommen. Das ist halt ein anderer Schnack und dafür, das ist der Grund, warum ich einen Verlag haben will. Nicht, weil ich dann nochmal extra Geld habe.
Man könnte es ja so kaufen und dann dem Springer Verlag überlassen, dass er das dann so als Bildbeilage
macht. Schenken dann sozusagen.
Ja, so als Bildbeilage.
Das wäre total super. Ich in der Bild. Das finde ich gut.
Okay. Okay. Vielleicht hätten wir früher drüber reden sollen, über die Idee.
Vielleicht hat er noch
haben wir eigentlich noch ein Thema, sonst würde ich, dann gehe ich nämlich aufs Klo und wenn nicht, dann können wir jetzt einfach mal dicht machen.
Haben wir noch ein Thema? Deutsche Opfer Kronen, geht so. Ach so, ja doch, was wir noch haben, das ist ein Thema von dir, worüber wir das schon diskutiert haben, was hat die Überwachung eigentlich bisher so gebracht? Ganze NSA-Überwachung, wie viele Terroristen sind dafür aufgedeckt worden? Es gibt eine Studie zu dem Thema.
Das könntest du gerne vorstellen. Ich gehe kurz mal aufs Klo.
Es gibt eine Studie dazu, dass wie viel die Telefonüberwachung hat insgesamt seit dem 11. September 2001 drei Fälle mit insgesamt 10 Beteiligten geholfen aufzudecken.
In Deutschland?
Nee, weltweit in Amerika. Also die NSA-Überwachung in dem Fall. Das ist eine amerikanische Studie.
Okay, ich kenne die Studien. Also die NSA Telefonüberwachung.
Die US-amerikanische, die Sammlung von der Verbindungsdaten von US-amerikanischen Telefonaten, also in Amerika sozusagen, also diese Metadatensammlung, die in Amerika so weit umstritten ist, der NSA, haben seit den Anschlägen vom 11. September 2001, bla bla bla, sie haben zu diesem Ergebnis kommt die Bürgerorganisation New American Foundation nach einer Überprüfung der 225 Fälle, in denen seit 2001 mutmaßliche Terroristen in den USA angeklagt worden sind. Die haben das so gemacht. Die haben geguckt, wofür sind die Leute angeklagt worden und haben dann diese Daten genommen und haben geguckt, welche Beweise wurden vorgestellt und haben dann geguckt, woher kommen diese Beweise.
Okay, verstehe.
Und das ist hat dazu geführt, dass in 3 Fällen mit 10 Beteiligten die Überwachung daher kam und es gibt noch 3 Fälle mit insgesamt 3 Beteiligten, in denen nicht klar ist, ob möglicherweise ein ist. Also okay. Es könnten bis zu 13 Personen sein, die durch die Telefondatenüberwachung überführt worden sind. Und
ist denn jetzt ein Gegenargument gegen die Studie, dass man sagen würde, naja, aber es ist ja nicht klar, wer alles an der Grenze abgewiesen wurde wegen der Telefondatenüberwachung? Oder ich versuche jetzt nur zu verstehen, was die Studie genau aussagt. Also
Die Aussage der Studie ist im Wesentlichen, dass ja das Hauptargument ist, naja, diese Überwachung, ja, die tut weh, aber die ist notwendig, weil sie verhindert massenhaft Anschläge und wir wissen ja gar nicht, wie viele. Und wir werden auch niemals erfahren, wie viele. Dass man das doch bis zu einem gewissen Grad zumindest doch nachprüfen kann und feststellen kann, also so wahnsinnig viele Terroranschläge waren es jetzt offensichtlich doch nicht.
Ja. Das ist ja leider gar nicht mitgekriegt, aber was ist das für eine Datenbasis?
Die haben, nochmal für dich, sie haben einfach, sie haben die sämtliche Anklagen wegen Terrorismus genommen und haben geguckt, woher die Beweise stammen.
Okay.
Und also es gab insgesamt 225 Fälle, wo mutmaßliche Terroristen angeklagt worden sind und in nur 3 Fällen mit 10 Beteiligten, sowie in weiteren 3 Fällen mit 3 Beteiligten. Wobei es eigentlich lustig ist, weil bei Telefondaten sollten ja eigentlich immer mindestens 2 pro Fall beteiligt sein, wie es dazu kam, können das bei 3 Fällen, also es scheint einfach in den Telefonhörer reingeschrien zu haben. Also bei 3 Fällen ist es nicht klar, ob möglicherweise könnten es auch NSA-Daten sein, weil da steht in den Gerichtsunterlagen nicht eindeutig genug drin, woher diese Daten stammen.
Okay.
Ja, das ist ja auch das, was am Anfang, als diese Revelations losging, hat ja der Keith Alexander irgendwie rumgetönt mit 50 Daten, die sie und irgendwann hat er sich dann runterrevidiert bis auf 5 oder so. Ja, also das kommt ja dann ungefähr hin.
Ja, und jetzt könnte man sich natürlich auch nochmal die 10 Fälle angucken, worum es dabei eigentlich ging, weswegen die Leute verurteilt worden sind. Und dann hat man eine grobe Idee davon, wie schlimm die, wie viel schlechter diese Welt aussehen würde, wenn wir diese Überwachung nicht hätten.
Also ich nehme mal an, dass jetzt auf politischer Ebene, wenn jetzt ein Politiker bei der NSA nachfragt, sagt, guck doch mal hier in der Studie, da steht ja, da passiert ja gar nichts, die NSA natürlich sagen kann, ja, sie wissen ja aber nicht, was alles nicht angeklagt wurde, wer alles nach Guantanamo geschickt wurde, wer alles an der Grenze abgewiesen wurde. Das können wir ihnen auch leider nicht sagen, weil das ist geheim. Da kommen wir, also ich finde diese Studien auch wichtig, weil man zumindest ein bisschen mal was überprüfen kann. Diese Studien finde ich fast interessanter, wenn es um hier in Deutschland die TKÜV, diese Telekommunikationsüberwachungsverordnung geht und BKA und so, weil da geht es ja dann schon eher wirklich, sagen wir mal, in diesem öffentlicher sichtbaren Bereich. Bei den Geheimdiensten würde ich jetzt sagen, tja, der redet sich halt danach immer wieder damit raus, ob zu Recht oder nicht, weil ich kann jetzt auch nicht sagen zu Unrecht, weil ich kann es ja auch nicht beweisen, dass er es nicht tut. Aber kann man sagen, ja, es ist aber viel, wir haben auch viel verhindert.
Zu dem Punkt muss ich ja mal sagen, also wenn man, was du meintest, sie haben ja keine Ahnung, wie viele wir ohne Gerichtsprozess beseitigt haben. Ja. Moment mal, ihr beseitigt Leute ohne Gerichtsprozess?
Der Rechtsstaat ist ja
in Amerika jetzt nicht,
an vielen Stellen.
Ich wollte jetzt nicht sagen, Menschen beseitigt, sondern Dinge verhindert.
Ich glaube, dass zumindest solange man diesem Rechtsstaat, wenn man diesen Daten, dass man diesen zu 100% kann man, sobald das als Argument kommt, Moment mal, okay, aber das ist nur das, was wir die Leute, die wir offiziell im Knast gebracht haben, ihr wisst ja gar nicht, wie wir noch alles inoffiziell im Knast sitzen haben, sobald dieses Argument kommt, weiß man, dass man ein Problem noch der nächsten Dimension hat. Also dann ist man ja. nochmal eine Ordnung weiter. Ja. Wenn man davon ausgeht, dass selbst Geheimdienste doch versuchen, sich irgendwie noch sowas an wie rechtsstaatliche Prinzipien zu halten. Und ich glaube, und ich glaube tatsächlich, dass zumindest, und das glaube ich tatsächlich, dass auch bei vielleicht nicht die Organisation als solche, aber dass die einzelnen Mitarbeiter bei solchen Geheimdiensten doch immer für sich selber noch sowas wie eine rechtsstaatliche Legitimation suchen. Und wenn sie die nicht mehr haben, dann fühlen sie sich auch unwohl. Das heißt nicht, dass sie zwangsläufig irgendwas machen oder sowas, aber das Bedürfnis, seinen eigenen Kindern sagen zu können, dass das schon das Richtige ist, was man macht, ist glaube ich, da. Und
gab es doch diese rührenden Berichte, wie die NSA-Mitarbeiter darunter leiden, dass sie jetzt halt irgendwie über die Weihnachtsferien mit ihren Familien und Verwandten konfrontiert werden, erklären müssen, warum sie Oma abhören. Ja,
ja super. Gut, dass sowas, also ich kann mir vorstellen, dass sowas viel mehr bringt als irgendwelche Sachen viel weiter oben.
Ja, ja, klar.
Also ich glaube das auch. Also ich glaube auch, es sind halt Menschen, die da arbeiten, die, also ich glaube nicht, dass sich jemand bei der NSA bewirbt und sagt, ich werde jetzt mal anlasslos überwachen und am Ende bringt das gar nichts. Ja?
Ja.
Also das ist, glaube ich, für relativ wenig Menschen ein Lebensentwurf, dass die NSA eine Intention hat oder Mitarbeiter sehen, dass sie für den amerikanischen Nationalstaat etwas bringen. Man blickt die NSA ja auch auf eine Geschichte zurück, die bis in den Zweiten Weltkrieg, also jetzt nicht direkt als NSA, aber bis in den Zweiten Weltkrieg zurückreicht. Und ja auch, da kann sie ja auch durchaus Dinge vorweisen, in die sie mit involviert war. Also nicht die NSA, aber halt diese ganze
Vorläuferorganisation.
Genau, also bei den Briten Bletchley Park, diese ganze Nazi-Entkrypto-Geschichten und so. Und aus diesem Mindset heraus agiert die NSA ja auch immer noch. Und so wie ich es verstanden habe, ist ja die NSA, zumindest war sie es vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, ob es gewandelt hat, aber die NSA selbst ist in Amerika ja gar nicht so stark in der Kritik, wie sie bei uns ist.
Weil es nun der Auslandsgeheimdienst ist.
Weil es der Auslandsgeheimdienst ist. Beziehungsweise die ist dort in der Kritik, weil sie die eigenen Leute ja auch abhört.
Genau.
Das ist schlimm, aber eigentlich, was sie macht, ist in Ordnung, weil wir müssen ins Ausland schützen. Während bei uns ja schon ein bisschen, das sich noch ein bisschen anders.
Wieso eigentlich wir?
Die
Chinesen. Mach doch mal mit den Chinesen und Arabern.
Na, ich glaube aber, ich habe das Gefühl, dass bei uns schon eher die Diskussion geführt wird, warum gibt es denn überhaupt den Bundesnachrichtendienst noch?
Ja.
Der ja auch ein Auslandsgeheimdienst ist. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, bei dieser NSA-Debatte immer mal wieder nochmal zu versuchen zu verstehen, dass es eigentlich eine Intention dahinter gibt. Und die wieder zu verstehen, warum machen die das? Ja, weil die sitzen sich nicht hin und sagen, wir ärgern jetzt mal die bösen Deutschen.
Ich fand, das haben wir jetzt sehr gut in dem Podcast mit Lorena irgendwie geklärt, weil sie da echt ein bisschen Plan hat, was so internationale Beziehungen angeht. Und es ist einfach so, dass die Geheimdienste dafür da sind, auch vor allem das politische Personal und zu gucken, was irgendwie in der Bevölkerung los ist und was da die Stimmungen sind und so weiter und so fort. Es geht da wirklich erst einmal nur um Aufklärung, um wirklich Intelligence, also um wirklich also eine Awareness der Regierung darüber zu haben, wie ihre Umwelt aussieht. Und zwar möglichst genau, möglichst präzise, möglichst die Strategien, die Denkweisen ihrer Verhandlungspartner zu kennen und so weiter und so fort, um halt in internationale Beziehungen reinzugehen und informierte Entscheidungen über weitreichende internationale Prozesse zu führen. Also das ist der Hauptaufgabe, bin ich mir sicher.
Von also eigentlich geht es nur darum, diesen albernen Wahlprozess überflüssig zu machen, der uns alle dazu zwingt, jedes Mal zum Kreuz zu, sondern und vorher schon zu partizipieren, was wir eigentlich wollen.
Und das hat Obama ja mit Facebook gemacht. Also.
Ja, genau.
Da braucht die NSA nicht für.
Genau, also nee, aber halt wirklich, es geht darum, also wirklich so Geheimdienste als auch, ich glaube Geheimdienste, dieses amerikanische Wort Intelligence ist dort, glaube ich, ist da wirklich zielführend. Also das sagt, glaube ich, eigentlich alles aus. Es geht wirklich um Intelligence, es geht um eine Intelligenz gegenüber der Welt. Ja, es geht
also
einfach,
Wissenssammlung.
Es geht einfach wirklich um Wissen. Und das ist gar nicht mal erstmal nur irgendwie die Bösen, wer sind die Bösen, wer sind die Guten, sondern es geht tatsächlich, wer ist da draußen und hat welche Strategie, wer ist da draußen, hat welche Bedürfnisse, wer ist da draußen, hat welchen Plan. Nicht nur Terrorismus,
sondern alles. Aber es geht natürlich schon darum, Wissen zu sammeln, um sich damit einen Vorteil zu verschaffen.
Genau, ja klar. Also klar, also um die möglichst beste informierte Entscheidung zu treffen.
Wo natürlich Nationalstaat sagt, das ist ja auch unsere Aufgabe
gegen natürlich. Bürger. Ja, klar. Ja. Das ist übrigens wir hatten ja neulich so ein bisschen die Diskussion darum, wo es darum ging, Geheimdienste total abschaffen. Mhm. Also oder hatten nicht wir, sondern die hatte ich mit Autofokus. Sie hat diesen Gedanken.
Heute sogar.
War das heute?
Ich glaube, es war heute.
Nee, das war nicht heute, das war gestern. Ja. Aber auf jeden Fall bin ich, also ich halte dieses, wir schaffen jetzt mal unsere Geheimdienste ab und gucken danach weg und ihr macht das doch bestimmt auch und dann nicken die anderen und sagen, ja, wir machen das auch, halte ich tatsächlich für illusorisch. Also ich sehe keinen diese Lösung, wir schaffen unsere Geheimdienste ab, dann werden die anderen es auch schon machen, halte ich für nicht machbar.
Ich glaube, das muss multilateral abgesprochen werden.
Da es per Definition keine Kontrolle darüber geben kann, ob die anderen das auch gemacht haben, würde es, also ich meine, da die Amerikaner ja nicht mal mehr auf dem Blatt bereit sind, also, was ich jetzt gedacht habe, dass sie...
Das No-Spy, meinst
du? Ja, dieses No-Spy-Abkommen, habe ich ja gedacht, dass sie... Ja, hier habt ihr euer No-Spy-Abkommen. Viel Spaß damit. Also, damit hatte ich wirklich gerechnet, aber dass jetzt so weit geht zu sagen, nee, ihr kriegt nicht mal den Zettel, auf dem draufsteht, dass wir behaupten würden, wir würden euch nicht abhören. Das ist schon... Ich weiß nicht, ob es ein offener... Also, das zeigt, wie selbstverständlich... Wahrscheinlich machen sie das nur, weil sie Angst haben, dass ihnen irgendwie amerikanische Nachrichtensender aufs Dach springen würden und sagen, ihr habt den Deutschen zugesichert, dass ihr sie nicht abhört, wie können wir das darauf, also das ist, da sieht, ich glaube, da sieht man einfach nur, wie weit die auseinander, also wie weit unser Gefühl, was richtig und was falsch ist, von dem auseinandersteht, was die Amerikaner für richtig und was falsch halten. Die halten es, glaube ich.
Warum sollten die Amerikaner ein unglaublich gutes Machtmittel aus der Hand geben?
Ja, natürlich.
Also freiwillig.
So. Nee, das unterstelle ich Ihnen nicht mehr, aber ja. Warum sollten Sie nicht, warum Sie nicht mal uns gegenüber so tun, als ob Sie theoretisch dazu bereit wären, damit Merkel bei den nächsten Wahlen oder bei den Europawahlen oder weiß auch immer was besser dasteht? Also, das ist ja.
Ich glaube, Sie sehen gerade in Hamburg, dass die SPD auch ein guter
Verhandlungspartner ist. Meinst du, können Sie noch was lernen?
Also, ich finde das einerseits auch überraschend, mich hat das auch überrascht, dass dieses Abkommen nicht kommt. Und finde das aber zumindest gut, weil es mal wenigstens eine klare Ansage ist. Nö. Ja? Also da rege ich mich lieber drüber auf, als über ein vermutetes, jetzt haben sie es unterschrieben, sie machen es aber trotzdem, dann ist es ja immer so ein Rumorakeln. Mhm. Und so können wir jetzt wenigstens sagen, das finden wir jetzt aber richtig blöd. So.
Aber wo wir gerade dabei sind, das fällt mir gerade ein, das hatten wir vorhin auch, glaub ich, angerissen. Lass uns doch nochmal über Google und Nest reden, beziehungsweise ich finde das ja noch irgendwie, ich würde das gerne noch in einem größeren Zusammenhang mit Boston Dynamics und den ganzen Robo-Firmen, die sie da alle gekauft haben. Also im Endeffekt Googles massiven Aufkauf von Automatisierungstechnologie. Mhm. Ja? Also Googles nächster Move wird ganz offensichtlich hin zu Automatisierung im Allgemeinen sein. Im Speziellen sind sie ja schon länger dabei mit den Google Cars und jetzt mit den ganzen Drohnen- und Robotiktechnik, also Boston Dynamics ist eigentlich ein Rüstungskonzern, der hat Roboter hergestellt. Man kennt halt dieses Robodog, das ist relativ populär auf YouTube gewesen, dieses Ding, das so mit so einem Dieselmotor irgendwie durch die Gegend stapft. Und
ich glaube, das ist kein Dieselmotor, dann wäre es nicht ganz so schnell, wie es ist.
Ist aber scheiß laut, also das ist irgendein Motor. Ist auf jeden Fall irgendein Verbrennungsmotor, der ist sehr laut.
Also es ist auf jeden Fall, also es sind so kleine Robotertiere, die durch den Wald sprinten mit einem relativ hohen Tempo und
genau.
Auf jeden Fall was gruselig.
Und man kann gegen sie treten und sie finden ihr Gleichgewicht wieder
und so. Sie erschießen einen dann.
Und
von Jan tritt.
Das wäre nicht meine größte Sorge, dass sie danach stehen bleiben, sondern dass sie machen schon den Eindruck, als ob sie dafür gemacht
sind. Sie bleibt stehen.
Das hat man jetzt, das war dann irgendwie rausgeschnitten aus dem Video jedenfalls. Aber diese Boston Dynamics Geschichten, es war halt geplant irgendwie mit, dass die dann halt irgendwie beispielsweise mit den Truppen mitgehen. Also dafür müssten sie jetzt echt leiser machen, weil die waren richtig laut. Also es war richtig laut, auch wenn man das YouTube-Video angehört hat. Das konnte man kaum ertragen, diese Lautstärke. Und
das kann aber auch eine gute Abschreckung sein.
Ja.
Das ist ja die Amerikaner setzen ja in ihren Kriegen gerne als allererstes kommen die B-52-Bombers, diese richtig fetten Bomber, weil die richtig alten Bombern, weil die halt so richtig scheiße viel Krach machen und die kommen und du weißt, jetzt geht's los.
Ja, jetzt geht's
los. Und ich kann mir so vorstellen, dass die erste Generation von solchen Robotern dann auch. Aber Google hat da sicherlich irgendeinen
tollen Algorithmus. Ich glaube, ehrlich gesagt, bei den Bodentruppen ist es eher so, dass die sich gerne ein bisschen anschleichen. Aber gut,
ich glaube, das Problem kriegen sie gelöst.
Na, jedenfalls, das Ding ist halt dafür da, dass es irgendwie so ein Packesel sein soll. Mhm. Also es soll ja irgendwie, also es ist halt so eine der Vorstellungen, die da.
Sie haben auch noch so einen Roboter, das ist das alternative Video dazu, der auf zwei Beinen steht und einen mit den anderen beiden Beinen Ziegelsteine entgegenschmeißt.
Also stimmt, das habe ich auch gesehen.
Passt halt nicht mehr so ganz in diese.
Bei YouTube einfach Boston Dynamics eingucken, da hat man eine Menge Spaß. Das sind schon geile Roboter, die sie da bauen. Und irgendwann hatte mal jemand dieses geile Geschichte so, okay, dieses Ding soll jetzt irgendwie so und so viel Millionen kosten und tut das gleiche wie ein Packesel. Wait.
Naja.
Ja, ich meine jetzt mal ohne Scheiß. Also, ich meine, da kannst du halt auch einen Esel nehmen, weißt du, so das Ding funktioniert genauso, wahrscheinlich besser und kostet halt irgendwie ein 100.000stel.
Was, da könnte man jetzt auf der einen Seite sagen, haha, was für Idioten, dass sie sowas entwickeln. Auf der anderen Seite könnte man sagen, das legt die Vermutung nahe, dass sie ihn nicht als Packesel einsetzen wollen.
Das ist wahrscheinlich ja, eher wahrscheinlich ja. Google hat das jetzt gekauft. Da gab es dann auch wieder gleich Kritik, so mit, oh ja, jetzt steigt Google in Rüstungstechnologie ein. Was sie getan haben, aber sie haben natürlich alle Contracts mit den, die Contracts mit die Boston Dynamics schon mit dem Militär hat, die werden natürlich abgefrühstückt, aber Google hat halt dafür gesorgt, dass die keine weiteren Rüstungsverträge mehr machen. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, Google hat ein Rüstungsunternehmen, ein ehemaliges Rüstungsunternehmen aus dem Rüstungsbereich rausgekauft. Mhm. Was ich erstmal eine gute Sache finde. Mhm. Nicht?
Erzähl es mal weiter.
Naja, also das fand ich halt irgendwie so ein bisschen albern, die Kritik. Und dann... Ja, also da gab es noch verschiedene andere Automatisierungstechnologien, die sie gemacht haben. Und das letzte war jetzt halt Nest.
Dieser Thermostathersteller, genau, besonders komfortablen
Thermostat hat. Wurde für mehrere Instagrams gekauft.
Genau. Für 3,2 Milliarden.
Und Brandmelder.
Ne? Und Brandmelder haben sie auch, ja, genau.
Ich wollte mir von denen eigentlich einen Brandmelder bestellen, bevor sie uncool waren irgendwie.
Intelligenten Brandmelder.
Ja. Ich hätte mir gern, ich habe ja hier so eine Heizungssteuerung, mhm, die total, also die macht die Technik ist da, die Hardware ist da, wenn man jetzt noch ein bisschen an der Software rumfallen würde, aber offensichtlich haben sie an der Software nicht das allergeringste Interesse, sondern sagen, ihr habt doch die Hardware, guck mal, da sind doch so hässliche graue Geräte an euren Thermostaten dran.
Hast du Nestgeräte?
Nee, ich habe hier von ELV. Nee, also keine Ahnung.
Sind die gut, besser oder schlechter oder wie?
Na, die funktionieren in Deutschland, das ist schon mal, also die Nestgeräte, die funktionieren ja nicht mit jedem Bolivien zusammen. Also hier kann ich halt für jedes Zimmer einstellen, wie viel Grad ich gerne drin hätte und habe da auch eine App für, mit der ich das einstellen kann und hatte vorhin eigentlich den Gedanken, Moment mal, hier könnte man ein bisschen mehr Wärme machen und habe es dann wieder vergessen im Podcast. Was halt überhaupt nicht funktioniert, ist so simple Sachen wie, also was ich wirklich bei sowas immer wieder vermisse, ist einfach die so simple Sachen wie, du, heute ist ein Feiertag, ich bin zu Hause, obwohl Dienstag ist. Mach die Heizung nicht den Tag über aus, sondern tu einfach mal so, als ob ein Sonntag wäre. Das hat keines von diesen Systemen. Also vielleicht hat das Nest, die haben halt diese Bewegungsmelder drin, vielleicht kriegen die das ein bisschen hin. Und das ist halt, was ich meine. Die Technik wäre da, problemlos zu machen, machen wir einen großen Button, heute ist ein Feiertag hin und alle Heizung und die Heizung im Schlafzimmer geht bis 10 und oder weckt mich um 10 quasi, dadurch, dass warm ist und im Wohnzimmer ist ein bisschen geheizt, obwohl ich es eigentlich am Wochentag nicht brauche und so weiter und so fort. Und Also was ich bei diesen ganzen Nest-Diskussionen, das fand ich übrigens auch schon bei dem Google Car, wofür könnte Google ein Auto gebrauchen? Warum brauchen die ein selbststeuerndes Auto? Und wo dann so eine von doch vielen Leuten vorgetragene Erklärung ist, die wollen, dass du beim Autofahren hast, Zeit Werbung anzugucken, weil du Google verkauft Werbung und darum wollen sie dir mehr Werbung verkaufen.
Du sollst halt mehr das Internet nutzen, während du...
Du sollst mehr das Internet... Ich kann mir auch vorstellen, dass Google einfach sagt, Moment mal, der Werbemarkt ist nicht unendlich und wir haben ihn fast komplett. Lasst uns mal neue Geschäftsmodelle aufmachen. Halte ich für wesentlich plausibler. Das kann ich mir durchaus auch bei Nest vorstellen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Google ein echtes Interesse daran hat, mal Hardware auf den Markt zu bringen, weil da sind die Gewinnspannen halt viel, viel größer als das, was man über irgend so ein blödes Werbebanner hinkriegt oder sowas. Und andererseits sind jetzt, also gerade bei Nest sind jetzt ja viele Leute doch sehr, sehr, also ist ja der Aufschrei doch relativ groß, gerade auch in Amerika. Und ich kann das schon nachvollziehen, weil also da habe ich so ein, habe ich auch so ein...
Google will in dein Schlafzimmer, ist so das
Narrativ. Ja. Naja, es ist halt so dieser Gedanke, da sind Leute, die haben viel Geld für irgendein Gerät ausgegeben. Okay, es hat Sensoren, aber ich weiß, diese Firma hat ein Geschäftsmodell und zwar, die ist mir diese Hardware zu verkaufen, denen kann ich vertrauen. Und plötzlich kauft Google den ganzen Laden, was dazu führt, dass du am nächsten Tag Google, hallo, ich bin übrigens in deinem Wohnzimmer. Und so sehr ich glaube, dass Google durchaus auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen ist und sagt, diese Werbung kann nicht alles sein, kann ich aber auch sagen, kann ich auch verstehen und kann auch mir vorstellen, dass es tatsächlich passiert, dass sie sagen, ja, eigentlich wollten wir nur die Daten haben. Ihr habt euch den Nest selber gekauft mit einem großen Aufschlag dafür, dass sie eure Daten nicht verkaufen. Pech gehabt. Wir nehmen eure Daten jetzt doch und verkaufen sie an die Werbeträger für weiß der Teufel was. Und
ja, wieso sollte Google denn die Daten an Werbeträger verkaufen? Sie sind doch Werbeträger.
Na, oder an die Leute, die Werbung schalten. So.
Na, das tun sie ja nicht. Ich verkaufe auch keine Daten an Werbeträger. Google macht bietet Leuten bietet Werbeträgern
ja,
an, über ihr System Werbung zu schalten.
Sie bietet, genau, sie nehmen die Daten, die sie kriegen können, werten sie, sammeln sie relativ zentral und machen daraus Dinge, die unter anderem für Werbung taugen, genau. Aber vermutlich auch für ganz andere
halt
Dinge.
Dieses Gerede von, die verkaufen deine Daten, das ist halt Quatsch.
Nein, sie verkaufen, das stimmt, da hast du absolut recht, Michi, sie verkaufen nicht deine Daten, sondern sie destillieren deine Daten zu irgendwas anderem, was sie dann wiederum verkaufen. Aber dieser Prozess, dieses Datensammeln ist halt das, was den Leuten, macht auch der Verkauf der Daten Angst, sicherlich, ohne Frage, aber auch dieses, es gibt da eine zentrale Instanz, die diese Daten sammelt und davor haben wir Angst und eigentlich habe ich in ein Unternehmen investiert oder in ein Produkt investiert, ganz bewusst oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ganz bewusst, dass diese Datensammlung nicht macht und plötzlich macht sie diese Datensammlung trotzdem. Und das ist diese Befürchtung, finde ich, und das hatten wir neulich auch, da sind wir von, ich weiß nicht, in welchem vorletzten Podcast ein bisschen aneinander geraten, wo es um diese Fernseher-Debatte ging. Wo ich sehr darauf bestanden habe, so, Moment mal, die Fernseher fangen jetzt an, Daten zu sammeln. Es werden halt, wir leben in einer Welt, die immer mehr verdatet wird. Das ist ja was jetzt auch. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass Daten von uns gesammelt werden, immer größer. Und da ist es halt, jetzt hat man sich irgendwie einen kleinen Thermostat gekauft und der im Vorbeigehen jederzeit weiß, wo du dich gerade aufhältst. Und ich habe neulich ein Kickstarter-Projekt gehabt, das war, glaube ich, totaler Bullshit, das irgendwie Hirnströme messt und daraus irgendwie, ja, kann man theoretisch, für nur $200 kriegst du deinen eigenen blablabla ELV irgendwas dein Hirnstrom-Messgerät und dann habe ich mal bei Amazon eingegeben, da kriegt man sowas mit USB-Anschluss für $75 oder für 75 Euro, aber was ich sagen will, der Zeitpunkt, wo zumindest einfache Gedanken lesbar werden, ist nicht weit weg.
Da gab es ja schon geile Experimente, wo sie da schon sehr, sehr konkrete Geschichten
und
Gedanken rauslesen
konnten. Und wo dieses Gedankenlesen, einfach, ich habe mein Smartphone in der Hand und brauche mir nicht die Handschuhe auszuziehen oder weiß der Teufel was, oder ich brauche nicht nach der Fernbedienung zu suchen oder ich kann Texte schreiben, ohne auf einer dämlichen On-Screen-Tastatur rumzutippen. Die Anwendungsfälle werden einfach über kurz oder lang kommen Aber damit ist natürlich auch dieses Missbrauchspotenzial automatisch gegeben.
Die Gedanken sind
frei. Ja, dann nicht mehr. Und ich glaube, dieser Moment ist tatsächlich nicht, also der ist jetzt nicht, das wird jetzt nicht in 2 Jahren der Fall sein, aber das ist, wo du eigentlich sozusagen gehandicapt bist, wenn du nicht ein ein Gedankenlesegerät auf deinem Kopf hast.
Implantiert. Implantiert.
Reicht ja erstmal total freiwillig nur auf deinem Kopf drauf. Ja, du kannst halt einfach nicht an der allgemeinen Kommunikation teilnehmen, wenn du dich hast. Aber so du bist total frei. ist nicht mehr allzu weit fair. Und dieser Moment dann zu sagen, ob man dann jetzt unbedingt noch, ob man dann immer noch der Vorteil oder die Chancen da sind, dass man sagt, wir schaffen Gesetze, die einfach nur verhindern, dass diese Daten, die über meinen Brainslug gelesen werden, missbraucht werden, halte ich für relativ gering.
Eine Anekdote dazu, weil wir im Moment immer noch so ein bisschen rumorakeln, was man mit solchen Daten machen kann. Ich habe mich vor ein paar Wochen mit jemandem unterhalten, ich weiß gar nicht, ob das seine Firma war oder der über eine Firma erzählt hat, die machen Emotionsguessing sozusagen. Also die versuchen rauszufinden anhand von verschiedenen Parametern, in welcher Stimmung sich ein Nutzer befindet. Und das wird wohl auch schon eingesetzt in Computerspielen, weil in Computerspielen die Frustration des Spielers gemessen wird. Beziehungsweise das jetzt ja langsam Einzug erhält. Komplexe Computerspiele natürlich idealerweise rausfinden, wie frustriert du bist beim Spielen, weil dann können sie den Schwierigkeitsgrad die ganze Zeit nachjustieren.
Ah, okay, ja, klar. Ja,
das heißt sozusagen, die versuchen, kann natürlich auch rausfinden, bist du gerade besonders aggressiv drauf, vielleicht hast du auch zu schießen oder vielleicht bist du irgendwie ruhig und eben bist du frustriert und kann die ganze Zeit nachjustieren und das klang so nach so einem okay, verstehe ich sozusagen den Anwendungsfall. Das fand ich irgendwie recht eingängig. Und wenn ich das Leuten erzähle, war es halt oft so, ja, kann ich mal nachvollziehen, boah, ist das spooky. Ja, es ist so, dann kannst du vielleicht das Spiel spielen mit sozusagen in der frustrierenden Version oder in der Spaßversion mit Kopf oben drauf. Worauf ich noch ganz kurz in diesem Rahmen zu sprechen kommen muss, weil wir haben ja die ganze Zeit auch über Ökonomie gesprochen und ich habe vor ein paar Wochen so einen Blogpost geschrieben, vielleicht habt ihr den auch gelesen. Eigentlich durch Zufall hatte ich diese Browsererweiterung Ghostery installiert, die haben immer anzeigt, wenn du auf einer Webseite bist, wie viele Tracker die haben. Und als ich die gerade frisch installiert hatte, war ich zufällig gerade auf einem Artikel in der FAZ oder so über Snowden, wo es um was Google-Bezogenes ging. Und las das so, diesen Artikel, und dann ging es so, ja, und die Google-Daten werden abgeschnorchelt und alles ist zu Ende. Und guckte dann so diese Liste der Tracker an und dachte so,
stimmt, immer von dir.
Dachte so, Moment mal. So, daraufhin habe ich also einfach den Spaß gemacht, mir lauter Artikel über Snowden rauszusuchen aus Guardian, weiß ich nicht, New York Times und so, halt die so da, Spiegel Online, Zeit. Und habe festgestellt, dass die natürlich, oder nicht natürlich, dass die alle durch die Bank weg in so einem distanzierten Ton über die Leaks berichten, darüber, dass Google und Facebook ja so viele Daten sammeln, aber in dem Augenblick, in dem du diese Nachricht liest, diese Cookies setzen. Mhm. Also natürlich nicht sie, sondern dadurch, dass sie dann Google Ads einsetzen oder Analytics und was auch immer für Dienste. Den Artikel habe ich dann halt online gebracht, habe das dann noch so ein bisschen, die Überschrift war schön plakativ, habe geschrieben, dass irgendwie...
Ich fand auch etwas sehr plakativ.
Ja, genau, aber das habe ich bei Popcorn Piraten gelernt, du musst erstmal ein bisschen die Leute zum Lesen bringen, weil natürlich, wenn du auf Facebook gehst, hast du idealerweise überhaupt keinen Tracker angezeigt, weil natürlich Facebook nicht unbedingt Google Analytics einsetzt. Mhm. Ja? Das heißt, du kannst natürlich schon argumentieren zu sagen, naja, wenn du auf Facebook bist, dann weißt du wenigstens, wo du dich befindest. Wenn ich aber auf der Webseite des Guardian bin und über die Snowleaks oder auf der Webseite der FAZ, die eine Handreichung hatte, eine virtuelle, wie man sich jetzt verhält. Und da stand, war so ein Artikel, da stand, was weiß Google über mich? Und die Antwort wäre gewesen, na erstens, dass sie gerade diesen Artikel lesen, weil wir ihnen das mitteilen. Und das schreiben sie aber nicht. Und die schreiben das alle nicht. Da habe ich dann noch ein bisschen drüber geschrieben.
Vielleicht ist es den Autoren selber gar nicht bewusst.
Ja, ja. Da,
dann sind sie schlecht informiert.
Dann sind sie schlecht informiert.
Das will ich gar nicht bestreiten.
Also. Ich habe aber letztens, ich glaube, Michael Speer von der FAZ, der hat da auch mal wieder irgendwas getwittert. Und dann habe ich ihm auch gesagt, sagen Sie mal, warum thematisieren Sie denn nicht mal, dass Sie das auch machen? Und da hatte der mir was per Tweet geantwortet und dann danach gelöscht. Und zwar hat er geschrieben, ja, na, wir machen das ja natürlich zur Reichweiten- und Werbeoptimierung. Und das war auch Teil meines Artikels, dass ich gesagt habe, weil ich finde das ja gar nicht schlimm. Ja? Mhm. Das ist aber es gibt halt eine Ökonomisierung des Netzes, der sich auch diese gesamten Verlage, in denen auch diese ganzen aktivistischen, jetzt neuerdings aktivistischen genannten Journalisten veröffentlichen, und kein einziger Verlag, auch nicht mal die Taz, zieht aber wirklich konsequent dann Konsequenzen daraus und sagt, na gut, dann müssen wir das jetzt wegmachen, sondern die schreiben alle in so einem Dritte-Person-Duktus darüber, aber niemand zieht Konsequenzen daraus.
Das stimmt.
Ja, und wir haben jetzt auch bei Nest, weil du sagst, es geht halt immer wieder um eine Optimierung, um eine Reichweitenverstärkung, und auch in unserem Blog setzen wir das ein. Also klar setze ich auch Analytics ein, so eine Sache, weil ich will halt wissen, wie die Leute reagieren. Und das finde ich halt,
könntest du auch einen eigenen Dienst aufsetzen.
Ja, ich sehe hier gerade bei MS Pro Peak offen, das ist ja so eine Analytics-Alternative. Aber du siehst sie nicht da, wo du sie eigentlich erwarten würdest. Und das fand ich schon spannend. Ja.
Mhm. Was ich noch ganz interessant fand, also nochmal um diese Google-Geschichte nochmal zurückzumachen, hast du wahrscheinlich auch mitgekriegt, als Amazon dieses schon ein bisschen alberne Drohnenvideo rausgebracht hat.
Hier, das hat nicht Amazon rausgebracht, das war 24 Hours, also es war eine ehemals anerkannte Nachrichtensendung oder Nachrichtenmagazin. Mhm.
Aber das war schon Amazon-Content.
Also das war Amazon-Content, ja, das war das Schlimme daran.
Der Drohnenfilm war von Amazon.
Ja.
Und da gab es ja dann diese Diskussion darüber, irgendwie, wie realistisch ist das jetzt und so weiter und so fort. Und viele so, ja, das ist doch alles Quatsch und so. Mhm. Aber jetzt auch.
Ich habe noch eine Wette laufen,
dass wir auf diese
5 Jahren Pizza von Drohnen ausgeliefert kriegen.
Es gibt ja diesen Dönerkopter, ne? Das war aber nur ein Fake. Also.
Ja.
Aber was ich mir halt denke, natürlich muss und will dieser ganze Online-Retail-Bereich hat seine größten Kosten in der Distribution. Ne? Mhm. Also wenn du diese Distribution, wenn du da die Personalkosten senken kannst, wenn du das billiger, schneller und so weiter und so fort hinkriegst, dann hast du da einen tollen Vorteil. Und natürlich ist das absolut sinnvoll, wenn Amazon, also aus Amazons Richtung heraus, halt in solche Richtungen weiterzudenken. Und dann kommt jetzt halt diese Automatisierung hinzu, also die allgemeine Idee zur Automatisierung, die jetzt Google weiterverfolgt. Ne? Und ich glaube, dass der Trend dahin gehen wird, dass Google Amazon Konkurrenz machen wird. Und zwar gar nicht mal, indem sie halt auch irgendwie der große Online-Retailer werden, sondern tatsächlich können sie doch, wenn sie das Delivery-Problem gelöst bekommen, mit lokalen Retailern zusammenarbeiten, also mit dem Geschäft um die Ecke, und die dann halt alle einfach ihr Inventar, also
Ach so.
Ihre Inventur online bei Google machen, ne? Und da gibt es nämlich schon Programme in Amerika von Google, die halt dir bei der Inventur helfen und dann halt so ein Inventurprogramm und so weiter und so fort. Und dann halt einfach ein dezentrales Retail-Geschichte, die dann halt nur zentral über eine Website-Interface gemacht
wird. Ach so. Also ich hatte jetzt die Befürchtung, dass du sagst, dass die Boston Dynamics gekauft haben, damit die meine Päckchen ausliefern und mir einfach die Tür eintreten, wenn ich gerade nicht zu Hause bin.
Package delivered.
Ja, keine Ahnung. Also ich weiß ja nicht, um welche Technologien es Ihnen jetzt wirklich geht, aber Sie haben diese Self-Driving Cars. Ne? Das ist übrigens auch noch so eine Sache, die
ich bin ein großer Freund von Self-Driving Cars. Ich auch. Ich will das lieber, also dass ich...
Mit Werbeeinblendung nehme ich das auch hauptsächlich.
Das wird auch kommen, das ist keine Frage, aber was ich jetzt meine, ist diese Delivery-Problem. Ja. Ne? Viele Leute sagen so, ja, dann kommt dann die Drohne und die nimmt dann das Paket und fliegt dann halt irgendwie von Amazon Zentral Dings dann über den Atlantik und bringt
genau nach Hause.
Das ist ja totaler Quatsch, ja. Weil es werden natürlich die Hauptströme, die werden irgendwie anders gemacht, die werden nicht mit einer Flugdrohne gemacht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die Flugdrohne die letzte Meile halt gut ist. Ne? Stell dir vor, ein Self-Driving LKW, der halt einmal irgendwie über die Hauptstraßen von Berlin fährt, also eigentlich die ganze Zeit nichts anderes macht, als Berlin zu umrunden oder durch Berlin zu durchkreuzen, ja. Und da drinnen sind dann halt ganz viele Drohnen, die dann halt immer ausschwirren und halt mit einem Paket dann
irgendwie... Das ist mir Angst gemacht. Ja, jetzt hast du mir Angst gemacht. Und,
ja, mal ohne Scheiß, das ist doch viel sinnvoller, ja, als wenn du irgendwie den ganzen Weg per Drohne machst. So, ja?
Ja, natürlich.
Ja.
Habt ihr Daniel Suarez' Dämon gelesen?
Nee. Ja.
Ja. Ja? Nein. Ja.
Ich nicht,
Michael. Ja, okay, es klingt so ein bisschen so wie diese... das war nicht Dämon, das war das andere.
Freedom.
Ist das Freedom, das mit den Drohnen?
Ah nee, das Drohnending habe ich noch nicht gelesen.
Okay.
Ich habe noch nicht mal Freedom bisher gelesen.
Der Schwarm oder so heißt das, glaube ich, ja.
Ja.
Ach, der Schwarm, das war.
Nee, das ist
das war anders. Das war
Limit. Ach egal. Jedenfalls von Suarez über Drohnen. Ja,
hast
genau.
Du das gelesen?
Ja, also gehört Hörbuchfassung.
Ah okay.
Natürlich sehr dystopisch.
Naja, klar. Ja. Also das wird natürlich kommen. Also die Drohnen werden kommen. Also die
Drohnen werden auf jeden Fall auch spannend. Also ich glaube, dass so allein, das müssen gar nicht unbedingt die großen Lieferdrohnen werden, aber so dieses, wenn ich einfach im 6., 7. Stock bin, dann bin ich vor Blicken von außen geschützt. Das wird das Erste sein, was der Vergangenheit angehört. Also dass man einfach, dass irgendwelche Paparazzis erstmal anfangen, Kameras auf irgendwelchen Balkons oder gegenüberliegenden Dächern mit Drohnen zu stationieren.
Wenn du so eine Cocktailparty auf so einem Hochhaus hast, so irgendwie mit High Society, dann fliegen wahrscheinlich die ganze Zeit die Drohnen rum und
da habe ich meine,
der Hausherr ist dann immer mit dem Luftgewehr.
Ja,
dann
genau, von Demos hat man das ja schon, das war ja in Russland kam zuerst, dass Demonstranten ihre Drohnen haben hochgehen lassen, damit von oben die Menschenmasse, damit man auch sieht, damit man Bilder von den Menschenmassen hat. Jetzt in Istanbul war es das erste Mal, dass Polizisten angefangen haben, auf die Drohnen dann zu schießen, um die wieder runterzuholen. Also das wird ganz...
Polizeidrohnen gibt es auch schon?
Polizeidrohnen gibt es selbstverständlich auch schon.
Die BVG hat doch auch irgendwie, letztes Jahr gab es so eine Meldung, dass die BVG gegen Sprayer irgendwie so eine 50.000 Euro Drohne hier einsetzen will.
Genau, hier Predator.
Nein. Also gegen die kann ich es auch echt verstehen.
Ja, es ist Targeted Killers Killing für etc. Okay, wollen wir aber mal langsam hier zum Ende kommen, weil wir sind schon ziemlich lange auf Sendung jetzt.
Schade. Ich könnte jetzt noch weitermachen. Nein, mal gucken, habe ich noch Themen? Nee, ich glaube, ich habe keine Themen mehr.
Na gut.
Aber wir können dann ist es.
Ja, dann hören wir uns bald wieder.
Ah, da habe ich das.
Und
Google Driverless Car, genau.
Hier, gib mir nochmal den Link für die Shownotes.
Ach so, ja klar.
Den das wolltest du auch noch in den Chat posten eigentlich.
Habe ich hier nicht in den Chat gepostet? So, und dann mache ich jetzt.
Das ist
hier
jetzt ein bisschen spät, aber gut.
Stimmt, das wollte ich.
Gut, dann...
Bahn nutzt auch Drohnen.
Die Bahn.
Post hat auch schon irgendwie was, irgendeine Drohne über den Rhein geschickt.
Ja, mit Sichtkontakt die ganze Zeit.
Ja, und durfte nicht über den Rhein, weil sie nicht über bewohnten Territorien fliegen durften.
Hm.
Aber es wird trotzdem kommen.
Da wird auch noch viel Legislation kommen müssen übrigens. Ne?
Ja, die werden jetzt alle Hände voll zu tun haben. Die werden gar nicht mehr dazu kommen für sowas wie Netzneutralität oder sowas wegen den ganzen Drohnen und Driverless Cars.
Drohnenneutralität wird
das. Drohnenneutralität.
Gut, dann habt euch wohl und unterstützt mein Projekt.
Ja. Tschüss. Ach so, ihr könnt auch übrigens gerne mal wieder, wir müssen jetzt nämlich, da unser drittes Headset kaputt ist und mir Ralf Stockmann gerade mitgeteilt, also heute habe ich mir extra eins. Wiederum, wie oft haben wir Ralf diese Sendung erwähnt? Der hat sich netterweise hat den durchgemessen, das Headset, und ist tatsächlich der Kopfhörer kaputt, deswegen ich jetzt einfach beschlossen habe, wir müssen jetzt neue Kopfhörer kaufen und dann vielleicht auch gleich noch ein viertes Set, damit wir auch ein bisschen unabhängiger sind. Also mit anderen Worten, wenn ihr gerade mich, also bei mich jetzt eher weniger, der hat jetzt erstmal ausfinanziert, aber wenn ihr meinen Account weiterhin flattert, also der unter den Artikeln drin ist und nicht an der Seitenleiste, dann wird das auch alles gut eingesetzt werden.
Gute Nacht.
Genau.
Gute Nacht.
Also, frohes Flattern und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Und vielen Dank, Kasper, fürs Hiersein.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, Leitmedium.
Ja, war eine großartige Sendung. Vielen Dank.
Tschüss. Tschüss.